Ich auch.
Ist
Ich jetzt auch.
alles gesynkt.
Audiophil, der Hörerinnen-Podcast. Hören. Verstehen. Verzweifeln.
Herzlich willkommen bei Audiophil, dem Hörerinnen-Podcast mit Joscha, Christiane und Danny, dem Podcast, in dem wir über Podcasts sprechen, die wir gerne hören, aber niemanden haben, mit dem wir uns drüber unterhalten können. Deshalb machen wir das gegenseitig. Wir stellen Podcasts vor, hören zufällige Podcasts und regen uns auf über das Leben drumherum. Hallo ihr beiden.
Hallo Danny, hallo Joscha.
Wunderschönen guten Tag, Abend.
War das nicht eine grandiose Eröffnung?
Nicht schlecht.
Wunderbar.
Ich erzähle euch nämlich auch gleich, warum ich die gemacht habe. Aber erst, wenn die Rubrik kommt.
Welche Rubrik?
In der ich das anbringen will, warum ich diese sensationell spektakuläre radioähnliche Öffnung gemacht habe.
Achso, dafür gibt es eine Rubrik?
Nein.
Achso.
Aber es ist mir thematisch aufgefallen, passt zu einer Rubrik. Ach, und wenn wir an der Stelle angekommen sind, werde ich rückwärts sagen, Achtung, wisst ihr noch, wie ich die Öffnung am Anfang gemacht habe? Das war der Grund, weil jetzt passt es thematisch inhaltlich.
Ja, es geht wieder gut los. Ja.
Schön, dass ihr da seid. Es ist abends. Wir nehmen abends auf.
Wie immer.
Ich habe mir einen Tee gemacht.
Ich habe Wasser.
Ich habe auch Wasser.
Und?
Wir müssen halt ab und zu mal Pause machen, weil ich bin in meinem Atelier und ich habe hier eine Ofenheizung. Hier sind minus 2 Grad, meine Fenster sind zugefroren und ich muss ab und zu mal einen Scheit nachlegen, damit ich nicht erfriere.
Oh, wenn das der Kachelmann wüsste.
Mit stetiger Regelmäßigkeit. Ja, aber es ist ja mein einziger Heizquelle. Es ist ja kein Dekokamin. Ich bin darauf angewiesen.
Ja.
Nee, und ich könnte den Ofen hätte die Erlaubnis, ihn auch mit Kohle zu betreiben. Aber das habe ich dann nicht.
Ob das besser ist, weiß ich gar nicht. Ne? Aber
zumindest nicht für die erneuerbare Energie.
Ja. Hat aber mehr Heizkraft, so ein Stück Kohle wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Naja. Ach ja.
Ja, wie geht's denn euch?
Jut, jut. Wer fängt an?
Danny fängt
Joshua
an.
Joscha, fang du mal an.
Ich habe das Gefühl, ich muss immer anfangen.
Ja,
ist wahrscheinlich
dann.
Gar nicht so. Ja, dann.
Eine Tradition.
Dann mach mal. Na gut, was habe ich denn zu erzählen? Ich war auf einem wunderbaren Konzert am Wochenende tatsächlich. Ich habe mir mal ein Klassikkonzert angeguckt, was ich jetzt öfters tun werde. Und das ist, kann ich nur jedem empfehlen, mal zu sich anzuschauen oder anzuhören vor allem. Weil wir als Populärmusikhörende kennen ja Musik immer nur aus 2 Boxen, auch bei Konzerten letztendlich, ne? Und mal so ein Orchester vor sich zu haben, also die haben Stochaski, wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh Gott, wie peinlich. Ich habe das Programm hier hin.
Aua! Der Joscha hat sich gerade die Zähne mit seinem Mikrofon ausgeschlagen. Ist das deine Unterhose, die rausguckt, oder hast du so ein Hemd drunter?
Nee, ich habe kein Hemd drunter, das war meine Unterhose. Hier, Schostakowitsch, genau. 15. Symphonie von dem und davor noch irgendwie was von einem Herrn, den kannte ich vorher nicht, weil ich auch noch nicht so viel davon kenne, von diesen Sachen. Tja, wie spricht man das jetzt aus? Kachaturian. Man kann wohl so einen komischen Säbeltanz von dem kennen. Da hat er irgend so ein Ballett für gemacht. Kann ich hinterher mal in unserer wunderbaren Spotify-Playlist verlinken. Ja, das war auf jeden Fall echt richtig, richtig schön. Ich war richtig angetan, wie abgefahren diese Musiker dann so sind, ne? Wenn die live Musik spielen.
Was für ein Orchester war das?
Die Bochumer Symphoniker. Gibt es dieses Jahr 100 Jahre, tatsächlich. Mhm. Ist doch auch, Beethoven-Jahr ist auch, ne?
Ja.
Genau, ich habe mir jetzt schon direkt das nächste Konzert rausgesucht. Das ist hier im Musikforum. Das ist so eine alte Kirche, die die umgebaut haben. Und da haben die noch so einen Anbau dran gemacht, wo dann halt diese Konzerthalle im Prinzip, oder man sitzt da ja, drin ist. Tolle Akustik natürlich. Und so ein abgefahrener Flötist, ne, der irgendwie mit 16 seinen Bachelor gemacht hat. Danach den.
In Flöte oder was?
Jo. Richtig abgefahren. Und er hat halt dieses komplette.
Einen Bachelor in Flöte.
Ja. Auch seinen Master hat er auch noch gemacht. Dann mit 17 oder. Weiß ich nicht, wie schnell das dann geht. Wie lange braucht man für so einen Master? Christian?
4 Jahre.
Ui.
Im Idealfall.
Okay, dann hat er das in 2 gemacht.
2 Jahre, sorry. Ich meine 4 Semester. Ja.
Dann hat er das in einem Jahr gemacht, weil er so krass war.
Ich konnte nicht sofort über die antworten, weil ich habe überlegt, was wohl seine Abkürzung ist, sowas wie M.A.FL oder so.
Master of
Arts in Flöte.
Es ist dann Music, ne? Steht doch hier bestimmt.
Master of Music gibt's, das wusste ich gar nicht.
Weiß ich nicht. Nee, auf Arts ist ja einfach
ja,
nur Arts
Master
dann
of
vielleicht,
Arts, hätte
ne?
ich jetzt auch
Bachelor
gedacht,
Bachelor of
ja.
Arts, Master of Master. Nee, mit einem Bachelor of Music. Und vervollständigte sein Studium in Paris mit dem Masterabschluss.
Okay.
Was alles gibt.
Ja. Ganz kleiner Typ, und der hat halt diese komplett 35 Minuten ohne Blatt gespielt. Also so komplett dann diese ganze Symphonie aus dem Kopf. Das finde ich schon krass. Und ist dabei noch so rumgesprungen. Und so ein junger Dirigent auch, der auch übelst abgegangen ist. So. Also es kann auch alles ziemlich nerdig sein, habe ich dann festgestellt. Diese ganze
Sache. Ich glaube, Orchestermusiker, Musikerin zu werden, muss man ja Nerd sein. Man
schon,
muss das
ne?
ja so ja. mit Passion machen und täglich ja. üben. Ist ja nicht wie wir, ab und zu mal die Gitarre in die Hand nehmen. Aber was ich immer finde, klassische Konzerte sind ja immer leise. Das finde ich immer das Beeindruckende, wenn man diesen Seelen
voll
ist.
Nicht. Ach so,
ja,
in den
nicht leise, aber so dieses, weil wie du gerade sagst, die Musik kommt halt nicht aus zwei Boxen, sondern ja. aus verschiedenen Richtungen und summiert sich und der Bass, ja. also du hast so eine ganz andere Akustik, als hätte man so,
ja,
ja also so, als wäre man in seinem eigenen Wohnzimmer, in so einem ganz kleinen Kammer, ne, aber hat dennoch dieses Konzerthafte um sich herum.
Also ja, das
ganz
stimmt
schön
schon.
Von der Akustik.
Ja, ja, ja. Das, was halt cool ist bei der Musik, deswegen mag ich glaube ich auch Jazz so gerne mittlerweile und so. Erst macht man einfach mehr zu hören, weil wesentlich mehr Noten drin sind. Ne, wenn man jetzt irgendwie klassische Rock-Pop-Musik irgendwie, das sind ja meistens immer relativ wenig Noten. Und
dann lohnt sich der Eintrittspreis.
Richtig, genau. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Man kann das halt, deswegen ist es Witz, vermutlich auch, habe ich mir so Gedanken drüber gemacht, dann so lange einfach gespielt auch, ne? Also es gibt's ja dann irgendwie, ich weiß nicht, Schostakowitsch, das sind ja alles noch relativ junge Sachen so, ne? Das war ja alles, die waren ja so Stalinzeit. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange der gelebt hat. 73 oder so habe ich irgendwie im Kopf, bin ich mir aber nicht sicher. Aber deswegen ist das, glaube ich, auch so nachhaltig, weil du das so lange wieder was davon hast im Prinzip, so von diesen unglaublich viele Noten, die da drin sind. Und die Dynamik ist halt spannend, ne? So, du hast echt diese ganz leisen Passagen und dann auf einmal bam, knallst dir ins Gesicht und du bist gerade eingenickt. Natürlich nicht. Und wachst direkt wieder auf. Nee, das war echt richtig, richtig schön. Also das werde ich auf jeden Fall wieder machen. Als nächstes gucke ich mir Philipp Glass spielen die. Oder dann nur die Pianistin, ne? Das gefällt dir bestimmt auch, Christiane. Philipp Glass, kennst du den?
Mm-mm.
Ist so erinnert an, also da weiß man, woher Nils Frahm und so ihre Sachen haben. Also ihre Ideen. So, das ist, so, sind so die ersten, die diese Minimalmusik im Klassiken, also die halt dann Noten weggelassen haben wieder, ne? So, war so einer der ersten mit, die das so etabliert haben dann und für Empörung gesorgt haben dann natürlich auch wieder. Genau wie Schostakowitsch, aber auch, das waren ja auch so Rockstars eigentlich, weil es gab dann so ein nettes Beiheft dabei, wo dann auch so ein bisschen was darüber steht. Und die sind ja Russen und hat sich dann aber auch irgendwie von Strawinsky und so inspirieren lassen und das fand, und dann war das halt teilweise wenig folkloristisch und Stalin fand das überhaupt nicht gut, ne? Der hat dann, fand das dann schon, ne, da war er stinkig auf, auf Schosti. Jo, genau. Und,
ja, wenn du damit
Bruckner.
Durch bist, Moment, will ich mal ganz kurz was einwerfen, weil dann haben wir das Thema Akustik schon mal abgehakt. Ich war nämlich in der Elbphilharmonie.
Oh, schön.
Und ja, also optisch war das sehr, sehr schön. Also das ist ja alles so. Wart ihr da schon mal?
Nee, ich wollte
gerne. Ich bin in den Aufzug gefahren, war in der Bierbar.
Ach so, okay. Na, das ist ja alles so auf organisch, oh Gott, jetzt fehlen mir die Worte, so meeresartig gemacht. Also die Wände sehen aus wie Korallen zum Beispiel und das ist alles total schön. Aber der Sound war tatsächlich nicht so dolle und das ist ja das, was man immer hört. Also zumindest, wenn dort Konzerte stattfinden, die halt, also wo Boxen aufgestellt werden.
Ne? Das ist, glaube ich, das größte Problem.
Ja.
Also was für klassische Musiker, habe ich mal gelesen, auch schwierig ist, die hören halt alles andere auch. Und das hast du normalerweise, wenn du jetzt in so einem Orchester sitzt, dann sitzt du irgendwie mit die erste Violine sitzt ja irgendwie immer ganz links, so, da sitzt quasi der Satz der ersten Violinen, dann kommen die zweiten Violinen und die kriegen jetzt aber von den Bläsern fast gar nichts mit. Und da ist die Akustik wohl so, dass auch die Musiker alles hören, deswegen müssen die sich sehr umgewöhnen. Was hast du denn da gesehen?
Ich habe da Hundreds gesehen.
Ach so, ja. Ja, das, also ich glaube auch mit so ja, mit Boxenmusik, sage ich mal, kann ich mir das auch schwierig vorstellen in so einem Raum irgendwie.
Ja, also ich meine, der Sound und so, was bei mir ankam, war glasklar, ne? Also da kann man nicht drüber meckern. Aber der war halt so punktuell, ne? Weil wir halt relativ nah an einer Box saßen und es kam halt alles nur aus dieser einen Richtung. Und das ist halt blöd. Naja. Ja. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also ich meine, es war trotzdem total schön, aber ja, wobei auch nicht so schön, wie ich es mir erwartet habe. Dafür fand ich die neuen Songs zu gewöhnlich. Und die Arrangements haben mir auch nicht so richtig gefallen, aber eher egal. War nicht das beste Hundreds-Konzert, auf dem ich hier war.
Ja.
Gut, weiter.
Joscha.
Weiter. Ach so, genau.
Du hast auf Twitter veröffentlicht, du willst einen Podcast mit Instrumenten machen.
Ich wollte noch was anderes sagen zu der Klassik. Ach so. Auf jeden Fall für alle Leute, die sich für Filmmusik interessieren, die sollten sich die Sachen oder ne, die das irgendwie oder die gerne Filmmusik hören, auch bei so einem Shostakovich oder irgendwie, ich meine, Bruckner ist tatsächlich jemand, der auch irgendwie, man hört ganz viel Williams und Star Wars und so in einzelnen Tönen und Facetten dann daraus einfach, ne? Das ist schon echt cool. Werde ich jetzt einfach öfters mal machen. Die Konventionen sind ein bisschen anders. Ich wollte erst nach dem ersten Stück klatschen und ich wollte so klatschen und merkst du, hier klatscht gar keiner. Man klatscht erst am Ende, weil es ja quasi eine Symphonie ist. Und so. Man quatscht. Quatschen sollte man auch nicht. Man klatscht erst nach der Symphonie.
Ach so.
Ja, aber ich war kurz verwirrt und hab's aber dann noch den Turn gekriegt und nicht geklatscht.
Du kannst dir das merken bei klassischen Konzerten, wenn Leute anfangen zu husten, darfst du nur nicht klatschen. Das sind nur die Hustpause für die Leute, die sich 20 Minuten versucht haben, es innezuhalten.
Ach so.
Weißt du, da. Und dann stehen, bevor es weitergeht.
Ja. Ja, also die haben halt zwischen den Sätzen immer eine Pause gemacht, ne? Das waren, ich glaube, die zweite, das Shostakovich-Ding waren irgendwie 4 Sätze. Und nach jedem Satz war dann eine Hustpause. Aber wahrscheinlich auch einmal für die, weil irgendwie 48 Minuten ging, glaube ich, die Symphonie. Das an einem Stück durchzuspielen, ist dann wahrscheinlich auch sehr, sehr anstrengend. Auch der Flötist, der hat nicht einmal was getrunken. Der bläst 40 Minuten in diese Flöte rein und springt dabei noch so lustig hin und her. Ja, der war auch so klein und wie auch immer. So, egal. Sah irgendwie lustig aus. Ja, genau, ja, Podcast. Ich habe ja gestern getweetet und jetzt fühle ich mich echt unter Druck gesetzt auf einmal. Jetzt muss ich das ja machen, ne? Habe ich mir selber ins Bein geschossen?
Sagt man das in dem Kontext? Nein, was Großartiges eröffnet. Du möchtest also Leute, die ein Instrument spielen und also, über das Instrument ausquetschen.
Ich habe euch ja schon mal gesagt, irgendwie, dass ich eigentlich, oder ich habe diese Idee schon relativ lange, dass ich es eigentlich cool fände, also gerade auch wieder aus eigener Intention, da ich ja irgendwie Filmmusik schreibe und irgendwie man schreibt für verschiedene Instrumente so. Ich mache das halt über eine Klaviatur. Da habe ich irgendwie 88 Tasten, aber eine Geige hat ja zum Beispiel gar nicht diesen Spielraum. So, das heißt, du musst schon irgendwie wissen, was kann man denn mit diesen einzelnen Instrumenten, wie kann man die spielen? Irgendwie, ne, ein Bläser, der kann einfach nicht eine Melodie 2 Minuten durchgehend spielen, der muss auch mal atmen. So, ne? Wenn ich das natürlich am Rechner so mache, hört sich das irgendwie dann doch unrealistisch an nach einer Zeit. Das sind halt einfach so Know-how, was man irgendwie sich anlernen muss. Und irgendwie dachte ich mir, wäre es ja nett, wenn es darüber einen Podcast gibt. Über jedes einzelne Instrument auf der Welt.
Oh, auch Triangel.
Auch Triangel. Also Triangel gehört ja zum perkussiven Werk im Prinzip. Ne? Also ein Schlagzeuger lernt ja quasi die Triangel. Über die wird sich oft lustig gemacht, aber die ist wirklich nicht einfach zu spielen. Und vor allem
ernsthaft?
Es gibt richtig, also gerade auch im Funk- und Soul-Bereich, die machen richtig krasse Sachen mit der Triangel. Also das ist generell über Instrumente lustig machen, ist immer schwierig, weil meistens...
Nein, das ist kein lustig machen, das ist eher so niedlich gemeint.
Ist ja immer der klassische. Und das Problem ist halt, wenn du irgendwie die Triangel oder so hast und in diesen 40 Minuten gibt's diese eine Note, die du spielen musst und die verhaust du, dann ist halt richtig scheiße. So, ne?
Also ich dachte mir immer, wenn ich bei einem Orchester mitmachen will, dann will ich den Gong spielen.
Das Ding ist halt, die Leute, die den Gong spielen, der kann dann halt auch Vibraphon spielen, der kann Pauke spielen, der Timpanis und also das gehört im Prinzip dann in diese Schlagzeugausbildung im klassischen Bereich einfach dazu.
Ja.
Genau. Ja, genau. Und dann habe ich das ja schon mal bei uns da in die Gruppe gemacht und dann meinte so irgendwie, ja, ich lese irgendwie so ein bisschen Wiki, hol mir da mal ein Wissen raus und spiele vielleicht ein bisschen dazu was ein. Irgendwie an den einzelnen Dingern und irgendwie ist es das dann, hast du ja auch gesagt, ja, würde ich dann aber glaube ich nicht hören, dann kann ich auch Wiki lesen. Dann denke ich mir, ja, hast du irgendwie auch recht. Und dann ist mir halt gestern eingefallen, wäre ja einfach cool, wenn man, wenn ich mir halt zum Beispiel bei den Bochumer Symphonikern, denen einfach mal mich an die Wände sagen, hier, ich brauche eine, hat irgendeine Cellistin zum Beispiel Lust, mal mit mir über ihr Instrument zu sprechen, wieso spiele ich das und so weiter. Und ja,
Das sind halt genau die Informationen, die du aus Wikipedia nicht kriegst, genau. Ne? Dass man irgendwie auch ein bisschen die Story dahinter so mitbekommt, ja. Was die Leute antreibt, warum die genau dieses Instrument spielen und was der Reiz daran ist und so weiter.
Also man kann da sicherlich irgendwie am Anfang vielleicht so eine kleine Passage mit so ein bisschen Basic Facts irgendwie, ne?
Ja, ja, das
die ich mir dann ja rausziehen kann irgendwie so und genau. Ich habe auch schon ganz viel, ich habe bei Twitter ja erstaunlich, ich glaube, das war mein meistgefaffter wie auch immer, Tweet, mit vor allem viel Antworten und habe jetzt mir schon ganz viele Leute rausgeschrieben, denen ich jetzt natürlich nicht direkt zusage, weil ich jetzt auch erstmal irgendwie gucken muss, ich muss mir eine Struktur schaffen, was für mich gar nicht mal so einfach ist als nicht so super strukturierter Mensch. Naja, wieder eine neue Aufgabe fürs neue Jahr, ne?
Du musst jetzt liefern, Joscha.
Ich werde
alle 4 Wochen auf deinen Tweet retweeten, einen automatischen Tweet und werde dich fragen, wie es denn so steht.
Also ein ganz bisschen brauche ich, glaube ich, noch. Ich habe überlegt, ob ich die erste Null, also irgendwie eine Nullnummer mache ich ja irgendwie alleine, um diesen Feed da zu haben, ne?
Und um das Konzept vorzustellen.
Genau, um das Konzept vorzustellen. Vielleicht kann ich mal einfach meinen Computer vorstellen. Das ist ja mein Hauptinstrument. Nichts gegen meinen Computer.
Nee, ich hätte jetzt eher gedacht, du stellst dann dein Synthesizer vor oder so. Das ist doch interessanter, oder nicht?
Ja, aber erstmal so, also das ist ja nicht mein Hauptinstrument. Also mit dem Ding, womit ich am meisten arbeite, ist einfach der Computer. So. Und ich sehe das auch irgendwie als eine Art Instrument. Es ist ein Soundwerkzeug in dem Sinne, ne? Wo man vielleicht, weiß ich noch nicht. So. Stimme würde ich auch gerne machen, habe ich mir gedacht. Irgendwie vielleicht sogar als erste Folge einfach mit einer Sängerin oder mit einem Sänger. Weil das ja irgendwie das Instrument ist, was wir alle haben. Und was wir auch alle irgendwie mehr oder weniger gut nutzen können. Und was wir vor allem alle am besten kennen. Weil wir es ja den ganzen Tag hören. Ja, aber wie gesagt, das ist noch irgendwie jetzt, ich muss jetzt erstmal verarbeiten, dass ich das jetzt machen muss. Und es wahrscheinlich kein anderer macht, wie ich es erst gehofft habe. Schauen wir mal. Ja, genau, das war es eigentlich so. Meine Doku ist quasi fertig. Yay.
Cool. Kann man die irgendwo gucken?
Nee, also ich bin fertig.
Ach so, okay.
Also ich muss am Wochenende nochmal, ich hatte jetzt am Samstag, weil ich in Hannover hatte, Abnahme im Studio da und ich habe jetzt noch so ein paar Korrekturen, die ich machen muss, aber es sind eher so Feinheiten und die haben mich noch für so ein paar Sounddesign-Sachen noch gefragt und ich glaube, die müssen die Ende Februar fertig haben und dann bekomme ich die, also kann ich die euch sicherlich schicken und die versuchen die aber natürlich irgendwie ans Fernsehen zu verkaufen, ne? Was ich natürlich auch hoffe, weil dann gibt es ja irgendwie noch ein bisschen GEMA-Geld und so, was ja irgendwie dann auch wieder ganz nett ist.
Ja. Cool. So. Danny, was hast du so erlebt?
Eigentlich gar nicht. Ich habe immer noch 36C3 Heimweh. Ansonsten ich habe viel gemalt, ich war viel im Atelier. Und heize mir den Wolf. Und ich habe jetzt für mich rausgefunden, was mein schönstes 36C3-Erlebnis war.
Erzähl.
Du warst dabei, Christiane. Weißt du, was sein könnte? Ja.
Ich war dabei. Das schönste Erlebnis. Also ich fand ja mit dir involviert das schönste Erlebnis, als wir fancy gesitzt haben. Gesessen, oh Gott.
Und schon
als wir fancy gesessen haben. Aber das meinst du wahrscheinlich nicht.
Getrunken. Das war auch sehr schön, aber was ich spektakulär, also wir können ja überall rumsitzen, aber was ich sensationell fand und so systematisch für die Community da und für das, die Erlebnisse waren wirklich, als die Gesche war das, glaube ich, zu sagen, mir sagte, kommst du mit was essen? Und ich sagte so, ja. Und dann gingen wir auf diesen Parkplatz, wo die ganzen Wohnmobile standen, irgendwie einen Kilometer durch Eiseskälte. Und der Mann vom Kohlenpott hat da so einen riesengroßen Wok aufgebaut und so Paella gemacht. Und so eine Reis-Gemüsepfanne. Und alle haben Reis gegessen und Gemüse und Bier bekommen. Und dann standen wir auf diesem riesigen Parkplatz, fernab vom 36C3-Gelände, im Dunkeln, haben gefroren und haben, wie auf so einem Campingurlaub, mit 20 Leuten irgendwie diese...
Ach, man kann da ja auch, es gibt ja auch Campingtickets da, ne? Immer, glaube ich, ne? Dass du mit dem Caravan da hinfahren kannst oder so. Also Zelt wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig im Winter.
Genau. Aber im Nachhinein fand ich das so symptomatisch, weil auf einmal wird man angequatscht, kommt mit und erlebt dann sowas. Also, ne, weil ich ja schon sagte, ich dachte ja früher, das wären Vorträge und Workshops, aber 99%, glaube ich, des 36C3 fanden ja statt mit Geheimabsprachen, Kleingruppen, wo man irgendwo eingeladen wurde oder sagte, bist ja jetzt da und da. Ja, spektakulär.
Das war schön, ja. Also mein schönstes Erlebnis habe ich ja im Sendegarten schon erzählt, deswegen erzähle ich das jetzt hier nicht nochmal. Habt ihr das eigentlich schon gehört?
Nee, ja. Ich habe es noch nicht gehört.
Danny, dann weißt du das ja, das Erlebnis dort in der Assembly und als wir da so um 4 Uhr morgens Gespräche geführt haben über Freifunk und über gendersensible Sprache und so weiter. Das war schon alles ganz toll. Da habe ich um 5 Uhr morgens noch eine Bratwurst gegessen.
Das war derselbe Abend, wo ich gesagt habe, um 9:30 ich gehe jetzt mal ins Hotel und du sagst, ich bleibe auch nur noch eine halbe Stunde, ne?
Genau, der war das. Und um 6 Uhr morgens war ich zu Hause, ja. Ja, das war schon ziemlich toll. Aber toll war auch der Moment, das musste ich auch vertwittern, als der Dirk Prims mich irgendwie auf das Milchschnitten-Sandwich angesprochen hat. Und ich ihm das dann nochmal erklären durfte und ich in diese leuchtenden Augen gesehen habe und gemerkt habe, er hat es verstanden. Das war auch toll.
Ich wollte mir das auch mal machen.
Ja. Ich mach das, wenn wir was Ominöses aufnehmen, vielleicht bald.
Oh ja.
Ja.
Das ist ganz schön gehaltvoll. Mhm. Aber kann man diese Creme eigentlich selber machen irgendwie? Wird schwierig wahrscheinlich.
Ach, die bestimmt. Dann genau, aber mal ehrlich, eine einzelne Milchschnitte geht. Sie hat um die 100 Kalorien, das ist völlig
Ich will auch nur diese Creme haben, einfach einen ganzen Topf.
Ja, das ein ganzer
man
Topf
kann alles
hat dann schon
machen,
mehr.
Weil alle Industrieprodukte basieren ja auf Original.
Ja, aber da ist wahrscheinlich so viel Zusatz drauf, dass du den Geschmack nicht so hinkriegst selber. Weil da so viel
ich habe tatsächlich mal einen Kuchen gemacht. Das hatte so einen Schokoladenbiskuitboden und dann waren da Heidelbeeren drauf und dann war da so eine Creme oben drauf und das hat insgesamt echt wie Milchschnitte geschmeckt. Das kann ich dir mal geben.
Ja, irgendwie, irgendwie so eine Milch-Sahne-Creme. Nee, Sahne ist, da ist ja nur gesunde Milch drin, ne? Stimmt.
Ja, nee, da ist schon Sahne drin und Zucker und Gelatine.
Nein, das ist gesund.
In erster Linie.
Sieht man doch in der Werbung, wenn die Sportler nach dem Tennis das gegessen haben früher oder ich weiß nicht mehr.
Ja, so wertvoll wie ein kleines Steak.
Ja. Das wäre heute verboten, glaube ich.
Ja. War das der Spruch damals?
Ja. Ich glaube schon, ja.
So wichtig wie ein kleines Steak. Geil. Und die war ich als Kind immer schon, wo ich dachte, welche Kinder essen denn Steaks?
Ja, vor allem, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Milchschnitt, so vom Geschmack her. Naja, egal.
Ich wollte mal Couscous selber machen, demnächst.
Hast du noch nie?
Also das ist doch voll easy.
Nein, also jetzt den Couscous selber. Also es ist ja irgendwie so, du machst irgendwie Grieß und drückst das ja durch irgend so ein Sieb, also wie so arabische Spätzle irgendwie. Also man kann dieses, was es als Instant-Couscous gibt, kann man ja komplett auch selber machen aus Hartweizengrieß.
Ach so, einfach aus, was ist denn
das? Das ist dann durchgesiebt.
Das ist Weizen oder was, Couscous?
Ich glaube, oder genau, Weizen.
Ja, wahrscheinlich auch Hartweizen, ne? Weil das ja südliche Region ist ja immer Hartweizen eigentlich.
Und du machst es irgendwie feucht, lässt es irgendwie quellen und drückst es dann direkt, glaube ich, durch den Sieb in Wasser oder so. Und dann hast du diese, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, es muss man zwischendurch noch trocknen lassen. Ich werde das ausprobieren.
Krass, boah, ich habe den...
Ich wollte zum Thema sagen, wie alle Instant-Produkte kann man ja irgendwie noch... Haben ja alle Leute vor uns auch schon.
Ja,
die Milchschnitte-Creme existiert ja bestimmt schon bevor...
Also ja, man hat sich wahrscheinlich aber halt so an diesen künstlichen Geschmack gewöhnt, dass es schwierig wird, dass das, aber ne, Trial and Error, ne? Ich habe echt guten Pizzateig wieder gemacht. Ich kann jedem nur den Pizzateig-Rechner von Städtler oder so, ich verlinke das mal. Der ist echt praktisch. Kann man den Prozentanteil, wie viel Wasser du haben willst, so, und dann sagst du einfach, ich will 8 Pizzen, und dann sagt er dir genau, Also es ist meistens bei einem Kilo Mehl ist es irgendwie so 2 Gramm Hefe und 750 Liter Butter. Was?
Dein Twitter-Weißbrot.
Ja, das war der Pizzateig letztendlich. Ich konnte keine Pizza mehr sehen dann danach. Und dann ja, richtig dicke Blasen, ne? Voll geil. Ich habe mich echt gefreut. Naja. Hast du noch was zu erzählen, Danny? Bevor wir wieder so abschweifen.
Nein.
Dann gehen wir mal rüber zu Christiane, würde ich sagen. Was hast du denn erlebt?
Ich kann verkünden, seit 3 Tagen habe ich eine neue Stelle. Und zwar bin ich jetzt, haltet euch fest, Scientific Manager.
Wow.
Ja, unseres Sonderforschungsbereichs, was gefördert wird über 4 Jahre mit 10 Millionen Euro. Wo natürlich die TU Chemnitz extrem stolz drauf ist, zu Recht.
Wie viel kriegst du von diesen 10 Millionen? Darfst du wahrscheinlich
nicht. Ich krieg einfach mein Gehalt über die 4 Jahre.
Hast du dadurch denn ein besseres, auch so, also bist du aufgestiegen?
Nee.
Nicht wirklich.
Hast du eine neue
Ich bin immer noch in der gleichen Entgeltstufe. Okay.
Was? Ach ja, stimmt, das ist ja eh alles tarifgebunden. Mehr
ja,
oder
genau. Ja, gut, stimmt. Genau. Ja. Was hast du gefragt, Danny?
Ob du neue Visitenkarten hast.
Nee, aber Science tatsächlich müsste ich die mal machen. Ja. Also das heißt, ich darf mich jetzt demnächst auch mit...
Mein Name ist Attig. Christiane Attig. Ich bin hier für die zuständige Science Manager. Und dann geht so eine Tür auf. Und da stehen so ganz wichtige Geräte.
Nee, mit Geräten habe ich dann tatsächlich weniger zu tun. Ich habe dann Projektmanagement.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist ja dann hast du nur einen Rechner da und musst koordinieren, oder ist wahrscheinlich irgendwie.
Oh. Meetings aufsetzen und so, Protokoll schreiben, gucken, dass die Leute alle mit ihren Promotionen fertig werden. Deswegen muss ich auch selber jetzt mal langsam fertig werden. Ich kann das ja den Leuten nicht sagen, hier, ohne das selber. Warte, naja, wie auch immer. Ja. Genau, das ist jetzt neu und was ist noch neu? Elbphilharmonie habe ich schon erzählt. Wir waren, als wir in Hamburg waren, noch in einem sehr schönen Kaffeehaus in der Speicherstadt und haben uns da mit dem Björn vom Hobby-Querschnitt-Podcast getroffen und mit seiner Frau Gabi und es war sehr, sehr schön. Das war tatsächlich am Tag vor dem Konzert an dem Tag vor dem Konzert haben wir das Treffen gehabt und wir waren noch im Kino. Und letztlich war der Tag irgendwie schöner als der Konzerttag, so rückblickend, was man vorher nicht erwartet, aber manchmal ist es halt so. Ich fand es sehr, sehr schön.
Wart ihr in der Speicherstadt in diesem Café, da ist auch so ein Kaffeemuseum, glaube ich, ne? Also war das da das Café so angebunden? Also die haben da ja viel früher Café oder wahrscheinlich immer noch, ne?
Ich weiß nicht, ob da ein Museum mit dran war, keine Ahnung.
So egal. Ne?
Ja. Ja, und dann habe ich eine Serie geguckt und ich weiß, ich bin da late to the party, aber ich habe endlich Fleabag geguckt und ich liebe die Serie so. Und ich finde das so traurig, dass sie nur 2 Staffeln hat, aber diese 2 Staffeln sind absolut perfekt.
Kommt da nicht noch mehr?
Nein.
Ich habe das irgendwie immer noch in meiner Watchlist und habe das aber immer noch nicht geguckt, aber ich sollte es wahrscheinlich gucken. Ich muss gleich auch noch was sagen.
Um was geht's da?
Also das sind nur 2 Folgen zu jeweils, ich glaube, 2 Staffeln, 6 Folgen. Und da geht's um... Eine Dame, so in meinem Alter würde ich sagen, die lebt in London und die hat ein Café. Dieses Café hat auch ein Thema, nämlich Meerschweinchen. Und im Verlauf dieser Serie erklärt sie auch, warum das so ist. Und diese Frau wird eingeführt als ja sexuell sehr promiskuitiv, aber eben sehr positiv da. Also das wird jetzt nicht irgendwie problematisiert, sondern sie hat einfach Spaß daran. Und ja, es fängt halt an wie so eine sehr, also die Dialoge sind extrem bissig so, ne? Also auch teilweise echt böse. Und es wird halt total viel so mit dem Bruch der vierten Wand gespielt, was ich total cool finde.
Was soll und, das sein?
Bitte?
Was ist denn die vierte Wand?
Die vierte Wand ist die Wand zwischen dir als Zuschauer und dem, was im Fernsehen passiert. Also wenn zum Beispiel, wie bei House of Cards, wenn der Kevin Spacey dich direkt anspricht, klar, zum Beispiel. Und das geschieht da auch. Und das zieht sich auch durch bis zur letzten Folge und damit wird auch immer so gespielt und tatsächlich irgendwann auch wird das auch Thema in dieser Serie, was ich total charmant fand. Und das Drehbuch ist einfach so großartig, weil, wenn man das vergleicht mit so Serien, wie, weiß ich nicht, sowas wie How I Met Your Mother, ne? Wo ich finde, dass der Hauptcharakter, wie ist der Ted, ne? Der ist so absolut, also ich habe zu dem nie so eine Verbindung aufbauen können. Der war für mich immer so nichtssagend und man wusste irgendwie nicht so richtig, ja, was macht den jetzt aus und wie ist der so? Und da bei Fleabag ist es halt komplett anders. So nach einer Folge weißt du genau, wie die ist, ne? Also das ist so gut geschrieben. Okay, ja. Einfach die Charaktere sind so gut ausgearbeitet und ist einfach total toll und hat natürlich auch so seine tragischen Momente, die dann auch noch stärker thematisiert werden. Da geht es auch um Traumatisierung und so weiter. Und ja, kann ich echt nur empfehlen. Ist mega gut.
Ja, ich werde das mal gucken. Es ist auch schon ewig irgendwie auf meiner Liste. Machen? Ja, sag mal.
Natürlich.
Weil ich weiß ja, wir haben auch viele Ärztinnen und Ärzte auf unserer Hörerliste. Ja. Wenn ihr jetzt Leserbriefe schreiben wollt, der Joscha hat ein ganz schlimmes Rasseln in der Lunge, sollte man zum Arzt gehen. Nein, das ist eine Elektrozigarette, die ganze Zeit diese komische Wasserpfeifengeräusche macht.
Schneide ich raus.
Ach so, die höre ich gar nicht.
Ja, nee, ich höre das permanent. Okay. Es klingt so, als hättest du schwer Luft.
Stimmt, ne? Ja. Ich bin also auch nicht so sicher, ob das so gut. besser ist als das normale Rauchen, aber es stinkt zumindest nicht so. Ich habe irgendwie per Zufall, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, Tabak zu rauchen letzte Woche. Oder vorletzte Woche war es, ja. Und das mehr.
Ich finde die meisten.
Und ich brauche irgendwie nur noch, eigentlich habe ich das Gefühl, ich brauche eigentlich nur was, wo ich zwischendurch mal dran ziehen kann. Ich habe ja auch so einen Vaporizer. Ich habe mir überlegt, da einfach irgendwelche Kräuter reinzumachen. Irgendwie so Minze oder
mein
so.
Mein Freund hat sich ja 3 Monate lang das Rauchen damit abgewöhnt, indem er halbe Strohhalme geraucht hat. Trinkhalme, die dicken.
Aus.
Die hat immer Mund gehabt. Und hat davor angeklappt.
Ach so. Ja, ich muss mal gucken. Ich oder will mir das jetzt auch gar nicht so vornehmen, weil dann schaffe ich es, glaube ich, eh nicht. Das war jetzt irgendwie so ein ganz guter. Ich habe das irgendwie einfach gemacht, irgendwie. Ich hatte, und dann dachte ich mir, und
aber ist denn da auch noch richtiger Tabak drin? Oder?
Nee, das ist so ein Liquid-Zeug, ne? Da ist irgendwie, das ist so Menthol, nee, Tabak, Honig heißt das, glaube ich. Nikotin ist da drin.
Hier. Okay.
Also in dem. Aber ich habe auch so einen Vaporizer, den man so für andere Kräuter nutzen kann, wenn man die nicht rauchen will, sondern halt verdampfen will. Und da kann man aber halt auch, anstatt dieser holländische Art der Kräuter auch Minze oder generell, das ist im Prinzip fast wie inhalieren, ne? Du hältst das dann nur so auf 180, 90 Grad und dann kommen da halt nur die bestimmten Sachen raus, die du haben willst. Und du verbrennst es halt nicht. Also eigentlich eine ganz nette Art. Mir fällt nämlich gerade eben noch ein, ich habe auch noch eine Serie, die ich ganz großartig fand und angefangen habe. Treme heißt sie. Geschrieben T-R-E-M-E. Ist von demselben Autor, der David Simon oder wie auch immer heißt, von The Wire und auch von The Deuce, die ich ja auch super gut finde. Und da geht's um die New Orleans oder diese Musiker- und Jazzszene, also vor allem Jazz, New Orleans ist ja viel Jazz, beziehungsweise der Geburtsort könnte man fast sagen. Und nach Hurricane Katrina, also 2005 und dann danach direkt im Prinzip Katrina war vorbei und dann geht diese Serie los. Und es ist irgendwie so ein Drama, ganz viele verschiedene Charaktere und ähnlich tief und intensiv wie The Wire. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nee, ist noch auf meinem Pile of Shame.
Auch, ja, auch schon ewig alt, ne? Habe ich letztens nämlich auch gemerkt. Und ist ja auch, also ist ja auch so eine Art, ich glaube, Milieustudie nennt man das dann, ne? Oder so, sagten die Kritiker dann so, ne? Also was einfach sehr nah dran ist, keine Score-Musik, also keine Filmmusik, sondern eigentlich nur Live-Musik die ganze Zeit irgendwie. Ist bei The Wire eigentlich auch so, dass du immer nur Source-Musik irgendwie aus dem Ghetto-Blaster oder so hast. Oder halt auch mal eingespielte Musik von irgendwelchen Künstlern, aber kein klassischer Score, so wie ich das mache, wenn halt der Mörder kommt, dass dann dam 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 da. Ja. Genau, und da ist halt ganz, ganz, ganz viel Live-Musik in diesen kleinen Clubs, die dann da in New Orleans irgendwie, gerade in diesem Stadtteil Treme sind und so. Ja, ich will jetzt gar nicht irgendwie auf die einzelnen Charaktere eingehen, aber es ist wirklich ganz großartig und intensiv. Und ich bin dann, wenn ich sowas dann sehe, war ich auch wieder so ein bisschen traurig und denke, oh Mann, wieso kann man hier nicht ausgehen und geht so in so eine Kneipe und dann spielt da so eine Jazz-Kombo einfach. Wie cool wäre das denn?
Ja, also
das hast du da halt irgendwie an jeder Ecke so. Und das hat man hier in Deutschland so wenig. Irgendwie, du hast meistens immer nur irgendwelche DJs oder halt so klassische Coverbands dann irgendwie, ne, die dann von Wolfgang Petri über Scooter bis AC/DC irgendwie alles covern.
Habe ich meine Kölner Jazzgeschichte schon mal erzählt?
Nee, hau mal raus.
Es gibt in Köln eine Jazzbar und die hatten immer einmal die Woche oder einmal im Monat so eine Aktion, da konntest du eigene gedrehte Filme mitbringen und Videos und dann haben sich die alle zusammen angeguckt. Ja, also von Hobby bis Profi. Kannst du machen, was du willst, Filme mitbringen. So, dann habe ich ein paar Kostfilme mitgebracht und vor mir lief ein Film über Jazz. Jazz in Köln. Und das letzte Wort des Mannes, der da diesen Film gemacht hat, war: In Köln gibt es 100 Menschen, die sich für Jazz interessieren. Davon ist die Hälfte tot. So. Also, die Szene ist wohl sehr klein, ja. Deshalb ist das immer so schwierig.
Ist sie natürlich generell. Also da ist es dann zum Beispiel auch nicht so dieser New Orleans Jazz oder da gibt es dann auch wieder die unterschiedlichen, dass die sich gegenseitig so ein bisschen anbiefen irgendwie, weil gibt natürlich die älteren Traditionalisten, die dann diese traditionelleren Sachen spielen. Dann gibt es irgendwie Jüngere, die dann auch, der eine Sohn geht dann irgendwie nach New York und spielt irgendwie abgefahreneres Zeug und so. Ja, das ist echt, kann ich nur jedem empfehlen, das mal anzuschauen. Und wenn man gleich dabei ist, auch noch The Deuce.
Weil du hattest ja auf Twitter gepostet, da dachte ich, weil du so da gut drüber gesprochen hast, dachte ich, habe ich mir direkt gemerkt.
Ist alles geil. Ich bin ja mittlerweile auch echt, auf Netflix sieht echt alles gleich aus, finde ich irgendwie, ne? Ich glaube, die haben echt harte Vorschriften, wie ihre Serien dramaturgisch aufgebaut sind und wie die Serien aussehen soll. Und bei Sky hat man halt einfach, auch wenn der Service total scheiße ist von denen und die App total scheiße ist, aber das Angebot, finde ich persönlich, ist irgendwie dann doch immer wesentlich nachhaltiger in meinem Kopf als die Netflix-Sachen. Irgendwie größtenteils zumindest. Da kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber siehst du das auch so, Christiane?
Ich finde das Angebot definitiv gut. Die haben ja die ganzen HBO-Produktionen.
Genau, das ist.
Und sorry, falls du das gerade gesagt hast, ich musste mir Taschentücher holen. Ich finde es nur echt bescheuert, dass die so wenig Original mit Untertitel haben.
Ja, das ist tatsächlich.
Und das ist halt mittlerweile bei mir schon ein Grund zu sagen, nee, ich gucke das nicht synchronisiert. Also gerade bei so einer Serie, wo es halt viel auch auf die Akustik und so ankommt, da will ich halt den Originalton einfach haben. Ich finde das gerade bei solchen Serien, ne, wie Milieustudien halt sind, die sind halt nah dran. Und wenn du dann eben die Synchro draufgeknallt hast, dann schafft das so eine Distanz. Und die möchte ich ja genau in solchen Serien nicht haben.
Ne? Das haben die da aber irgendwie ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Ich frage mich auch gerade, wie das, ja, ich glaube, die Live-Musik ist, also sie müssen echt gut gefadet dann irgendwie haben. Da frage ich mich echt gerade, wie die das mit dem Ton hingekriegt haben. Weil eigentlich ist es ja tatsächlich so, wenn du so einen Sync machst, musst du quasi den kompletten Film eigentlich auch vertonen, ne? Weil du ja irgendwie auf den Mikros, die halt am Set rumhängen, immer irgendwie den Originalsprache auch drauf hast.
Ja, oder die Bands haben also live, gar nicht live gespielt, sondern aus Konserve und die Originaltöne der aus der Konserve.
Nee, es ist schon, das ist, also zumindest so, wie ich es gelesen habe, ist das wohl ziemlich viel auch einfach live am Set aufgenommen. Wobei man da auch viel dann wieder englischen Ton hört, wenn ich so gerade drüber nachdenke. Dass wenn die dann auf der Bühne sind und so, dass die dann irgendwie Englisch sprechen, weil die eh nur come on, bla sagen. Ne? So jetzt. Ja, das stimmt. Das ist bei Sky tatsächlich irgendwie doof. Und der Service ist halt eh scheiße. Also der ganze, es ist einfach, weiß ich nicht, wieso die sich das erlauben.
Während ihr randet, so leg ich mal einen Holzscheit auf. Moment, mach ruhig weiter.
Also ich weiß nicht, wieso die sich das erlauben, das so schlecht, unglaublich schlecht umzusetzen einfach. Ne? Aber ich finde, die HBO-Produktionen sind für mich doch nachhaltiger, meist zumindest als die Netflix-Sachen, weil ich, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, da warst du kurz weg, dass ich finde, dass Netflix irgendwie sehr viel, sehr gleich aussieht und sich auch irgendwie gleich anfühlt und gleich guckt, mit Ausnahmen jetzt von diesem Lynch-Ding da oder so dann, ne? Was,
Ja, ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich gucke tatsächlich nicht so viel Serien auf Netflix. Also okay. Wenn dann eher Filme tatsächlich. Und auch wenig Eigenproduktion. Also ich gucke Netflix eigentlich für das, wofür man Netflix nicht nutzen sollte. Nämlich für alle möglichen Filme, die es da halt gibt.
Dann bist du ja gar keine Sammler, nee, gar keine richtige Filmliebhaberin, habe ich jetzt ja.
Ja, das bin ich sowieso nicht, weil ich sammle ja keine Datenträger.
Oh, und Danny raucht jetzt Pfeife, oder was?
Ja, um dich zurück zum Nikotin zu führen, rauche ich jetzt eine Pfeife vor dir auf Skype.
Ich habe übrigens vorgestern gelernt, mein neuer Chef, der ist ja absoluter Pfeifen-Fan und Liebhaber und so, und der lässt hier sich auch anfertigen und so ein Kram. Und er hat uns ein Video gezeigt, ein YouTube-Video von einem Pfeifenmacher aus Leipzig. Und da hat er das als Rauchmöbel bezeichnet und ich musste so lachen. Ich finde diese Bezeichnung so geil. Rauchmöbel.
Mega, ja. Richtig gut.
Ja. Rauchmöbel. Noch nie gehört. Da gibt es wahrscheinlich schon als Domain, ne? Rauchmöbel.de.
Mit Sicherheit.
Ist ein Fachbegriff wahrscheinlich.
Habt ihr dieses David Lynch-Ding gesehen auf Netflix schon? Diesen Kurzfilm?
Nee, noch nicht.
Oh, den müsst ihr gucken. Der ist echt lustig. Auch wenn ich nicht so richtig weiß, ob ich ihn verstanden habe. Wie das bei so
einem. Ja, aber das weiß man ja nie.
Was für ein David Lynch, was für ein Film, was.
Der hat so einen Kurz. Aber ihn kennst du als Regisseur?
Ja.
Genau. Der hat Mulholland Drive und sowas gemacht. Der hat einen Kurzfilm bei Netflix rausgebracht, wo er einen Affen verhört.
Okay.
Ist so Film-Noir-mäßig gemacht, aber es ist wirklich lustig. Christoph hat da eine gute Dings-Review drüber geschrieben bei Letterboxd. Auch wenn ich erst noch mal für mich nachgoogeln musste, was kulturelle Osmose ist. Nachdem ich ihm was anderes zu seiner Review gefragt habe.
Was ist kulturelle Osmose?
Das habe ich schon wieder vergessen. Nein, habe ich nicht. Der im Prinzip jetzt aus kulturellem Zwang, weil man das halt gesehen haben muss, so habe ich es verstanden. Ist das richtig, Christiane?
Keine Ahnung. Oh.
Christopher, korrigier uns bitte. Oder mich. Kannst auch mal wieder eine Kolumne starten zur kulturellen Osmose.
Gut, Christopher, ich bin ja hier deine Übermittlerin. Ich bestelle einen Kommentar zum Thema kulturelle Osmose. Bis zur nächsten Folge, bitte. Danke.
Ja, da haben wir unseren Erlebnisbericht, ne?
Christiane. Du hast bis jetzt Podcast-Expertin durch deine Umfrage, die du ja veröffentlicht hast, in 36C3 auch deinen Vortrag gehalten hast. Bist du jetzt, hast du noch mehr Interviews gegeben? Warst du noch mal irgendwo?
Nö, tatsächlich nein? Nicht. Nein. Tut mir leid,
ich war da Deutschland jetzt enttäuscht
zu. Ja, zweimal sogar.
Heller Wahnsinn.
Ja, das war sehr, sehr cool, fand ich. Ich war so unfassbar aufgeregt am Tag davor. Ne? Ich habe fast gebrochen in der Bahn, aber als ich dann auf der Bühne saß, war alles gut.
Hab mir den nicht angemerkt.
Danke. Ich habe noch eine Frage zu einem Vortrag von dir da. Mhm. Mit diesem Sozialkapitalismus. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie du das definiert hast. Aber, weil du hast ja gesagt, ist ja, also bei uns, ne, unsere linke Blase ist ja so ein bisschen kapitalismuskritisch. Und dann meinst du ja, dass das da ja eigentlich dann nicht so ist. Aber ist dann das nicht da irgendwie doch auch kritisch zu sehen, weil Kapitalismus für mich so doch ist, dass ich quasi, wenn ich was tue, also auch eine soziale Leistung, ich hatte das Beispiel hier mit meiner Nachbarin, die ist hier so eine ältere Dame, die hier unten wohnt, die kriegt immer so Panikattacken und ich habe der irgendwann halt meine Telefonnummer gegeben und habe gesagt, hier, wenn was ist, ruf mich an. So. Und jetzt kriege ich immer Essen von der. So, aber das war ja nicht darauf bezogen, im Prinzip bei sozialem Kapitalismus. Also ich habe das ja nicht gemacht in der Intention, dass ich denke, okay, dafür kriege ich was zu essen. Und wäre sozialer Kapitalismus nicht, ich mache sowas in der Intention, dass ich dafür was kriege? Also, dass ich immer was zurückkriege? Also ich mache ja im Kapitalismus quasi nichts umsonst.
Ja, genau. Also,
und das ist dann doch wieder eigentlich nicht so cool, oder?
Ja, genau, um da den Kontext ein bisschen klar zu machen. Also ich habe eine Studie erläutert, die es schon gab, die sich auch mit den Motiven zum Podcasten beschäftigt hat. Und da hat der Autor eben geschrieben, dass manche Leute einen Podcast starten, um ihr soziales Kapital zu vermehren. Und das bedeutet für ihn eben, dass man Kontakt zu Leuten aufbaut, über die man dann sein Netzwerk vergrößern kann und die vielleicht irgendwann mal hilfreich sein können im Aufbau einer Karriere oder so. Das fand ich tatsächlich erstaunlich, dass er das so negativ formuliert hat, weil für mich ist genau das, Leute kennenzulernen, was Positives, aber also durchs Podcasten jetzt. Aber wahrscheinlich, weil ich da eben nicht so diesen Hintergedanken habe, jetzt sneak ich mich mal hier in den Podcast rein, weil dann kenne ich euch beide und vielleicht macht der Joscha dann meine ganzen Intros. Das war ja nicht die Intention.
Genau, das meine ich. Aber das wäre ja doch eigentlich die Definition des Kapitalismus. Wärst du dann nicht, wäre es bei dir nicht eher ein Sozialsozialismus?
Ich weiß, ich würde diese politischen Begriffe da eigentlich gar nicht benutzen wollen.
Ja, wahrscheinlich also nicht. Nee.
Also
ist mir nur so durch den Kopf gegangen. Irgendwie.
Meine Intention war immer, kann jemand für euch meine Steuererklärung machen, bitte?
Nein, sorry. Hab ich keinen Bock drauf.
Tschö, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Ich muss mir neue Freunde suchen.
Ja, genau.
Nee, also ich sehe das tatsächlich auch sehr positiv. Sorry, ich habe gerade einen Hustenbonbon im Mund. Ich hoffe, das hört man nicht so.
Doch. Es klingt, was ja. du Steppkanz machen.
Danny sieht so dann lustig aus mit der Pfeife.
Hat mein Papa mir geschenkt mal.
Ich wollte auf jeden Fall nur noch sagen, dass ich das in meiner Studie sehr positiv gemeint habe und das eben genau das Motiv war, dass man sagt, ich mache Podcast, weil ich mich einer Community zugehörig fühlen möchte.
Ja, okay.
So.
Ja, ja, ja. Genau. Ist das denn so eine richtige, also oder ist das quasi nur durch diese Studie gekommen? Ich habe das vorher noch nie gehört, dieses Wort Sozialkapitalismus. Oder ist das so ein offizieller wissenschaftlicher Begriff oder hat dieser Typ, der die Studie gemacht hat, so geprägt?
Also Sozialkapitalismus habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Er redet halt von sozialem Kapital. Ja, und den Begriff habe ich durchaus schon gehört, aber das ist also kein psychologischer Begriff, also eher soziologisch dann. Ja.
Stefan, sag da doch mal was zu.
Er muss einen Kommentar bestellen. Okay, dann haben wir es, oder?
Ja, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, ne? Aua. Mhm. Wieso sage ich denn immer, kennt ihr, habe ich vorhin schon gemacht, ne? Ich tue mir gar nicht weh und sage trotzdem Aua.
Ja, das habe ich aber auch drauf, weil ich will ja Mitleid haben.
Genau. Nicht viel schlimmer finde ich es immer, wenn man anderen Leuten weh tut und selber Aua sagt. Kennt ihr das, wenn die Leute am Fuß sind, selber Aua? Ne? Ja, das ist Empathie.
Ach so, ja gut, stimmt, so könnte man es auch sehen. Ne?
Manchmal erschrickt man sich ja auch und denkt, ich tue mir jetzt weh und dann sagt man schon mal so vorsorglich Aua und eigentlich passiert gar nichts.
Wenn man sich wirklich weh tut, macht man aber selten Aua. Ne? Nur wenn so Schmerzen entstehen, die eigentlich gar nicht sind. Ich habe mir letztens den Finger geschnitten, da guckte ich so und dachte, oh, das blutet aber ganz schön und klafft auseinander. Da schreibt man nicht Aua, da denkt man sich nur, falle ich jetzt um oder schaffe ich es noch zu verbinden?
Ja. Also wenn ich mir so richtig weh tue, dann schreie ich eigentlich nur das F-Wort, was man nicht sagen soll.
Das
F-Wort?
Das ist F-Wort.
Ficken, oder?
Nein, fuck. Das ist mir zu deutsch.
Ja, ich kann es auch. Oh, fuck.
Ja, genau.
Sternchen, Fromage. Stern. Fromage. Passt zu deiner Pfeife, das so.
Ja. Das ist so eine klassische Matisse-Pfeife.
Wer würde auch ficken sagen, wenn er sich wehtut? Mhm. Ne? Das wäre auch Quatsch irgendwie.
Ich hatte mal eine Bekannte, die hat das gemacht. Ficken. Und ich fand das sehr. Ich fand das sehr. Au. Merkwürdig.
Ja, naja. Jo, dann kommen wir.
Herzlich willkommen beim Audiophile Feedback 1% Super Unterstützer, Supporter Club.
Club.
Hier lesen wir Kommentare vor. Ihr seid Teil unsere Community, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst und seid so unsere Unterstützer. Wir wollen nicht euer Geld, wir wollen eure Meinung, euer Lob und euren Tadel.
Ja. Ich habe das gar
gut,
nicht
gut, wie ich das anmoderiert habe, ne?
Sehr gut.
Wunderschön.
Das hat das einer vor sich?
Soll ich anfangen?
Ja, mach mal. Simon. Ja.
Simon schreibt bei uns im Blog, hallo ihr drei, ich bin Hörer seit Folge 0 und möchte euch spät aber doch ein großes Lob aussprechen. Ihr schafft es immer wieder, mich durch eure verschiedenen Blickwinkel und Ansichten zum Nachdenken zu bewegen. In der aktuellen Folge beispielsweise beim Thema Polanski. Bisher hätte ich auf die Frage, ob man ein Kunstwerk losgelöst vom Künstler sehen kann, vermutlich mit Ja geantwortet. Beim Hören der Folge kam mir dann aber irgendwann in den Sinn, dass ich seit 15 Jahren immer in mein halbes Leben kein Film mehr mit Tom Cruise gesehen habe. Und das nicht, weil ich die Filme nicht gut finde, sondern weil er, zumindest eine Zeit lang, Scientology stark beworben hat. Offensichtlich trenne ich da ja schon lange nicht zwischen Kunstwerk und Künstler. Warum sollte ich es also bei Polanski oder jedem anderen tun? Es gibt keinen Grund dafür und ich bin etwas verstört und beschämt, dass ich für diese Einsicht so lange gebraucht habe. Wieder mal ein gutes Beispiel, was Podcasts bewirken können. Danke, macht weiter so.
Ja, schön. Ich bin damit immer noch nicht ganz durch mit der Thematik für mich.
Ja, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf.
Ja, genau. Da kommen wir auch noch durch einen anderen Kommentar von Hubert drauf. Hm. Der hat mich da nämlich auch nochmal ein bisschen, wo ich dann auch wieder dachte. Naja, ja.
Der Jörn schreibt ebenfalls in unserem Blog, nicht mal der Schöpfer von Feed weiß, was das bedeutet. Er sagt selbst, dass er noch diese Domain in seinem Besitz hatte. Danke für die gute Unterhaltung. Bezieht sich darauf, dass wir nicht wussten, was Feed bedeutet, richtig? Ja.
Mhm. Nicht mal der selber das weiß. Das war jeder.
Ja, wenn man noch eine vierbuchstäbrige Domain hat, die sollte man nutzen.
Hat man immer mal über, ne? Hubert schrieb uns eine sehr lange Weihnachtsmail, hier stark gekürzt. Ich höre fast alle eure Empfehlungen, wenn auch nicht alle im Abo enden. da ihr euch über den Schweizer Podcast gewundert habt, liegt das daran, dass es Schweizerdeutsch nicht gibt? Schweizerdütsch oder Schweizerdeutsch?
Dass es das Schweizerdeutsch nicht gibt, meint er.
Oh, das. Ach so, genau. Ja. Ich bin so schlecht im Vorlesen. Es gibt teilweise große regionale Unterschiede, zum Beispiel Baslerdütsch oder Bernerdütsch. Hier mein Podcast-Empfehlung über die Schweiz. Servus Grüzi, hallo, den höre ich natürlich auch. Der ist von der Zeit, der ist wirklich gut. Der Transalpine Podcast. Dann noch Einfachpolitik vom SRF, den kenne ich nicht. Fragwürdig, der eigentlich beste Podcast hier, hört doch mal rein, aber nicht auf erhöhter Geschwindigkeit. Dann wird es wahrscheinlich schwierig, ne? Genau, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon so ein bisschen angedeutet, ne? Dass irgendwer mir das auch mal erzählt hatte mit diesen verschiedenen Dialekten und die sich dann selber teilweise gar nicht verstehen. Hier noch Werbung von zwei Podcasts, von denen ich mir mehr wünschen würde. Colina, Essen und Geschichte, die Idee und das Format ist sehr interessant. Leider bisher nur 4 Folgen, hoffentlich bald mehr. Ich bin so weit vom Monitor weg. Red Huhn. Red Huhn? Randprojekt eines erfahrenen Podcasts, leider auch zu wenig Folgen. So, nun zur Diskussion über Polanski. Genau, das hat mich nämlich auch ein bisschen zum Nachdenken nochmal gebracht. Ich muss näher. Kann man das Kunstwerk vom Künstler trennen, beziehungsweise den Hersteller vom Produkt? Nun, Tanz der Vampire ist von 1967. Darf ich den noch gut finden? Und alles, was nach 77 oder 72 war, nicht mehr? Der Regisseur schafft einen Film, der gut oder schlecht ist. Der Film sagt mir aber nichts über den Charakter des Menschen dahinter. Alfred Hitchcock soll furchtbar gewesen sein. Davon sehe ich in seinen Filmen aber nichts. Das Gleiche gilt für Schauspieler, die mir eine Rolle verkaufen. Glaube ich wirklich, Tom Hanks ist so einfach gestrickt wie Forrest Gump und so weiter. Ja, da habe ich nämlich auch so ein bisschen, also die Hitchcock-Sachen habe ich ja zum Beispiel irgendwie auch alle geschaut und finde ich auch sehr gut. Und weiß aber auch, dass er irgendwie ein ganz komischer Typ war und auch mit seinem Frauenbild, wobei ich mir da auch immer die Frage stelle, inwieweit man das dann auch wieder zeitlich einordnen muss, also ne, wie weit die Gesellschaft einfach zu der Zeit war.
Ja, und ich glaube, man muss auch hier nochmal unterscheiden, ob wir über den Charakter einer Person sprechen oder ob wir darüber sprechen, dass eine Person Straftaten begangen hat. Und das ist einfach nochmal was ganz anderes.
Richtig, genau. Bei Polanski ist es ja tatsächlich so. Ich meine, der wurde verurteilt. Der wohnt jetzt nur in der Schweiz, weil er nicht ausgeliefert werden darf, beziehungsweise will. Und die Schweiz das auch nicht macht. Genau. Ich denke, ihr werft eine Frage nach den moralischen Maßstäben auf. Die sollte jeder haben und verteidigen. Bei Kunstschaffenden kann ich Moral viel besser verorten als in Produkten des täglichen Lebens. Künstler stehen im Rampenlicht und sollen gerne auch als Vorbild dienen. Durch diese Erhöhung erwarten wir auch, dass sie richtig handeln und sind umso mehr erschrocken, wenn sie Unmoralisches tun oder sogar kriminell werden. Diese Erhöhung und damit die einhergehende finanzielle Besserstellung schützt sie aber auch gleichzeitig. Der für den Künstler wichtige Prozess findet ja offensichtlich statt und ist wichtiger als der Prozess im Gerichtssaal, leider.
Öffentlich, er findet öffentlich statt.
Ups, das habe ich offensichtlich gesagt, ne? Ja. Meine Kritik gilt den Anwälten, die Gerichtsverfahren verzögern. Staatsanwälten, die zu viel Respekt vor Person XY haben und es selbst die aus den
Du bist ja weit weg vom Monitor.
Ich bin echt mega weit weg.
Ich lese das vor.
Ja, danke.
Weil ich bin direkt davor. Ja. Meine Kritik gilt den Anwälten, die Gerichtsverfahren verzögern. Staatsanwälten, die zu viel Respekt vor der Person XYZ haben und uns selbst, die aus Künstlern Kunst machen. Mein Werk als Konsument ist der Künstler mit all seinen Stärken und Schwächen. Um mich nicht selbst zu hinterfragen, findet entweder eine Trennung von Künstler und Kunstwerk statt oder die Kritik wird auf die Person des Künstlers verkürzt. Es ist ja auch einfacher, die Person anzugreifen, als das System in Frage zu stellen. Klammer auf, siehe auch Greta Thunberg.
Achso, das nächste ist auch...
Entschuldigung? Christiane?
Ja, lies einfach weiter vor, das ist auch noch von Hubert, was da noch kommt.
Der Streit kann endgültig nicht entschieden werden, aber er wirft die Fragen nach System- oder Personenkritik, Konsumverhalten und Eigenverantwortung auf, die uns sicher in nächster Zeit nicht loslassen werden.
Genau.
Sehr schöner Kommentar.
Ja, den fand ich auch sehr gut. Aber er hatte doch, meine ich, noch in der Mail auch geschrieben von wegen Handys und so weiter. Wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ich habe das, ich habe.
Das war das für mich tatsächlich nochmal so, ist ja alles kein Problem, kann man auch so nochmal aufgreifen. Er hat das auch nochmal im Prinzip aufgegriffen, dass wir uns ja trotzdem letztendlich dieses Huawei hier Handy, was ich hier irgendwie in der Hand habe, dafür sind wahrscheinlich irgendwie 3 Kinderhände abgehackt worden, polemisch gesagt. Und irgendwie, was ich hier irgendwie an Technik habe mit diesen ganzen Mikrochips und so weiter, die wir ja alle irgendwie in der Tasche haben, und irgendwie täglich nutzen und im schlimmsten Fall uns alle 2 Jahre mit einem neuen Vertrag ein neues holen und so weiter und so fort. Also fand ich dieses, sein Hinweis einfach darauf auch nochmal sehr gut, dass es halt eben nicht überall so ist, wie Daniela das ja zum Beispiel gesagt hat, dass sie hat ja aufgegriffen, dass wenn jetzt ein Erzieher oder eine Erzieherin irgendwie die Kinder schlägt oder vergewaltigt, dass die dann ja sofort nicht mehr arbeiten würden in dem Bereich, ne? Was ja auch richtig ist und was und wieso das bei Künstlern dann nicht so ist. Aber bei Handys oder solchen Sachen, gut, da geht es jetzt irgendwie nicht um Vergewaltigung, aber wo zieht man dann die Grenze irgendwie bei Kinderarbeit? Und also deswegen meine ich, ich bin damit, glaube ich, noch lange nicht durch irgendwie. Was aber auch, glaube ich, gar nicht so tragisch ist mit dieser ganzen Thematik. Also ich weiß, also Polanski werde ich definitiv nicht gucken, aber einfach da weiter, was glaube ich wichtig ist in diesem Kontext, einfach sich immer wieder Gedanken darüber zu machen und einfach nachzudenken, ist das okay für mich? Also vor allem geht es ja auch immer um einen selbst, so wie man damit zurechtkommt. Was ich schwierig finde, wenn man damit dann sich wieder moralisch erhebt über andere. Nur weil der jetzt halt den Film guckt und ich aber so moralisch sauber bin und den nicht gucke, aber wie er schon schrieb, der Demeter-Bauer, der seine Frau schlägt, das fand ich ganz amüsant, ich dann ja trotzdem von dem die Sachen kaufe oder wie auch immer, ne? So, genau, also ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht moralisch mit seiner eigenen Moral über andere erhebt und einfach guckt, was man selber für sich machen kann und was nicht. So, und irgendwie, weil letztendlich sind wir dann alle nicht sauber, weil wir halt irgendwie alle Junkies des Konsums sind. Mehr oder weniger, ne? Aber irgendwie ja doch, weil letztendlich hat halt jeder ein Handy und einen Laptop und so weiter. Und es gibt auch ein Fairphone und ich hab's halt trotzdem nicht. Weil ich halt doch lieber die bessere Kamera will.
Ja.
Ne? So. Ist halt einfach so. Ja, vielen Dank für den Kommentar, der hat mich auf jeden Fall auch nochmal irgendwie. Also ich bleib dran, mein Kopf bleibt dran und denkt weiterhin drüber nach. Und das ist ja auch das Schöne an der ganzen Sache. Mhm. Ja.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Es geht weiter mit der Auflösung von Mareks Verlosung. Das war die Auflösung von Mareks Verlosung. Es geht direkt weiter mit. Waren das schon alle Kommentare? Sind wir schon durch?
Ja, das war schon.
Unsere Hörerinnen und Hörer haben nachgelassen.
Ja, aber es war ja auch Weihnachten und so, ne?
Wenn wir nicht über kulturelle Osmose-Themen sprechen. Ich habe dieses Wort jetzt einfach eingefügt, obwohl ich nicht weiß, was bedeutet, vielleicht passt ja. Kriegen wir direkt weniger Kommentare. Wir brauchen mehr kulturelle Osmose im Podcast.
Ich musste auf jeden Fall direkt wieder an unsere Sprachdiskussion denken. Ja. Ach so, doch, ich habe noch mal was. Ich habe tatsächlich zu unserer Sprachdiskussion hat mir, das ist ein Kommentar, den ich einfach so vom Bekannten gekriegt habe, der einfach nur noch mal darauf hingewiesen hat, dass es ihm teilweise so ein bisschen so vorkam, als würden wir den Leuten teilweise Absicht damit unterstellen.
Womit? Du musst mich jetzt wenn noch sie, mal...
Ja, es ging, glaube ich, um Fachsprache in Podcasts. Und
ja, generell so diese übertriebene Sprache. Und auch irgendwie bei Leuten, die irgendwie jetzt, ne, ob es nun ich, also wie auch immer, also das ist ja nicht unbedingt Absicht, Sprache. Genau, akademische Sprache oder was auch immer. Also was wir ja hatten im Prinzip mit dem Dirk, was wir so besprochen haben, ne, wo man dann, oder wie es jetzt bei dir bei dem Podcast war, dass es immer vielleicht, ja, dass er ihm das so rüberkam, als würden wir den Leuten immer Absicht dabei unterstellen, aber dass das ja nicht unbedingt sein muss, sondern ja auch einfach so eine Routine, man spricht halt immer so und Das wollte er ja nochmal so.
Ja, ja, das habe ich bei Randvoll auch nochmal aufgegriffen, dass das natürlich auch der Fall sein kann, dass man einfach so sehr drin ist und man nicht mehr darüber nachdenkt, dass das irgendwie gerade einfach Fremdwörter sind für andere Leute.
Ja.
Aber ich würde mal behaupten, dass das auch nicht alle betrifft.
Nee. So. So, also es ist wahrscheinlich so sowohl als auch, ne? Irgendwie ja, in allen genau. Bereichen dann.
Gut. Dann machen wir jetzt einen Jingle.
Jingle. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommen wir zur Rubrik Unerhört, der Zufallspodcast. Es ist die Stelle im Podcast, an der wir zufällig eine Folge eines uns nicht bekannten Podcasts durch ein gefährliches, aufwendiges und geldintensives Verfahren zufällig auswählen, um es dann gemeinsam zu hören, in der nächsten Folge darüber zu sprechen und direkt eine neue Folge rauszusuchen. Und der Zufallspodcast in diesem Monat war Skandal in der Forschung an der Uni Freiburg aus dem die Labertaschen. Ne, wie ist das? Die Quasselstrippen. Die Quasselstrippen-Podcast. Und Joscha, wie ich sehe, hast du ihn gehört?
Ich hab's vergessen.
ich habe gestern noch gedacht, Joscha hat's garantiert vergessen.
Wieso schreibt ihr mir das denn nicht?
Weil du erwachsen bist, Joscha. Ja, ja. Es ist langsam Zeit, dass du dir einen Zettel und einen Stift kaufst.
Hab ich, ja.
Christian, hast du ihn gehört?
Natürlich habe ich den gehört.
Ja. Also,
und jetzt kommen wir nämlich zur Auflösung, warum ich bisher alles so wunderbar anmoderiert habe. Denn mir ist bei diesem Podcast direkt aufgefallen, weil ich habe nur diese Folge gehört. Ich wusste nichts darüber, wer macht das, was sind das für Leute, um was geht's. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Es sollte irgendwie dazukommen, die Person war aber gar nicht da. Dann wurde irgendwas erzählt, ich wusste überhaupt nicht einzuordnen. Ist das jetzt eine spannende Folge, ist das erfunden, ist das echt, ist das eine echte Geschichte, ist das ein Roman, ist das True Crime? Und deshalb fand ich es so wichtig. Man muss in Podcasts am Anfang erklären, was man eigentlich tut. Ich war total hilflos.
Jeder Folge, meinst du?
Nein, irgendwie das. Ich habe diesen Podcast-Folge angemacht, dachte, jetzt höre ich da rein und war halt total alleingelassen. Eine Person fing irgendwie an zu reden, dann gab es einen Cut, dann ging die Diskussion, also dann redete sie weiter und sagte, irgendjemand kommt gleich dazu, aber diese Person ist nie gekommen und wurde am Ende zugeschaltet. Das war total unheimlich. Die Folge ging 50 Minuten, ich habe 45 Minuten gewartet, wann kommt jetzt die zweite Person, von dem die Person gesprochen hat? Wann ist er denn jetzt da? Und er kam einfach nicht. Und dann war eine ganz lange Pause und dann gab es Grüße aus dem Urlaub. Und ich war total lost. Aber die Geschichte war spannend.
Ich muss dir dazu stimmen. Also ich habe da auch tatsächlich was anderes erwartet, weil ein Podcast, der die Quasselstrippen heißt und sich selbst als Laber-Podcast inszeniert, da würde ich ja schon erwarten, dass die Leute auch mal labern, aber das tun sie halt nicht. Zumindest nicht in dieser Folge. Man weiß ja nicht, wie die anderen so sind.
Ja? Also Joscha, es ging um einen Skandal der Uni Freiburg, wo offensichtlich schon in den 70er Jahren ein Doping stattgefunden hat mit Testosteron. Und das wurde auch von der Universität nicht so richtig aufgeklärt. Es gab einen Professor, der versuchte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seine Testosteron-Medikamente irgendwie nicht als Doping durchgehen zu lassen, damit er das irgendwie klinisch weiter benutzen kann. Und das wurde dann verschwiegen und 20 Jahre später wurde damit gedopt und dann kam das alles raus. Und es ging um Professoren und Doktortitel und Machenschaften an Universitäten. Es war True Crime.
Ja, habe ich auch aufgeschrieben. So ist eigentlich True Crime, was die da machen. Also ich kann ja noch mal ein bisschen Kontext geben.
Aber ich habe halt auch überhaupt nicht verstanden, was der Zusammenhang ist. War der Student an dieser Uni? Hat er diese Geschichte im Internet? Also erzählen die erfundene Geschichten? Ist das sein Thema? Also hat er was damit zu tun?
Da gibt es doch ganz viele Artikel dazu, die verlinkt sind in den Shownotes. Also das war schon wahrer Fall, dachte ich.
Ich habe es nur gehört, ich habe es mir nicht angeguckt.
Also.
Ja, aber es war so, es kam mir nicht so, ich erzähle jetzt eine Geschichte, die ich selber erlebt habe oder weil ich Sportstudent bin, keine Ahnung, oder weil ich gedopt habe, ich bin Radrennfahrer, es war so, ich war lost.
Ja, dann kläre ich jetzt mal ein bisschen auf, um was es eigentlich geht, auch für die HörerInnen, die das nicht gehört haben. Also, die Quasselstrippen ist ein Podcast von Toni und Pitt und der Mann, den wir dort gehört haben die ganze Zeit, das war Toni, der studiert Computer- und Informationswissenschaften, was ich aber nur herausgefunden habe, weil er ganz am Ende noch erwähnt, dass er ein neues Podcast-Projekt gestartet hat und in diesem neuen Podcast-Projekt ist sein ganzer Name angegeben worden, dann konnte ich den ein bisschen stalken und deswegen habe ich herausgefunden, was er studiert. So, und das sind zwei Studenten, die über Sporttechnik und ihr Leben sprechen. So sagen sie zumindest von sich selbst, aber in diesem Podcast ging es eigentlich nur um diesen Forschungsskandal, um ihr Leben ging es halt überhaupt nicht. Und genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich halt auch aufgeschrieben, dass der so eine True Crime Podcast Ansprechhaltung hat. Also es geht halt überhaupt nicht um True Crime, also schon irgendwie, aber jetzt nicht um Mord und Totschlag so. Und ja, einer von, also der Toni fand offenbar diesen Skandal dort so interessant, dass er sich halt viel dazu durchgelesen hat und das Ganze jetzt mal hier im Podcast darlegt, wie das so war. Und was ich halt echt schade finde, das finde ich aber immer schade, dass es halt echt so, ich würde mal schätzen, zu 90% abgelesen war. Oder? Was meinst du?
Fandest du? Ich dachte auch, aber ich fand es gut erzählt. Also ich fand es angenehm zuzuhören. Es klang nicht wie abgelesen. Es war so,
ich fand, es fand total wie abgelesen.
Ja?
Also die Sätze, die waren halt sehr schön formuliert und so. Mhm. Ne? Und zwischendurch hat er mal so ein bisschen was eingeworfen, wo er dann auch so gesagt hat, hier, das ist jetzt Spekulation oder so. Aber ich konnte dem tatsächlich echt total schlecht folgen, weil ich kann vorgelesenen Texten sowieso schon mal schlecht folgen, deswegen höre ich auch keine Hörbücher. Und das war halt alles vollständig ausformuliert. Es waren lange Sätze mit ganz vielen unterschiedlichen Namen und ich fand halt schade, dass es keine zweite Person im Podcast gab, die halt mal so Zwischenfragen hätte stellen können. Mhm. Also es war halt ein kompletter Monolog die ganze Zeit und dann eben noch wie abgelesen. Und da fand ich so, dass so die Möglichkeiten des Podcast-Mediums überhaupt nicht ausgenutzt wurden hier. Und das fand ich halt echt schade. Also ich hätte mir so einen Dialog mit Zwischenfragen halt da gewünscht, weil ich dem Ganzen halt überhaupt nicht folgen konnte. So, ja. Also was ich gut fand, war, dass die wirklich persönliche Meinungen oder irgendwelche Einordnungen auch als solche angekündigt haben und dann eben auch die ganzen Quellen in die Shownotes gepackt haben, sodass man schon den Eindruck hatte, das hat irgendwie Hand und Fuß. Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt nochmal hören, glaube ich. Deswegen, also das liegt einfach daran, dass ich das Konzept des Podcasts überhaupt nicht verstanden habe. So. Aber das ist das, was du auch meintest, ne?
Ja, man muss die Leute informieren, was man tut. Ist jetzt zwar mir eine Lehre.
Wie fandest du denn die Audioqualität?
Ich fand sie leider etwas hallig. Ich habe es bei mir im Atelier gehört, während ich gemalt habe, und es ist ein relativ großer Raum. Ich hatte meine große Bose-Box und ich fand es, also Hall plus Hall so ein bisschen, deshalb fand ich es etwas schwer zu verstehen.
Hm. Ja, Hall war auf jeden Fall.
Ich glaube, auf Kopfhörern schön, aber so in der, also, ja.
Nee, auf Kopfhörer war auch nicht so gut, weil der Sound relativ blechern war. Also, ich glaube, das Equipment war jetzt auch nicht so bombig. Und so seine Sprechweise, die war, also der war mir schon sympathisch so, aber ich fand, der hat oft so Silben verschluckt und dadurch wirkte der manchmal so gehetzt und das und so ein bisschen nuschelig. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Naja.
Ich fand es jedenfalls ein spannendes Thema.
Ja, das auf jeden Fall. Das Thema war schon sehr interessant.
Very nice. Joscha, hör dir die Folge nach. Ist deine Pflicht. wollen wir einen neuen Podcast suchen? Soll ich das heute mal wieder machen?
Mach du das bitte. Okay.
Wir gehen heute auf Feed, die Domain ohne Bedeutung. Und jetzt sagt mir Joscha bitte einen Buchstaben, den es gibt.
Z.
Ich suche einen Buchstaben Z in der Feed-Suche, was wahrscheinlich nicht geht. Doch, es geht. Ah, oh, sogar ganz viel. Wir haben 113 Seiten, in denen ein Z vorkommt. Bitte sage mir eine Zahl zwischen 1 und 113, liebe Christiane.
8.
8. So, das Rädchen im Browser dreht sich, es wird spannend. Wir
Stimmt, sind war das nicht so, Seite. Wenn man weit hinten ist, wurde es komisch?
Mhm.
Ja, ne? Ich erinnere mich.
Was weiter hinten ist, wird komisch. Die neue Podcast-Serie von Joscha. So, wir haben eine Seite mit nicht vielen Podcasts. Das sind, glaube ich, 10 Stück. Ich scrolle hoch und runter. Joscha, sag mir bitte eine Zahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
5.
Es ist Podcast 1, 2, 3, 4, 5. Und dieser Podcast heißt Angesprochen. Kennt ihn jemand? Der nee. Angesprochen-Podcast? In Angesprochen befragen wir einmal im Monat Linguisten zu ihren aktuellen Forschungen und versuchen so der Öffentlichkeit ein Bild von der Vielfalt der Linguistik an der Zürcher Hochschulen und darüber hinaus zu vermitteln.
Schon wieder Schweizer.
Schon wieder Schweiz.
Ach du meine Güte. Kann es sein, dass ich auf VCH bin aus Versehen, dass ich falsch, dass mein ach, falscher Torknoten. So.
Aber wieso nicht?
Naja, und jetzt sagt bitte einer Stopp. Joscha?
Stopp.
So, wir hören. Oh, das finde ich gut. Der phonetische Fingerabdruck. Was verrät unsere Stimme über unsere Identität?
Oh, das ist aber interessant.
Ich wollte Oder, generell ich sagen, der ganze
schon Säuglinge, können ihre Mutter an der Stimme erkennen. Beim Vater wird es schon schwieriger. Später sind Menschen im Allgemeinen sehr gut darin, die Stimmen von Bekannten zu erkennen, tun sich aber schwer damit, viele und unbekannte Menschen auseinanderzuhalten. Wir reden mit Volker Delvo vom Institut für Computerlinguistik der Universität Zürich darüber, wie sich phonetische Methoden nutzen lassen, um Menschen besser oder automatisch zu erkennen. Oh, das war spannend. 22 Minuten. Das ist machbar.
Sehr cool. Ja.
So, wird notiert. Heißt die Folge? Kommt in die Shownotes.
Ich hab's.
Hört alle mit uns, dann können wir den nächsten Mal drüber sprechen.
Gibt's auch nicht mehr, ne? 2017 nee. War die letzte. Aber gut, heißt ja, das ist ja das Schöne am Podcast, der ist ja trotzdem nicht zu Ende in dem Sinne, kann man ja trotzdem hören. Und das ist, scheint ja was Zeitloses zu sein irgendwie, ne? Es ja, sei denn, in den Jahren
hat sich jetzt... Mit 11 Folgen hat man auch alles über Linguistik gesagt, was zu sagen gibt. Guck mal, jetzt habe ich direkt wieder 3 wütende Hörer. Bitte kommentiert. Ja. Und die Germanisten also, ja. So. Hervorragend. Dann wird das gehört.
Super.
Christiane, dattelst du schon wieder? Spielst du schon wieder Fortnite?
Nein, ich bin bei Instagram und will gerade eine Story teilen, in der Joscha mich verlinkt hat. So. Ach, fertig.
Was ihr das
so macht? Ich spiele kein Fortnite. Ich spiele gerade Forza Horizon.
Immer noch?
Nee, beim letzten Mal habe ich nur Forza gespielt und jetzt spiele ich Forza Horizon. Das was ist denn noch da der geiler. Unterschied? Du hast nicht nur diese Rennstrecken, sondern du fährst durch eine freie Welt. Und das ist noch cooler und fährst Straßenrennen.
Ach so.
Ja. Das ist echt cool und ich bin ja echt so mega begeistert von der Grafik. Ne? Das sieht alles so geil aus.
Kaufst du die PlayStation 5?
Nee, weil, nee, also erstmal jetzt, keine Ahnung.
Aber Ende 2020, Hot News soll sie rauskommen, habe ich gehört.
Ding, Cyberpunk wird verschoben, so ein Scheiß. Auf August oder so. Eigentlich sollte das mal
April kommen. Ja, aber willst du ein halbgares Spiel spielen?
Aber ich habe jetzt vorhin irgendwo bei Google News, die PlayStation und die Xbox sind schuld. Ich habe es aber auch nicht weitergelesen, ich habe nur die Überschrift gesehen. Was mir noch eben eingefallen ist, von wegen Hörbuch und Buch überhaupt, ich habe meinem Bruder zum Geburtstag diesen Sci-Fi-Roman von Frank Riegers.
Frank Rieger?
Ja, Frank Rieger, genau, aber das ist irgendwie über Polyplot. Das ist so ein bisschen, also das kannst du nur digital lesen. Gibt so eine App zu, die nennt sich halt Polyplot und das ist aber auch so ein, soll wohl so ein offenes System werden und das ist so wie in den 80er Jahren oder so gab es doch mal diese so Bücher, wo es halt immer verschiedene, also wo du irgendwann deinem Charakter halt eine bestimmte Auswahl, also der hat dann bestimmte Möglichkeiten und dann lies weiter auf Seite 520.
Das heißt, choose your own adventure.
Genau, so und so ist das halt gemacht. Aber natürlich macht das in der App viel mehr Sinn, weil du halt nicht so viel blättern musst, ne? Was ja irgendwie dann wahrscheinlich den ganzen Flow so ein bisschen unterbricht. Fand ich ganz cool und das ist auch echt ganz cool. Der Prolog ist jetzt draußen irgendwie, am 30. kommt dann das ganze Ding raus. Du liest nicht gerne digital, ne, Christiane? Mhm. Das könnte aber, es sind nur 180 Seiten wohl irgendwie, meinte er. Hat das auch in der letzten Alternative. Das ist wahrscheinlich relativ schnell durchzulesen, so ein Cypher-Ding. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Und diese Polyplot, ich kann da auch noch mal das verlinken. Da gab es irgendwie auf der letzten Republika, gab es da von den Entwicklern irgendwie so einen kleinen Talk zu. Die gestalten das halt irgendwie offen, dass da quasi auch einfach jeder dann irgendwie was für schreiben kann, so im Prinzip. Also das ist so, soll wohl so eine offene Plattform sein, so wie ich es verstanden habe irgendwie. Und der Frank Rieger hat sich mit irgendeiner Autorin halt, er ist halt irgendwie Technik-Nerd und hat dann, das hat er in der letzten Alternativlos-Folge auch irgendwie so ein bisschen erklärt, hat sich dann von jemandem, hat das mit einer Autorin zusammengeschrieben, das Ding irgendwie. Ist ganz cool. Ist schon ziemlich nerdig am Anfang. Und halt so Sci-Fi mit Drohnen und irgendwelchen Sachen und so. Ja. Kostet 7 €, also kann sich vielleicht mal, wer da Interesse an sowas hat. Geht auch so ein bisschen in diese Shadowrunner Pen and Paper Rollenspiel Richtung.
Wenn das jetzt Native Advertising gewesen wäre, wäre das total perfekt, weil niemand gemerkt hätte, dass wir dafür Geld gekriegt hätten.
Wer weiß, was ich. Ich verheimliche euch das nur.
Der Joscha war auch nämlich auf dem 36C3, der hat so einen Bart angeklebt, so einen Hut aufgesetzt. Und, guten Tag, ich komme von Spotify. Ich habe eine Überraschung für euch.
Ja, ich sehe es.
Ich brauche einen Jingle.
Wo?
Du brauchst einen Jingle. Ach so. Du bist der Jingle-Beauftragte, Joscha, falls du das vergessen hast.
Achso, ich habe verstanden, ich habe einen Jingle und ich.
Nein!
Ja, okay.
Aber was Fetziges bitte, mit Rock'n'Roll.
Mit Rock'n'Roll? Wo ist mein Plek? Ach, ohne Plek.
Das Überraschungsthema der Woche.
Das Überraschungsthema der Woche, Joscha. Ich bringe ein Thema mit heute, über das ihr nichts weißt, nichts wisst, und wir reden jetzt darüber. Und das Thema der Woche heißt Podcast-Charme. Wie geht ihr damit um? Folgende Situation. Man will was Lustiges, Witziges, Interessantes, Spannendes oder Lehrreiches sagen, was man in einem Podcast gehört hat. Da man aber weiß, dass die andere Person überhaupt keine Podcasts hört und nicht mal weiß, was das ist, traut man sich nicht zu sagen, das habe ich in einem Podcast gehört, sondern sagt sowas wie, ah, ich habe letztens gelesen.
Klaus Kleber irgendwo. Hat das gesagt.
Genau. Und wenn jemand fragt dann, wo hast du das denn gelesen, dann traut man sich auch nicht zu sagen, weil man hat es ja in einem Podcast gehört. Und wenn man jetzt weiß, man sagt, ich habe es in einem Podcast gehört, dann wären die Augen ganz groß. Wie geht ihr damit um? Kennt ihr das auch?
Nein.
Noch nie gehabt?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich kenne Leute, bei denen ich das auch nicht sagen würde, weil die das Medium-Podcast halt gar nicht kennen, weil die einfach zu alt dafür sind. Also die wirklich alt sind so. Da würde ich wahrscheinlich sagen, ich habe das im Radio gehört, einfach weil ich keine Lust habe, das zu erklären. Weil ich weiß, die würden das niemals anhören so. Aber sonst, ich hatte die Situation noch nicht.
Ich bekenne mich zu meinem Podcast-Konsum.
Mhm. Und aus Seriositätsgründen, also hattet ihr nie auch so das gemacht, das ist jetzt nicht seriös genug als Quelle sozusagen, weil der andere denkt, ah, der hört so viel Podcast.
Nö, habe ich irgendwie, also, nö, echt nicht, irgendwie.
Das war das Überraschungsthema der Woche, schnell abgehakt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und es geht weiter mit der nächsten Rubrik.
Jetzt schon?
Ja. Keine Ahnung, wir haben ja nichts zu sagen dazu. Ihr kennt das nicht, bin hier der einzige Selbsthilfegruppe.
Ja, aber ja, dann hat das dann, ja offenbar dann, irgendwie dich bewegt, ja dann sag doch mal was.
Nein, ich kenne das halt von mir ab und zu, dass ich so gerade mit Aufwachen diese Politikthemen irgendwie sagen, habe ich einen Podcast gehört und dann sage ich das aber nicht, sondern sage, ich habe irgendwie gelesen, wie du das im Radio gehört oder Klaus Kleber hat gesagt, weil mir das irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich bin so, also für Leute, die nicht viel Podcast hören, also Spotify-Podcast-Hörer, für die es immer so Laber-Entertainment-Podcasts sind, weißt du, und ich habe dann immer den Eindruck, ich habe einen Laber-Podcast gehört, obwohl ich ja ganz viele Podcasts höre, die keine Laber-Podcasts sind, sondern Info-Service-Podcasts, und das wissen aber viele Leute gar nicht, dass sowas richtig gibt.
Ja, also dann ich muss
also sagen, wenn ich nur gemischtes Hack höre, ist das keine seriöse Quelle, weißt du, so gesehen. Ja.
Aber du bist wirklich kein guter Podcast-Evangelist. Du musst echt mal ein bisschen an das Medium glauben und auch mal dafür einstehen und sagen, ja, hallo, ich höre Podcasts und das mach das seriöse. Gefälligst auch.
Bitte? Fick den Spiegel und so, wir hören Podcasts.
Was ist ein Evangelist?
Ist das also ich weiß nicht, das Wort habe ich von Nikolas gehört. Der ist doch selber auch Evangelist.
Ach, Evangelist?
Jetzt verstehe ich. Dingsbums Evangelist.
Liebe Gemeinde, schön, dass ihr hier seid. Heute unterhalten wir uns über Podcasts. Kannst du einen Gehalt drauflegen im Nachhinein? Ja, ich mache Edith Marker. Ja. Edith Marker. Denk an Edith Marker. Ne? Dein DJ-Name. Wussten Sie, dass Joscha 20 Jahre als DJ unter dem Namen Edith Marker aufgetreten
ist? Ja, bin ich. Ja, bin ich. Kommen wir.
Okay, dann geht's weiter.
Es ging echt schnell jetzt, aber so ist das im.
Ja, wer bringt das nächste Überraschungsthema der Woche mit? Ich finde Christian.
Haben wir die Kategorie?
Wir haben jetzt auch mal die Kategorie. Achso, gut. Schreibe ich mir auf.
Warum nicht? Bis ich immer eine neue Kategorie ausdenke.
Na gut.
Form follows function. Bei uns genau andersrum.
Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie.
Können wir kurz einen Edit-Marker machen, dass ich kurz noch einen Scheit nachlegen kann und einmal kurz auf Toilette gehen? Anderthalb Minuten.
Okay.
Edit ist da. Au, oh, schon wieder. Das habe ich mir aber wirklich wehgetan. Boah, das Brot ist so geil, ne? Er ist einfach jeden Tag Brot. Und desto älter der Teig wird, desto besser wird er. Das ist jetzt der 5. Tag. Das ist göttlich.
Du isst nur noch Brot. Das ist aber sehr einseitig, ne?
Kommt auf den Belag an.
Das sind nur Kohlenhydrate.
Was soll das mir da? Achte ich ja nicht so drauf.
Ja, aber dein Körper kriegt das ja trotzdem mit.
Bin ich deswegen so müde die ganze Zeit?
Weiß ich ja nicht, was du sonst noch so machst und was zur Müdigkeit beitragen könnte.
Müde sein.
Rauchen und Brot essen.
Naja, ich dampfe ja.
Aber es ist trotzdem Nikotin drin, das kann nicht gut sein.
Nein, wahrscheinlich nicht. Und der Dampf auch nicht, glaube ich. Ich habe nämlich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich gefühlt verschleimter bin, als ich geraucht, als als ich geraucht habe.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Verschleimt, dem Raucherpodcast. Folge 1, Husten. Folge 2, schlecht die Treppe hochkommen. Folge 3, zugeschwollene Augen. Folge 4, ich habe eine Zigarette angezündet, obwohl ich schon eine in der Hand hatte. Folge 5, ich habe den Filter angezündet, weil ich betrunken war. Oh, das war früher schlimm. Hast du mal geraucht, Christiane? Nee, ne?
Nein. Also ich habe eine Zigarette in meinem Leben geraucht.
Eine einzige?
Wenn man, ne? Komplett, wenn man abgelenkt oder betrunken war.
Oder was?
Komplett
auch. Ja, komplett. Und dann nie wieder.
Da war bestimmt schlecht nach, ne?
Aber sowas war nicht. Ja, das
glaube ich. Macht auch keinen Sinn.
Würde ich sagen, wenn man sich die Zigarette falsch rum angezündet hat. Das war erstens peinlich und zweitens eklig.
Sag mal, Danny, ist das ein Schatten oder hast du einen Bartansatz heute?
Nee, ein Schatten. Oder habe ich mich voll gemalt?
Schade, würde dir gut stehen.
Guck mal, ja. Nee, ich habe doch keinen Bartwuchs. Was soll ich denn machen? Ich habe
ja,
ein bisschen Oberlippenbart.
Ja, das sieht echt so aus, durch den Schattenwurf, als ob du einen Bart hättest. Naja, schade.
Ja, schade, kann man nichts machen. Aber zum Thema Body Shaming kommen wir ja noch in unseren Vorstellungen.
Das mache ich später nochmal.
Wir kommen zur Rubrik Hör mit. Wir reden über gehörte Podcasts und stellen uns Podcasts vor oder sprechen über Folgen, die wir gehört haben. Und wir haben uns gegenseitig alle was mitgebracht.
Wer fängt denn an?
Ich fange an. Ich habe euch beide nämlich gebeten, Folge 1 von dem Übergewicht-Podcast zu hören. Von der lieben Gesche. Mit dem Titel Aber Schokolade schmeckt halt geiler. Habt ihr das denn gemacht?
Natürlich. Heute Morgen. Und da habe ich
Wann
drei Bilder.
Hast du uns das gebeten?
Ich habe euch gestern gebeten, das zu hören.
Das habe ich gestern nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe es nicht gehört, sorry.
Du hast gesagt, mache ich.
Hä?
Du hast gestern geschrieben, ich höre mir das an. Ja. Vor Harvey Weinstein. Ach, Joscha.
Und dabei kriege ich momentan gar
nicht. Das ist das Problem. Du hast doch geschrieben, ich höre mir das an. Da habe ich geschrieben, dann höre ich mir das auch an.
Ja, ich glaube, ich habe das auf dieses Harvey Weinstein-Ding bezogen.
Naja, ist ja auch egal. Ich habe es gehört.
Ach toll, jetzt bin ich mal wieder... Ach, ich muss mein
Klischee
auch
immer
ausleben, ne?
Ich ärgere mich. Du kannst gleich... Pass auf, du bist jetzt der unbeteiligte Dritte und kannst dir da die Meinung bilden, wenn wir uns darüber unterhalten.
Machen wir den Edit-Marker und sagen, du hast Danny darum gebeten. Nein,
natürlich.
Wir lassen das so, ne? Ich muss mich
ja... Du warst derjenige, der Transparenz-Terror gefordert hat.
Ja.
Ja gut, dann fange ich mal an, ne? Also ja, Danny und ich haben den gehört und du kannst jetzt einfach mal dir Gedanken machen, ob du das auch hören würdest oder nicht. Also, ich stelle den Podcast mal vor. Das ist ein Podcast von der lieben Gesche und die spricht dort über, ja, über Gewicht, also das heißt über Körpergewicht. Und in der ersten Folge, die wir ja gehört haben, geht es so ein bisschen darum, dass sie ihre eigene Gewichtsvita wiedergibt, also ja, wie das Thema so in verschiedenen Phasen ihres Lebens eine Rolle für sie gespielt hat. Und ich habe euch gebeten, euch das anzuhören, weil das ist natürlich ein Thema, also was heißt natürlich, das ist ein Thema, was für mich persönlich auch eine große Rolle spielt und ich habe tatsächlich noch nicht mit vielen Männern über dieses Thema gesprochen und ich dachte, das wäre doch mal eine Gelegenheit, um das mal zu ändern. Weil ich finde, mit Frauen redet es sich da wesentlich besser drüber, weil das teilweise auch echt intim ist so und ich die Erfahrung gemacht habe, dass da einfach total viel Verständnis da ist, weil irgendwie fast jede Frau, mit der ich darüber geredet habe, auch was dazu zu sagen hat und ja, genau. Vielleicht kannst du mal das erste Snippet einspielen, weil da erklärt sie so ein bisschen, wie es bei ihr in der Schule war und ich sag schon mal vorweg, ich kann da so 90% von unterschreiben.
Ja.
Ich war immer gefühlt immer etwas zu groß, etwas zu laut und etwas zu dick, um so zu sein wie die anderen süßen Mädchen. Ich bin nicht gerne shoppen gegangen. Wenn andere vielleicht irgendwie Spaß dran hatten, shoppen zu gehen und sich schön anzuziehen, ich bin so in den weiten Flanellhemden von meinem Papa rumgelaufen. Heute jugendlich zu sein, wo irgendwie gefühlt alle nur noch Leggings und Skinny Jeans tragen, wäre, glaube ich, für mich die Hölle gewesen. Keine Ahnung, was ich gemacht hätte. In den 90ern dann irgendwie mit so Pseudo-Schlaghosen und so. Das ging dann schon irgendwie. Meine beste Freundin in der 5. Klasse war das einzige Mädchen, das auch übergewichtig war. Ich glaube nicht, dass es Zufall war. Und dann war da natürlich noch sowas wie der Sportunterricht. Kennt ihr wahrscheinlich. Und ich weiß, das geht nicht nur dicken Leuten so, aber es war einfach dieser Klassiker. Im Sportunterricht Mannschaften wählen. Ehrlich, ey, die haben doch auch Pädagogik studiert, oder? Ich weiß nicht, warum das immer noch so ein Ding ist, dieses grausame Mannschaften wählen. Und ich wünschte, man hätte das einmal in Deutsch oder Englisch oder Musik gemacht. Aber nein, man macht es nur in Sport. Und natürlich stand ich immer bei den letzten dreien. Und dieser Satz, Gesche geht ins Tor, habe ich auch bis heute nicht verstanden. Ich meine, als ob die Person im Tor nicht extrem wichtig wäre. Ob man entweder hoffte, einfach, dass es gar nicht so weit kommt, dass dieser Ball zum Tor geht, oder ob man sich dachte, naja, die ist halt so breit, dass tendenziell schon mal mehr vom Tor verdeckt ist durch Mensch. Ich bin da trotzdem immer eher vom Ball weggelaufen. Ja, aber hey, geh halt ins Tor. Dann stehst du zumindest nicht blöd im Weg rum. Sportunterricht war brutal. Ich glaube, das geht vielen so. Das macht so viel mit dem Selbstbewusstsein.
Ja, Joscha, wie du hörst, sie macht das als Monolog und sehr ruhig, sehr bedacht. Ich habe den auf viel, viel höherer Geschwindigkeit gehört.
Das ist deswegen schon sehr langsam, ne?
Aber fand ich jetzt auch okay. Sehr langsam, aber ja. Kann man ja für sich einstellen.
Kann man richtig, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Das ja. Aber sie spricht, also wenn ich jetzt einfach mal so kurz zur Qualität, sie spricht sehr sauber und irgendwie hat so ein bisschen Humor dann da auch drin. Die Torszene war tatsächlich ganz lustig, wenn man sich denkt, was denken sich die denn wirklich dabei eigentlich, ne? So. Aber gut, ja. Aber es stimmt, ne? Wieso, wie kommt ein Sportlehrer da drauf, der irgendwie Pädagogik studiert hat, das wäre klug, Kinder auswählen zu lassen? Also, das macht wirklich keinen Sinn, wenn ich so drüber nachdenke. Aber es war tatsächlich immer gang und gäbe, ne?
Ja, klar, bei uns auch. Ich war auch immer die Letzte, die gewählt wurde in eine Mannschaft. Ich war aber selten im Tor. Ich durfte tatsächlich, also wir hatten außer Tor, hatten wir ja keine Aufstellung so. Also es gab Tor und es gab die den Ball hinterher liefen. Mehr haben wir ja bei Fußball tatsächlich nicht gemacht. So, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Und ich war aber tatsächlich in Fußball relativ gut, weil ich die Einzige war, die mal wirklich so nach vorne gegangen ist und versucht hat, ein Tor zu schießen. Und ich war da relativ erfolgreich. Aber das war auch die einzige Sportart. Das Allerschlimmste war für mich Volleyball. Nicht Volleyball, Völkerball. Völkerball meine ich. Völkerball war die Hölle.
Das fand ich sogar ganz cool, glaube ich. Fußball und so konnte ich gar nicht. Und Laufen und sowas.
Bei Völkerball musstest du ja vor dem Ball weglaufen. Ne? Du durftest ja nicht getroffen werden.
Genau.
Das und die haben bei uns aber keinen Softball genommen, sondern Volleyball dafür. What? Und der zwiebelt ja richtig. Ne? Und deswegen hatten wir Mädels also total Angst vor dem Ball.
Was ist das für ein Lehrer
darum,
gewesen?
Darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ja.
Ja. Ja. Meiner Erinnerung nach ist das total. Also gibt es ja zwei Sportunterrichtsperioden in der Jugend. Einmal bis zur Pubertät und dann danach. Also ich war zum Beispiel immer ein sehr guter Sportler. Ich war in allen Sportsachen eigentlich sehr gut. Und bis zu 12, 13, 14 war ich immer der Erste, der mitgewählt worden ist. Ne, bei solchen Teamsportarten. Und das hat sich aber total mit der Eintritt, so als man so 14 war, 13, 14, total geändert. Da war ich auch immer dann mit der Letzte mit. Weil es dann nicht nur um die Sportlichkeit ging, sondern wer ist der Coole und wer sind die Coolen. Deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn man dann eben. Ja, ich finde das gerade ganz interessant, weil ja jeder natürlich, bei dem einen ist Gewicht, bei mir war es viel die Größe, ne, weil ich ja irgendwie immer klein war. Also jeder hat so sein Päckchen, wo er sich zurückerinnert, glaube ich, und durch irgendein Raster des Durchschnitts gefallen ist, des Body-Shamings, wie ich eben schon sagte. Ne?
Ich denke gerade so ein bisschen drüber spannend. Nach. Ich glaube, bei mir
war es ewig nicht mehr drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich Gesche auch gehört habe da gestern, ist mir das erstmal wieder so präsent geworden.
Ich glaube, ich war immer so hinteres Mittelfeld. Irgendwie nicht wirklich schlecht jetzt, aber auch nicht das Sportass und irgendwie gerne gesehen und genau. Deswegen meine Schullaufbahn zieht sich auch so mit Dreien und Vieren eigentlich durch vom Notendurchschnitt und so war es dann letztendlich, glaube ich, auch ein paar Fünfen, ja, aber gut, naja.
Ja, ich war sowohl unsportlich als auch uncool. Deswegen wurde ich auch bis ins hohe Schulalter immer noch als Letzte in die Mannschaft gewählt. Aber daran hat man sich halt irgendwann auch gewöhnt. Und Sportunterricht hat jetzt wirklich, also das ging teilweise so weit, dass ich den ganzen Tag schlechte Laune hatte, weil ich wusste, heute habe ich noch Sport. So, Hauptsache der Sportunterricht ist vorbei, danach geht es irgendwie wieder bergauf. Aber ich hatte da echt, Angst ist zu viel gesagt. Also Angst nicht so richtig, aber ich weiß, es hat einfach so Sorge bereitet, dass man so wusste, okay, da ist noch was und du musst das noch über dich ergehen lassen. Ja. Und beim Schwimmen war es noch schlimmer, weil da hat man natürlich auch mehr gesehen so von den Leuten und von mir dann. Und da habe ich mehrmals im Monat gesagt, dass ich meine Tage hätte. Und das darf ja keiner überprüfen, deswegen musste ich da mehrmals einfach nicht mitmachen. So. Aber ja, das war schon nicht so einfach. Und was ich ganz interessant fand, war, dass sie gesagt hat, ihre beste Freundin in der Schule war auch dick. Und das war, das ging mir hundertprozentig genauso. Ich kam ja in der 7. Klasse aufs Gymnasium. Ich war vorher auf der Realschule und da wurden ja sowieso die Klassen neu zusammengewürfelt und alle haben sich irgendwie neu gefunden und ich habe mich dann direkt neben meine immer noch beste Freundin gesetzt, weil sie halt auch ein bisschen dicker war und sie hat mich auch gesehen und meinte so, ach, hoffentlich setzt sie sich neben mich und das war irgendwie schicksalhaft und wir waren halt genau wie Gesche das auch gesagt hat, die einzigen, die ein bisschen dicker waren und ja, das grenzt einen schon so ein bisschen aus, aber ich weiß nicht, vielleicht tut man da auch selber viel dazu, ausgegrenzt zu werden? Ich weiß nicht.
Weiß ich nicht, da will ich mir keine Urteile erlauben. Also ja, wahrscheinlich ist es generell immer ein bisschen Wechselwirkung, ist ja irgendwie bei allen sozialen Situationen irgendwie immer da, so, ne, aber.
Ja, das Risikomanagement, würde ich sagen. Ja, also genau, wenn du weißt, du wirst diskriminiert oder ausgeschlossen, dann natürlich bewusst Situationen aus dem Weg zu gehen, weil einem das passieren könnte, finde ich vollkommen nachvollziehbar.
Ja, ist ja irgendwie logisch irgendwie, ne, hat man auch keinen Bock dann drauf.
Ja. Ich finde zumindest ganz interessant, dass du diese Stelle gespielt hast, weil die hatte ich mir nämlich auch notiert. Ich habe nämlich gestern Abend noch, nachdem ich den Podcast gehört habe, mit meinem Papa unterhalten, der Sportlehrer ist oder war.
Ja, okay.
Genau, und mein Papa zum Beispiel hat gesagt, er hat nie in seinem Sportunterricht jemanden schlechter als eine 3 gegeben. Wenn du dich nicht verweigert hast und quasi ein Idiot warst, der nicht losgegangen ist, hat niemand bei ihm eine schlechter als eine 3 bekommen, egal welche körperlichen Zustände. Das, was ich ganz sympathisch fand irgendwie.
Ja.
Weil ich kenne das nämlich von mir auch anders. Ich hatte auch Sportlehrer, die dann, wenn du eben, also weiß ich mal, ich meine, ich war 1,50 groß, als ich 14 war und musste Weitsprung machen. Ja, und da konnte ich, was will ich denn dann 1 kriegen? Das geht technisch einfach nicht. Hochsprung, genau.
Ja, stimmt schon.
Genau, und wenn du eben dick bist, geht das auch nicht, ja?
Ja.
Ja, oder wenn du eben unkoordiniert bist, weil ich habe ja geturnt, irgendwie seitdem ich 6 war, ich hatte eine sehr gute körperliche, einfach ein gutes Körpergefühl. Das haben halt manche Leute nicht. Also wie willst du Hochsprung machen, wenn du nicht ungefähr das Körpergefühl gelernt hast über Jahre, sondern das mal eine Woche im Sportunterricht machst. Ja. Und, aber was, bisschen locker unterhalten oder so. Und da hatte ich aber noch den Perspektivwechsel, den man vielleicht auch ein bisschen Mut machen kann, vielleicht auch in der Retrospektive. Auch wenn es das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, ist natürlich, dass der Sportunterricht natürlich auch für viele Leute auch eine Profilierung sein konnte, die in anderen Fächern vielleicht nicht so gut waren. Also weißt du, wenn es für einen die Demütigung ist und sagen, scheiße, das ist das Schlimmste für mich, war das genau das Gegenteil für manche andere, weil natürlich manche Leute im Sport da zeigen konnten, was sie konnten und was sie können.
Ja,
oh, genau. Wo man, also wenn man den Perspektivwechsel mal hat, zu sagen, ne, in Physik bin ich blöd, das konnte Christiane ganz gut. Also man, dann ist es vielleicht nicht, also für mich zumindest retrospektiv nicht mehr so schlimm, wenn ich die Perspektivwechsel mal einnehmen kann und manchmal verstehen, warum Leute so ehrgeizig im Sport waren und dann eben sich versucht haben, das geilste Team zusammenzustellen. Aber vielleicht rede ich mir jetzt auch nur ein, damit ich nicht traurig werde. Wer weiß.
Nee, ich glaube, da ist schon viel dran. Also bei mir ging es halt in Kunst genauso, dass ich dachte, ich bin in Sport halt scheiße, aber ich kann gut malen und da werde ich dann dafür wieder so bewundert, ne? Also, ja.
Ja, und da ist eben die Frage, wie weit haben wir uns denn damals lustig gemacht über Leute, die nicht malen können? Also ich weiß zum Beispiel, ich konnte das auch gut, aber ich fand es immer amüsant, wenn Leute nicht in der Lage waren, einen Kreis zu zeichnen im Stück, sondern immer so komisch irgendwie. Und ich glaube, ich war auch ein Arschlochkind. Also, ne, nicht, also ich glaube, dass man diskriminiert wird oder ausgegrenzt, bedeutet nicht, dass man das selber nicht in anderen Zusammenhängen tut. Man, also, wenn ich so über mich drüber nachdenke, war ich auch nicht immer fair zu allen anderen.
Nee, auf keinen Fall.
Ja. Aber war das bei euch auch so, dass sich die Kinder so ein bisschen zusammengetan haben nach Körpergewicht und nach Coolness sowieso, aber auch so, dass quasi die Dicken aufeinander hockten und die anderen sich mehr vermischt haben?
Also wie gesagt, ich nehme das wirklich in zwei Phasen wahr. Also erstmal, ich glaube in der Kindheit, so bis die Pubertät einsetzt, wollte man wirklich das geile Team haben. Da hat man alle, die klein, dick und irgendwie unfähig war, hat man rausgeschmissen aus dem Team, weil man wollte ja gewinnen. Und ich glaube, dann später ging das los mit, dann hat man Leute aufgrund ihres Standings in der Gruppe einfach gewählt.
Nee, ich meine jetzt gar nicht so im Sportunterricht, sondern so prinzipiell.
Nee, gar nicht mal so bei mir, glaube ich.
Ich kann das nicht so sagen, weil ich...
Nee, ja. Eigentlich tatsächlich bei uns gar nicht so wirklich. Wenn ich so an meine Gymnasialzeit denke, dann Oberstufe sowieso nicht mehr.
Ja, das war dann eine andere Zeit.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch dieses, was man klassisch als Mann-Frau-Thema Rosa-Hey-Blau-Falle, fällt mir gerade ein Twitter, definieren würde, wenn man es so sagt, weil ich glaube, im jugendlichen Männerkosmos ist Übergewicht noch was anderes als Frauen in der Pubertät, kann ich mir vorstellen, in unserem jetzigen, derzeitigen gesellschaftlichen Konstrukt.
Ja.
Weil ich glaube, das hat weniger dann mit, also für junge Männer weniger mit Sexappeal zu tun. Ja, keine Ahnung. Weißt du, könnt ihr nachvollziehen, was ich meine?
Ja, voll,
dass das Thema ein anderes.
Absolut, absolut.
Also als dicker Junge kannst du durchaus dein Standing kriegen, weil die Leute wie mich damals auf dem Schulhof einfach mit meinem Bauch wegschubsen konntest, bin 3 Meter weggeflogen. Ja, genau, weißt du, du hattest einfach, dann warst du, konntest du wieder cool sein einfach. Ja?
Ja, das stimmt. Ja, okay, das kann ich nicht richtig beurteilen, weil der einzige etwas dickere Junge bei uns war schwul und der hatte da natürlich schon sozusagen noch andere Dinge, die ihn irgendwie ausgegrenzt haben. Mhm. Das
ja, gut,
konfundiert.
Ja. Und war da auch schon geoutet? Denn er hat Internetprobleme.
Ja. Der hat sich irgendwann geoutet, ja. In der Mittelstufe.
Okay. Ja. Hui. Nicht schlecht. Das aber.
Das ist früh, ja.
Ist schon, ja, ne? Würde ich schon sagen.
Helaas ist die Verbindung um radiotechnische Redenen verbroken. Probiert u het later noch eens.
Ja, da bist du.
Sehr gut. Entschuldigung. Mein gut. Gut haben wir alle. Aldi Talk.
Wieso folgt jetzt nur auf einmal wieder nicht mehr dieser Marker dem? Na, ist auch egal. Ja.
Okay. Du musst auf diesen Pfeil drücken, ne?
Ja, den habe ich. Mit ja, den ja, das habe ich. Der läuft auch weiter, aber der Marker, der die Marker setzt, läuft nicht mit.
Okay, verstehe.
Ist egal. Ich habe jetzt
so. Ich habe also die letzten halbe Minute nicht gehört, was ihr geredet habt. Das war bestimmt sehr spannend.
Nee, wir haben einen Edit-Marker gesetzt.
Nein.
Ja. Und haben festgestellt, dass ich es tatsächlich überlesen habe und nicht bestätigt habe.
Ja, wie auch immer, können wir jetzt nicht ändern.
Ist ja trotzdem, wir wissen ja trotzdem, worüber wir sprechen. Okay.
Ja. Ja, also nachdem sie ihre Schulzeit beschrieben hat, geht sie dann weiter in ihrer Biografie und sie spricht darüber, dass es in der Jugend halt irgendwie ein bisschen einfacher für sie war, wobei sie sagt, dass sie jetzt auch keine scheiß Kindheit hatte oder so. Und dann ja, geht sie über ihre Ausbildungszeit, also Studiumszeit und so weiter und wie sie dann zum Amtsarzt musste wegen der Verbeamtung, weil sie ja Pfarrerin ist. Und genau, da habe ich jetzt noch ein Snippet rausgesucht, worüber ich mich ein bisschen aufgeregt habe, über das, was der Arzt gesagt hat. Okay. Das zweite.
Ja.
Hm? Edit Marker. Sie hören
ist das jetzt Jingle irgendwie durch Dennis.
Jetzt bin ich wieder schuld. Nur weil ich. Einfach.
Mach ich gerade. Okay, der spielt das hier ab, aber spielt es nicht ab. Ist jetzt dadurch in der Routing-Matrix irgendwas durcheinander gekommen?
Das kann sein.
Ach, Danny.
Ach, Entschuldigung. Dann unterhalte ich euch währenddessen mit Anekdoten. Ich habe die Gesche ja auf dem 36C3 kennengelernt. Und ich fand auch den Podcast zu hören total schön, weil ich von ihr vorher noch nichts gehört habe. Und sie ist so in dem Podcast halt, wie sie in echt auch ist. Sie hat diese ruhige Art zu sprechen, aber ist sehr, sehr lustig dabei. Und hat auch eben, so ich mir das auch vorgestellt, auch wenn sie so ernste Themen hat, wie jetzt in diesem Podcast, hat sie so eine schöne Art, das zu erzählen, so anekdotenhaft, lebendig. Das finde ich sehr gut.
Mhm.
Hat Spaß gemacht, zuzuhören.
Fand ich auch voll schön. Und mir hat der Kirchen... Ups.
Das war der erste Clip. Ich wollte nur wissen.
Mhm.
Der Clip ist tot. Welcher
Clip?
Nee. Das ist ja eine Verarschung hier. Weißt du, woran es lag? Der Volume-Poti von den letzten beiden Clips ist ganz unten. Wieso auch immer. Okay.
Es geht weiter.
Ja.
Unsere Hörerin werden uns das verzeihen.
Als ich dann hier zum Amtsarzt gegangen bin, war das schon ein bisschen anders. Also überhaupt, wenn man sich nicht so ganz perfekt in seinem Körper fühlt, vor so einem fremden Mann innerhalb von einer Minute sich auszuziehen und in Unterwäsche eine imaginäre Linie geradeaus längs zu gehen. Ja, seien wir ehrlich, es ist nicht cool. Es hat viel mit Scham zu tun und mit Kontrollverlust und Machtverlust und dem Wissen, dass dieser Mensch da steht und ich gerade beurteilen kann und sagen kann, na, du bist leider zu fett, um in deinem Beruf verbeamtet zu werden, hat der nicht gesagt. Der hat mir schon nahegelegt, abzunehmen und hat mich dann auch gefragt, ob ich wüsste, dass es besser ist, Obst zu essen als Süßigkeiten und Kohlenhydrate und überhaupt und so. Und also so, als ob man irgendwie blöd wäre. Als ob irgendwie, ja, was meinen Sie denn? Was ist denn gesünder, Reis oder Nudel? Keine Ahnung. Dann stehst du da in deiner Unterwäsche vor dem und denkst dir so, ja, ich weiß, dass ich dick bin, aber ich bin nicht bescheuert. Mir ist auch klar, dass es besser ist, einen Apfel zu essen als eine Tafel Schokolade. Aber Tafel Schokolade schmeckt halt geiler.
Ja, genau. Also diesen Kommentar von diesem Arzt, ja, also das kann sich echt jeder mal so stecken lassen, der mal mit dem Gedanken spielt, dicken Leuten zu sagen, was sie denn essen sollen, weil ich würde mal behaupten, keine Ahnung, ich werfe jetzt mit Zahlen um mich, aber 80% der Leute, die schon mal eine Diät gemacht haben oder versucht haben, ihre Ernährung umzustellen und so, die wissen, wie man das macht. Das ist kein Problem des Wissens, das ist ein Problem der Motivation und der Emotion vor allem. Und wenn ich dann solche Kommentare höre von Ärzten, kann ich nur denken so, ey, Alter, überleg mal vorher, was du sagst. Ja.
Ja, völlig bekloppt. Also ich würde die Zahl sogar noch höher schätzen, dass eigentlich 99% wissen, dass eine Tafel Schokolade im Gegensatz zum Apfel irgendwie, dass da ein Unterschied besteht.
Ja, aber was ist denn jetzt nahrhafter, Reis oder Nudeln?
Ach so, das ist tatsächlich.
Die Frage stelle ich mir seit gestern. Also,
wenn man davon ausgeht, dass Reis resistente Stärke entwickeln kann, dann ist kalter Reis vom Vortag auf jeden Fall nahrhafter als Nudeln, weil der mehr Ballaststoffe hat, glaube ich, so ungefähr. Nicht und dadurch schlecht. Hat er auch weniger Kalorien.
Das ist ja, und Nudeln sind ja
ein verarbeiteteres Produkt.
Schon, ne, ja.
Ja.
Reis ist ja eigentlich nur Getreide im Prinzip, oder? Also aus der.
Ein sehr leckeres Getreide.
Ja, aus der Ehre raus und direkt. Und Nudeln machst du erst klein, machst Wasser zu oder Eier.
Ja.
Okay, wir schweifen ab.
Ja.
Ja, ich finde, was Gesche hier erzählt, fand es einen sehr mutigen Podcast. Auch die ganze Zeit, ja. Sie ist ja sehr offen und ehrlich und sagt da, sie redet ja sogar davon, wie viel Kilo sie wiegt, aufs Kilo genau. Und ich fand das ein sehr offenes, schönes Monologgespräch.
Es hat eine mega angenehme Stimme, finde ich.
Ja.
Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch anhören.
Mach das.
Alleine der Stimme wegen.
Hast du noch mehr Snippets mitgebracht, Christian?
Du noch.
Ja, eins habe ich noch. Ja. Wenn ihr dazu jetzt nichts mehr sagen wollt.
Ja, natürlich blöde Reaktion, ne? Also, was will man da noch anderes zu sagen?
Ja.
Und das Gefühl muss ja echt, also, ich weiß nicht, ich war lange nicht beim Amtsarzt. Musste ich mich da.
Ich war noch nie bei einem Amtsarzt.
Doch, ich war irgendwann mal.
Ich auch nicht.
Als ich bei Lebenshilfe angefangen musste, musste ich irgendwie zum Amtsarzt damals. Aber ich weiß auch nicht mehr, was die da genau gemacht haben. War schon lange her. Ja.
Next. Ja, Clip. Gut, dann spielen wir das nächste.
Ich habe mal so geguckt, was gibt es da eigentlich an Podcasts und an Blogs und. Ja, wie sind so die Diskussionen auch in Social Media, wenn Leute sich damit auseinandersetzen? Und habe festgestellt, dass es irgendwie nur so zwei Seiten gibt. Das eine sind halt genau diese Coaching-Formate quasi und Leute, die einem erzählen, du musst die und die Diät machen, du musst so Sport machen, das ist der Weg, um abzunehmen und das sind die Rezepttipps und bla bla bla. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite sind quasi Leute, die über das Thema Body Positivity bloggen oder podcasten und erzählen, warum es vielleicht gar nicht so unbedingt wichtig ist, abzunehmen und viel wichtiger ist, sich mit seinem Körper, wie er ist, irgendwie zufrieden zu sein und glücklich zu sein. Ja, und ich, wie so oft in diesem Internet, kriegt man das Gefühl, dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Und ich denke mir, es ist doch Quatsch, es gibt eigentlich tausende Nuancen dazwischen. Seinen Körper lieben zu können und trotzdem etwas an sich ändern zu wollen, quasi. Das ist, glaube ich, so mein Hauptanliegen. Und ja, da möchte ich gerne drüber nachdenken und laut drüber nachdenken und das in diesem Podcast tun.
Ja, das war jetzt aus der Nullnummer und das habe ich da nochmal rausgezogen, auch wenn das jetzt irgendwie so vom dramaturgisch nicht so richtig passt, weil sie da eben was anspricht, was mich persönlich auch total beschäftigt, nämlich so dieser Kontrast oder dieser vermeintliche Kontrast zwischen, ich möchte gern abnehmen, aus welchen Gründen auch immer ich das persönlich möchte, und ich habe meinen Körper so zu lieben, wie er ist, weil ich habe das auch total lange als unvereinbar wahrgenommen, weil immer so genau diese zwei Seiten, die sie beschreibt, so auf mich einprasselten. Und irgendwann dachte ich so, nee, das ist doch Quatsch. Also indem ich doch meinem Körper was Gutes tue, und abzunehmen ist definitiv was Gutes, wenn das natürlich bis zu einem gewissen Grad geht, über einen gewissen Grad hinaus ist es dann auch nicht mehr gut, aber das trifft halt auf mich nicht zu. Also ich rede jetzt von einem gesunden Abnehmen im Bereich des Normalgewichts, dann ist das doch was, was dem Körper, das, was der Körper braucht, und das ist doch auch irgendwie eine Form von Selbstliebe. Und um das zu verstehen, habe ich irgendwie total lange gebraucht. Und mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, ich kann dieses Wort Selbstliebe echt nicht mehr hören und Body Positivity und so. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich denke so, das, was ich gerade gesagt habe, gilt immer noch irgendwie. Aber irgendwie Selbstliebe hängt mir zum Halse raus. Also ich, weil das betont irgendwie trotzdem noch, dass der Körper so wichtig ist. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, ich bin bei Instagram über einen anderen Begriff gestolpert, Body Neutrality, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, also dass der Körper einfach egal ist, so dass man dem Körper als solchen nicht mehr so ein Gewicht beimisst und deswegen jeder das machen soll, was er machen möchte, und wenn er mit, was weiß ich, Adipositas grad 2 glücklich ist, dann soll das doch so sein und lass die Leute auch einfach so leben, wie sie wollen. So, an dem Punkt bin ich mittlerweile angekommen, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ja, ich fand nicht. Willst du erst, Danny, oder soll ich?
Ich fand das in dem Podcast, ich habe den Podcast gehört, deshalb darf ich anfangen, weil ich gearbeitet habe. Es fand ich ganz schön, deshalb finde ich es gar nicht so dramaturgisch unpassend, wie du eben sagtest, weil es macht so schön dieses, also ich habe mich da auch wiedergefunden in diesem, man kann ja sagen, ich bin zufrieden mit mir, möchte aber trotzdem was ändern, weil sie ja dann später im Podcast, das war eigentlich das, was mich am meisten bewegt hatte beim Hören, ja, diesen Punkt aufmacht, mit dass sie irgendwann mit ihrem Mann dazu gekommen ist, zu sagen, wir möchten ja noch gemeinsam was erleben, wir möchten alt zusammen werden, wir haben beide ein Gewichtsproblem quasi für uns, und gar nicht aus der Haltung raus, ich muss jetzt meinen Körper verbessern oder ich muss jetzt hübscher aussehen oder ich muss in Leggings passen oder in enge Hosen, sondern aus der Haltung raus, wie können wir beide miteinander uns handeln, dass wir, also dass uns möglichst viel Zeit miteinander bleibt. Das fand ich total fast, ja, schon romantisch irgendwie. Also ich fand es eine schöne Herangehensweise, nicht aus der Haltung rauszugehen, ich muss mich selbst verbessern, sondern wir wissen beide, wir sind nicht ganz zufrieden mit unserem Körper, aber nicht aus Schönheitsidealen, sondern weil wir wissen, es schränkt uns in anderen Bereichen ein. Und das ist nochmal eine ganz andere Haltung, weil sie nicht einfach auf diese, weil dieses Selbstliebe, Körperliebe und Körperform geht ja häufig nur auf einen Attraktivitätspunkt raus, auf den man schnell ja frustriert sein kann. Also sich schön zu machen irgendwie, indem man abnimmt. So.
Genau, und das, sie sagt ja auch, dass sie über den Punkt halt auch hinaus ist und der Punkt, ich möchte gesund sein, für sie halt viel, viel wichtiger geworden ist, und das kann ich auch total gut nachvollziehen. Das geht mir ganz genauso. Und dass das eben,
das wäre aber bei, weil du eben sagtest, Adipositas Stufe 2 und so weiter, da wäre es ja tatsächlich so, dass das dann ja auch
klar,
gesundheitsschädlich wird irgendwann.
Das schon, aber ich will damit sagen, das ist halt deren Sache. Wenn
definitiv,
die sagen, sie fühlen
sowieso
sich okay,
ja, ja.
So,
und
dann
es ist okay, wenn ich dadurch halt eventuell in gewissen Sachen eingeschränkt werde, beziehungsweise irgendwie, ne, also einfach schwierig. Ich meine, ich habe Klienten, die ich betreue, die halt wirklich sehr, sehr starkes Übergewicht haben und wo es, was die halt wirklich extremst einschränkt. Einfach im Ganzen, ob es halt, ne, die Treppe hochgehen, also 4-5 Stufen hochgehen und danach einfach fertig sein, was ja einfach ist. So, ich persönlich kann das einfach nicht nachvollziehen, weil ich immer irgendwie, ja, mir war das immer relativ egal, wie es mit meinem Körper ist. Ich habe aber auch nie in irgendeine Richtung so immer, das war immer so ein Mittelding, irgendwie so ein normaler Körper halt so, ne? Mhm. Dieses Neutrum passt da eigentlich ganz gut, also so bei mir, glaube ich. Ja. So, das war mir irgendwie immer, ich habe das für mich selber immer so als, ja gut, ist halt irgendwie so, ich bin aber auch zu faul, irgendwas zu machen.
Während ich den Eindruck hatte, dass es nicht Gesches Thema ist, auch nicht unseres war. Es geht hier ja nicht um Adipositas im Sinne von der krankhaften.
Meine ich nur, weil Christiane das eben kurz nochmal so, aber
Es ging eigentlich, glaube ich, nur um dieses Alltags, ich bin ein bisschen zu dick irgendwie für die Gesellschaft oder für mein Umfeld oder für mich selbst sowas. Ne?
Also ich weiß, meine ehemalige Partnerin hatte auch mit sowas sehr, sehr zu kämpfen irgendwie so, also gerade dann mit sich selber und ich dann immer tatsächlich der Typ war, der gesagt hat, ach, das ist doch alles okay und ist doch irgendwie eigentlich völlig egal. Und dann aber auch irgendwie viel mit ihr darüber geredet habe und mir dann aber auch gehabt, ja, mir ist das vielleicht egal, aber wenn sie sich natürlich so unwohl fühlt, muss ich ihr auch das Recht dann eingestehen, dann was zu machen irgendwie, in welcher Hinsicht auch immer. Wo ich dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Zeit lang zumindest irgendwie so ein bisschen falsch agiert habe in dem Sinne, wieso, du bist doch wunderschön und toll und überhaupt so, ne, so. Was für mich ja auch so war, so, aber ich ihr damit quasi so ein bisschen ja fast den, ja, diese Berechtigung zu nehmen, dann, nee, du musst doch überhaupt nichts machen, ist doch irgendwie alles okay, so, ne, so, weil letztendlich geht's ja wirklich immer um einen selbst dabei, so, und nicht um irgendwen anders, also wie fühle ich mich damit, ne,
Ja, ich kann deine Reaktion da aber total verstehen, also mal prinzipiell davon abgesehen, dass jeder natürlich auch irgendwie seine Präferenzen hat, aber zu sagen, so, für mich bist du perfekt, so, ich glaube, das würde ich ganz genauso sagen, weil alles andere ist halt auch irgendwie, da begibt man sich auf sehr dünnes Eis, ne, wenn man dann irgendwie so in die Richtung geht, ja, könntest du schon recht haben, mach mal lieber was, das ist natürlich auch total scheiße.
So, ja, und vor allem, also wenn man jetzt, wenn man in einer ernsthaften Partnerschaft ist, ist es ja auch so, dass dann, also würde ich jetzt einfach mal so sagen, ab einem gewissen Punkt ist man ja irgendwie eigentlich so tief in der Partnerschaft, dass das irgendwie einfach keine Rolle spielt. Ob der Bauch ein bisschen dicker ist oder Popo ein bisschen zu dick oder zu dünn oder was auch immer irgendwie, was ja, man liebt den Menschen ja so und dann ist er halt auch so perfekt, weil man ihn ja so ne, sonst wäre man ja nicht irgendwie so und dann spielt der Körper ja eigentlich keine Rolle mehr. Aber trotzdem, so, das habe ich da auf jeden Fall gelernt immer so, ne, das ist, man selber sich dann auch wieder so ein bisschen oder ich mich selber dann auch irgendwie zurücknehmen muss und sagt, ja, mach dann Sport, ist doch gut, mach. So wie du dich wohlfühlst, so, ne? Und nicht dann wieder denken, ach, hör doch nicht auf dieses Gesellschaftsbild und bla bla bla. Also quasi so mein linksmoralisches, weiß ich nicht, was raushängen lassen, dass man sich ja nicht an Schönheitsideale halten muss und so weiter. Und dass das ja alles völliger Quatsch ist, was ja auch so ist. Aber darum geht's ja in dem Moment nicht.
Es geht halt um die subjektiven Gefühle und wie man sich selbst akzeptiert oder vielleicht auch nicht. Und ich finde halt, kein anderer Mensch außer man selbst sollte ein Mitbestimmungsrecht haben darüber, was man mit seinem Körper macht. Jetzt mal extreme Krankheitsfälle ausgenommen, ne? Also darüber reden wir jetzt nicht, aber wir reden von gesunden Körpern so. Ja. Danny, hast du dazu noch eine Meinung?
Bist du zu Ende mit deinen Ausführungen zu dem Podcast?
Ja.
Gut, weil dann wäre mein Resümee, nämlich, das hat, also was ich von dem Podcast am meisten mitgetragen habe, und vielleicht kommt es daher, dass sie ja Pastorin ist und weiß, wie man Menschen irgendwie einlädt, sich Gedanken zu machen. Aber sie sagte so in einem Satz und als steile These, dass jeder so sein Leben als Gewichtsgeschichte auch erzählen kann. Ne, dass man sagt, man kann sein Leben, seine Lebensabschnitte dadurch eben erzählen, wie anhand des Gewichts halt. Und ich dachte im ersten Moment, wo sie anfing, verstehe ich nicht. Und dann ist mir bewusst geworden, dass das stimmt auch für mich. Selbst ich kann das. Ja, weil man mir als Kind immer gesagt hat, ich bin zu dünn und so, ich muss mehr essen. Ne? Es hieß zum Beispiel, ich war relativ klein. Wenn du groß und stark werden willst, musst du mehr essen. Das war so das Thema meiner Kindheit. So, genau. Wo ich bin halt nicht mehr gewachsen. Ne? Ich meine, meine Eltern sind auch nur 1,65 groß. Ich wusste, ich werde nicht mehr größer. Aber den ich kriegst du erzählt, du wirst, wenn du mehr isst, musst du wachsen. Dann wirst du wachsen. Hat natürlich nicht funktioniert. An diesen Gedanken habe ich mich ja bis 21 geklammert, weil es immer hieß, man kann ja bis 21 Jahre alt, es kann man ja noch wachsen. Aber ich habe aufgehört, dass ich 14 war. Und später dann auch dieses Thema älter werden war für mich da auch mit verknüpft. Weil irgendwie das hört bei mir so auf, als ich aufgehört habe zu rauchen mit 30. Und dann hieß es ja immer, wenn du 30 wirst, fängst du auch an, dann wirst du mal Bauch ansetzen, du wirst auch mal einen Bierbauch kriegen, wo ich damals dachte, ja, stimmt gar nicht. Und dann fing das bei mir auch dann plötzlich ad hoc an, mit dem Aufhören mit Rauchen habe ich 10 Kilo zugenommen und nur 7 wieder runter, also oder 6 irgendwie, dann blieb irgendwas hinterher. Und jetzt irgendwie, also selbst ich, der ich eigentlich mit dem Thema Gewicht nichts zu tun habe, kann das so in Lebensphasen auch für mich subsumieren. Fand ich ganz spannend.
Das stimmt.
Dass dieser erst abstruse Gedanke aber dann irgendwie doch funktioniert, selbst bei mir.
Ja, das stimmt. An der 30 ist sogar tatsächlich irgendwie was dran, ne? Komischerweise. Oder zumindest so in diesem Zeitraum. Also,
ja, und auch in der Pubertät Gewicht. Ich wollte mal, ich habe damals viel Wrestling und Boxen geguckt, so was man als 14-jähriger Teenie vom Dorf halt macht. Und dachte, ich wäre auch gern so ein, weißt du, so ein starker Typ mit Muskeln. Und dann dachte ich, ja, irgendwie, das ist aber, ich habe zwar geturnt oder so, aber dann merkte ich schon, ich werde halt drahtig. Ich werde niemals Muskeln kriegen, so. So, und das hat mich in meiner Jugend auch beschäftigt. Also das Thema Gewicht war selbst für mich, der ich nicht unter Über- oder Untergewicht gelitten habe oder krankhaften Sachen, doch ein Thema. Und das war mir vorher gar nicht bewusst. Erst durch die Gesche dachte ich, ach ja, stimmt, guck mal. Wie ist bei dir, Joscha? Hast du eine Gewichtsgeschichte?
Ich überlege so ein bisschen.
Wolltest du mal anders sein? Dicker, nee, dünner, muskulöser, stärker?
Ja, behaarter. Ich habe auch mal so ein bisschen in der Zeit, wo ich Techno gemacht habe, hatten wir Hanteln im Studio und das habe ich mal so ein paar Wochen durchgezogen. Das ging erheblich schnell. So. Mein Kumpel war ganz eifersüchtig, weil ich bin einfach zu faul. Ne? Das ist unglaublich. Ich bin einfach echt zu faul, irgendwie sowas zu machen. Und es ist mir halt auch irgendwie dann doch, also da ist die Priorität dann für mich nicht so sehr. Was ich jetzt tatsächlich auch merke, so seitdem ich irgendwie so Anfang 30 irgendwie so diese komische magische Zahl, wo auch immer die herkommt, das ist dann auch nicht so. Also ich hatte früher, war ich eigentlich immer relativ schlank, normal schlank gebaut. Irgendwie ist, ne, nicht besonders muskulös, weil ich halt nichts dafür getan habe und keinen Sport gemacht habe. Und jetzt merke ich aber doch dann auch, dass man so ein bisschen Bauchansatz und so bekommt irgendwie, ne? Und denke mir dann schon manchmal, ja, aber das war's dann auch.
Ja, aber ich bin auch in dieser Phase jetzt. Ich glaube, schon in der nächsten Phase. Ich bin 2 Jahre weiter als du, Joscha, weil ich mittlerweile auch, ähnlich wie Gesche das sagt, war früher viel im Fitnessstudio, weil ich dachte, ich müsste so ein Schönheitsideal entsprechen. Ich müsste so aussehen, wie die Leute denken, ich wäre attraktiv. Und mittlerweile gehe ich aber ab und zu im Fitnessstudio, laufe mal durch den Park, weil ich denke, es tut mir gesundheitlich gut.
Genau einfach, bin ich jetzt nämlich gerade. Dass ich jetzt nämlich auch darüber anfange nachzudenken, dass ich denke, boah, meine Kondition, weil ich halt nie wirklich Sport gemacht habe oder so. Ich merke einfach so, ne, die ist wahrscheinlich irgendwie so halbwegs okay, aber eigentlich ist sie ziemlich scheiße so, ne? Wenn ich irgendwie, mein Bruder macht echt viel Sport, so mit dem habe ich mal Squash gespielt, irgendwie nach einer Viertelstunde, ich hätte kotzen, also so in dem, also so wirklich völlig alles pfeift und weiß ich nicht was, und der schwitzt noch nicht mal. So. Ja. Also gefühlt, vielleicht hat er doch ein bisschen geschwitzt, hat aber stimmt.
Ich sehe gerade dich in meinem inneren Auge, sehe ich dich vor dich, wie du mit so einem Squash-Schläger und so, weißt du, so ein Klapsband um so ein Schweißband dasteht und ganz traurig einen Schläger hängen, dass du wieder als letztes ins Team gewählt worden bist.
Ja, das spielt man ja nur zu zweit. Da gibt's ja kein Team, oder nicht?
Ich weiß, aber ich hatte mein innerliches Bild. Okay.
Ja.
Ja, aber spannend. Also kann ich nur empfehlen, diesen Podcast zu hören.
Ja, ich werde auch
noch mal eine wunderbare Art hat, das zu erzählen.
Ja, das fand ich jetzt nämlich auch irgendwie, ne?
Und viele Denkanstöße eben einfach gibt, so, ne?
Ja, ich habe da auch nochmal über ein Thema nachdenken müssen, aber ich glaube, darüber muss ich dann doch mit einer Frau reden. Also ein Thema, also dieses ganze Thema Body Positivity und so weiter, was natürlich auch in der Feminismus-Szene, sage ich mal, ein sehr wichtiges Thema ist. Und da ich mich da ja immer so ein bisschen gegen gesträubt habe oder zumindest lange Zeit jetzt schon dagegen sträube, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe gerade nur so englische Begriffe im Kopf. Also ich bin als Feministin nicht gut genug. Ich bin nicht radikal genug. Wenn ich eine richtige Feministin sein will, dann muss ich gefälligst auch für Body Positivity und so weiter einstehen. Und das ist nochmal so ein Thema, wo sie mich auch total drauf nochmal gebracht hat, darüber nachzudenken, weil dieses ganze Thema, du bist nur eine gute Feministin, wenn, das treibt mich so sehr um, aber ich glaube, da muss ich dann doch nochmal andere Leute drauf ansprechen und wie sie das
vermutlich
sehen.
Ich würde da trotzdem was zu sagen.
Ja, bitte.
Auch als nicht Feministin, aber vielleicht versucht feministisch denkender Mensch irgendwie würde ich da dir widersprechen und dann auch wieder sagen, nee, aber es ist doch, also genauso wie du es machst, ist es doch richtig. Also jeder, versuche ich irgendwie zumindest immer so, jeder sollte es doch so machen, wie er sich dabei wohlfühlt. Und das geht jetzt ja nicht nur um den Körper, sondern dann auch irgendwie um alle möglichen Einstellungen, die man halt irgendwie hat. Ob es nun feministische, politische Einstellungen sind oder sonst was eigentlich ist.
Du willst, doch wahrscheinlich du willst Christiane nur entradikalisieren, damit du als weißer Heteroklassismann weiter deine gesellschaftliche Position festigen kannst. Deshalb möchtest du Christiane abschwächen.
Nee, also wenn sie dazu stehen würde, fände ist das ja auch voll okay. So. Und ich bin ja auch, also ich finde dieses Body Positivity Thema eigentlich auch, würde ich erstmal so unterschreiben und sagen, ja, irgendwie jeder Körper ist doch eigentlich schön, so. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wieso es, ja, man kann ja Menschen irgendwie einfach nicht auf den Körper reduzieren, so, das ist ja irgendwie einfach Bullshit. Und ja, Schönheitsideale sind halt sowieso blödester Humbug irgendwie, ne, so, also weil die ja einfach nur irgendwie gerade entstehen, weil, Achtung, Verschwörungstheorien, irgendwelche Lobby- und Interessengemeinschaften von irgendwelchen Jeansfirmen oder sonst was, das halt gerade so durchsetzen und meinen, das wäre jetzt halt das Richtige. Aber das ist ja irgendwie einfach Quatsch. Also deswegen bin ich dieser Body-Positivity-Thematik sehr offen gegenüber und sehe das eigentlich auch so. Also ich persönlich würde jetzt einfach mal so aus mein Attraktivitätsbild ist sicherlich nicht irgendwie so super skinny. Ist so, ne? Aber das ist halt auch irgendwie eine ganz persönliche Sache. So, ich, ne? Deswegen. Aber grundsätzlich mach einfach das so, wie du es meinst, dass es richtig ist und mach dir nicht so viel Gedanken darüber, wie es angeblich richtig sein soll. Glaube ich so. Das wäre jetzt so mein Input für mich, wenn ich das so drüber nachdenke. Ob der ja, richtig ist oder nicht, ist auch wieder, weiß man nicht, ne? So.
Ja, doch, im Grunde hast du natürlich recht. Und das ist halt natürlich auch genau das, was ich irgendwie verfolge und wofür ich eigentlich auch stehe. Aber dann bekommst du natürlich trotzdem noch Druck von außen und denkst so, ich bin nicht radikal genug, die werden mich nicht ernst nehmen, so, weißt du?
Aber wer denn?
Ja, so andere Feministinnen.
Und dann wäre halt wieder die Frage, muss man denn von allen ernst genommen werden? Also so.
Wenn das genau die Leute sind, von denen man gern ernst genommen werden möchte, dann schon.
Da, wo dir dein gesellschaftliches Kapital, dein soziales Kapital einbringen möchten.
Genau, ja. Egal, das führt jetzt auch total weg vom Podcast, aber
man darf das nicht als Einzelkonstrukt betrachten. Ich meine, es ist ja alles eingebettet, auch dieser Bodypositivism. Ich sag mal, wenn unsere Gesellschaft sexuell befreiter wäre und wir nicht gleichzeitig Attraktivität, Erfolg gleichzeitig mit der Möglichkeit, Geschlechtsverkehr zu haben, in Einklang bringen müssten, sieht das ja auch nochmal ganz anders aus, das Thema. Also wenn man einfach mal getrennt und locker drüber sprechen kann, was finde ich attraktiv, was finde ich sexy, was finde ich sexuell erregend, nicht auf eine gesamte Person zu projizieren und auf quasi ein Stereotyp einer Figur, sondern locker damit gesellschaftlich umgehen würde. Mhm. Also wenn die ganze Welt eine große KitKat-Party wäre, KitKat-Club-Party, dann sehe ich das auch mal anders aus. Weil einfach wir das viel zu eng verknüpfen miteinander, weil wir einfach viel zu spießig sind.
Ja.
Ja.
Und das kapitalistische System uns vorgibt, wie wir Sex als Konsum, wie bitte?
Beim nächsten Mal hören wir einen Sex-Podcast, höre ich hier raus.
Okay, habe ich noch nie gehört.
Wenn der Zufall...
Könnten wir mal machen, ne? Einen Sex-Podcast hören? Ich habe noch nie einen gehört.
Es gibt einen ganz guten von Zeit. Also der ist halt auch eher so aufklärerisch, ne? Also jetzt nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich finde den ganz gut.
Also ich finde, wir sollten uns fürs nächste Mal jeder einen Sex-Podcast-Hörtipp geben, den hören wir dann alle und werten das aus.
Okay.
Oder kriegen wir bestimmt noch mehr Klicks als diesen Monat.
Ach ja, stimmt, ne? Das Sex-Sales ist tatsächlich ja trotzdem noch ein Ding. Ne?
36C3 hat sich nach oben gebracht, aber Sex wird es noch übertrumpfen. Vielleicht sollten wir auf eine Sexmesse gehen, statt auf 36C3. Naja. Wir müssen jetzt explizite Sprache ankreuzen. Es geht weiter. Seid ihr noch soweit? Seid ihr noch fit? Seid ihr noch?
Ja, klar.
Wir haben doch gerade mal 2 Stunden hinter uns.
Ja, ich kann nicht so lange. Ich erfriere bald. Ich habe noch 2 Holzstücke, sonst muss ich gleich noch längere Pause machen.
Achso, musst du erst dann noch schnell Holz hacken oder was?
Nee, aber das habe ich im Nachbarraum. Muss ich noch die mit der Holzkuhle, Kute, wie heißt das? Also mit meinem Bastkörbchen rübergehen.
Ja. Nächster Podcast.
The Daily. So Harvey Weinstein Case. Ich habe es mir nicht angehört, weil es auf Englisch ist. Jetzt bin ich derjenige, dem ihr alles erklären müsst.
Ach so, ich habe da auch gar keine. Also, wollen wir das dann wirklich hören? Also ich hab's ja, ich höre das ja sowieso und war einfach nur.
Oder erzähl mal, worum es ging.
Ich habe das schon gehört, also ja. Wir können schon drüber sprechen, ja. Ne?
Ich weiß alles, ja. Was ich darüber weiß, ist, dass du auf Twitter geschrieben hast, das hätte ich nachträglich oder nachhaltig beeindruckt und.
Ja, es war wieder einfach, fand ich einfach wieder ein, wie. Ne? Also ich meine, wir sprechen jetzt schon wieder über den Daily, ich hatte den ja schon mal dabei irgendwie. Aber das war tatsächlich wieder für mich sowas, was einfach wieder sehr, die schaffen das einfach, finde ich, total nah dran zu sein. Immer an. Egal welcher Thematik. Und das war da halt auch wieder so. Ich meine, die Weinstein-Thematik kennst du aber, Danny.
Ja, genau, grob. Mhm.
Genau, der hat sich ja da irgendwie.
Er ist angeklagt, gibt, glaube ich, 80 Frauen, die gegen ihn Vorwürfe erhoben haben. Es gibt hier zwei laufende Verfahren und er hat irgendwie so eine Anwältin, die das alles.
Genau, und. Die haben einfach dann mal ein paar von den Damen interviewt. Kann man so sagen, ne? Oder Christiane?
Mhm. Also, ja, das so. Und sie sind vor allem der Frage nachgegangen, warum sind dann eigentlich nur zwei Klagen, die jetzt gerade verhandelt werden, obwohl das doch 80 Frauen sind. Und das haben sie halt so ein bisschen aufgearbeitet, was da die Gründe dafür sind. Und haben das unter anderem mit O-Tönen von den Opfern angereichert, die gleich am Anfang eingespielt werden.
Und die haben mich echt fertig gemacht. So. Also ich habe am Anfang, fünf Minuten gehört und erstmal Pause gemacht und dachte, boah, hörst du dir das jetzt zu Ende an? Irgendwie so, aber ja.
Ja, und die haben halt das Ganze über zwei Folgen laufen lassen und zwei Journalistinnen dazu befragt, die sich da offenbar auch sehr gut mit auskennen und das Ganze schon seit längerem verfolgen und greifen das dann auf, wie das eigentlich so ans Licht gekommen ist und wie weit das aber auch in die Vergangenheit schon zurückgereicht hat und welche Frauen sich da wie geäußert haben und warum die jetzt vor Gericht gelandet sind und warum da Klagen auch wieder fallen gelassen wurden und gehen halt auch, also in der ersten Folge auch viel so, also da ist echt viel so Fachvokabular drin, ne, wo ich wusste, jetzt auch nochmal echt viel übersetzen musste und für mich klar machen musste, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen Straftat und also sie haben ja gesagt, dass quasi sexuelle Belästigung nicht als Sexualstraftat gilt, deswegen konnten da viele einfach gar nicht den Typen anzeigen oder Klage erheben oder so, weil das einfach nicht strafrechtlich verfolgt wird. Und ich fand das wirklich sehr spannend gemacht, wie dann der Fall von der Lucia Evans ein bisschen genauer betrachtet wird, die ja letztlich auch jetzt nicht bei der Klage mit dabei ist, weil der Fall fallen gelassen wurde und wie sie so erzählt, wie sie mit verschiedenen Staatsanwältinnen dort sich rumschlagen musste, wo auch eine Person gesagt hat, dass sie nur eine von Harvey's Girls gewesen sei und so, wo ich auch dachte, puh, ey.
Das war echt ein richtiger Dreckskerl, ne? Oder ist?
Wen meinst du jetzt, einen Staatsanwalt?
Der weiß dann.
Ja, nee, aber ich rede jetzt gerade von der Staatsanwältin, die sie da halt auch noch diffamiert hat und so. Ja. Also das ist echt, wo du denkst, so du wendest dich jetzt irgendwie an den Staat und an die Rechtsmacht und so, und dann darfst du dir da auch noch so eine Scheiße anhören. Also das ist echt unfassbar. Und was ich halt wirklich gut fand am Podcast war, dass echt deutlich gemacht wurde, dass das für so eine Frau echt kein leichtes Ding ist, so einen Typen anzuklagen, weil dir halt tausend Steine in den Weg gelegt werden und weil der halt auch in dem Fall die Macht hat, das Leben von so einer Frau zu zerstören. Ne?
Ja.
Und das fand ich, hat der Podcast echt total gut rausgebracht, weil da einfach diese ganze, diese Schieflage in der Rechtsprechung da und in der Verfolgung und so, in der Strafverfolgung einfach total deutlich gemacht wurde.
Ist das in Deutschland wohl auch so? Also, es war ja letztendlich auch wieder, fand ich halt auch wieder ganz gut, dass halt dann, ne, ich meine, klar, der Weinstein ist irgendwie ein Dreckskerl, so, das kann man einfach mal so sagen und das ist auch einfach so, aber dass halt auch diese Systemfrage wieder, also dass dieses ganze System irgendwie mal als so komisch und merkwürdig dargestellt wurde, inklusive dieser ganzen Abhängigkeiten, die dann halt irgendwie da sind, ja, aber halt, ne. Also ich meine, gibt ja auch immer viel Victim-Blaming, ja, was geht denn die zu dem und will da irgendwie, muss ja nicht mit dem da irgendwie hingehen und so weiter als Schauspielerin und so weiter. Aber wenn der halt nun mal so eine Person ist, die so viel Macht hat in dem Sinne, gar nicht mal, dass er irgendwie derjenigen dann bei ihm Film verwehren kann, sondern der ja wirklich dann komplette Karrieren zerstören kann, indem er halt auch irgendwo anders quasi die drehte, weil er halt überall irgendwie vernetzt ist, abschneidet.
Also erstmal das und dann muss man sich auch immer noch die Situation vor Augen halten, ne? Dass sie da alleine mit dem sind, der halt auch körperlich den Frauen total überlegen ist, weil das halt so ein bulliger Typ ist. Und wenn er dann so Sachen sagt, so wie, ja, ich habe mit Jennifer Lawrence geschlafen und guck dir an, wo die jetzt ist, ne?
Ja.
Und das kommt halt zusammen, so diese Verlockung trotzdem von der Karriere irgendwie, zusammen mit dieser Gewaltandrohung und sexueller Gewaltandrohung, das ist einfach so unfassbar ekelhaft.
Ja. Da ja, war doch auch sogar so eine, da war da nicht, das ist bei mir schon so eine gute Woche her, dass ich das gehört habe, oder am Wochenende hatte ich es, glaube ich, hatte ich die Folge nachgehört, dass da irgendwie auch so ein Live-Ausschnitt mit ihm auch, wo man auch was von ihm gehört hat,
ja,
und was
ja
mitgeschnitten wurde, ne? Boah, genau, und da ist mir auch so, also ich habe wirklich mehrmals Pause machen müssen, so, weil ich, boah, es war einfach nur heftig, so, dass ich richtig schlucken musste und mir dachte, das kann irgendwie, das gibt's doch nicht, so, das.
Genau, ja, da gibt's einen Ausschnitt, wo er im Gespräch ist mit einer Person, mit einer Frau und wo er sie dann bequatscht, dass sie doch mal bitte gewisse Dinge mit ihm machen sollen. Ja, das ist so
ist doch gar
widerlich.
Nicht so, und ich bin doch, ne, ich komm doch
und
erst
die
mal
anderen
mit
Frauen haben das doch auch
so,
alle
ja,
gemacht,
genau,
und so,
und also, ja, das war auf jeden Fall heftig, also da war ich, ich war dann doch auch lange nicht mehr so geschockt nach so einem, und vor allem einfach so, es spülte halt durch meinen Podcatcher. Ich hatte den Daily irgendwie ein paar Tage nicht gehört und dann dachte, ah, da hörst du jetzt mal die Folgen nach. Und dann sowas irgendwie. Das ist ja, aber also bemerkenswert, wie die das, finde ich, schaffen, da auch wieder geschafft haben, sehr nah dran zu sein irgendwie, ne? So, also dass man, ja. Genau.
Ja, Danny, was sagst du dazu?
Ja, es gibt halt so Fälle, das ist das Schlimme an diesem Weinstein-Fall, finde ich wieder, es gibt ja diesen gesellschaftlichen Konsens, man verurteilt niemanden vor, man soll keine vorherigen Schlüsse ziehen, es sind vermeintliche Opfer, und es gibt natürlich Fälle wie das hier, wo das einfach unsere gesellschaftliche Normalität nicht mehr greift, weil Sachen so offensichtlich sind, so langwierig sind, so fatal sind, dass quasi unser Rechtssystem, unser Wertesystem, unser Normsystem da nicht mehr so richtig greifen kann, weil man natürlich, ja, wisst ihr, was ich meine? Man versucht immer so vorsichtig zu sein, obwohl die Vorsicht hier nicht geboten ist, sondern einfach nach vorne zu gehen, und deshalb finde ich solche Podcasts, ich versuche die mal zu hören, vielleicht kriege ich das hin, eben wichtig, das möglichst gut aufzuarbeiten, dass man sich nicht versteckt hinter, ja, warte mal erstmal, ob der verurteilt ist. Also wenn nur zwei Fälle gerade verhandelt werden, ob es so ist, 80 Menschen gibt, die aussagen wollen, dann stimmt ja gesellschaftlich was nicht. Ja. So.
Und zudem ist ja auch eigentlich das erstmal, das hat Daniela ja auch mal in der einen Folge nochmal damals gesagt, irgendwie, dass das natürlich für einen Richter gilt, irgendwie, ne? Man ist unschuldig bis zum Schuldspruch letztendlich. Aber jetzt für mich als Person muss das ja nicht unbedingt gelten. Mhm. Also, oder für uns als
Gesellschaft. Ja, und es gibt eben noch diesen gesellschaftlichen dazu, weil es geht eben, Vergewaltigungen sind schlimm. Und sexuelle Nötigungen sind schlimm und Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen sind schlimm. Aber nochmal natürlich in so einem Kontext, wo du ganze Karrieren zerstörst, kommt natürlich auch die, also es geht ja eigentlich viel mehr um die Opfer und eigentlich gar nicht um den Weinstein. Darum ist, weißt du, da, also was da noch angerichtet wurde, zusätzlich zu den Straftaten. Also jetzt werden Straftaten verhandelt, aber dass die Straftaten sind eigentlich, ich will nicht sagen das geringste Übel, aber nicht der Großteil von dem, was wirklich passiert ist, sondern darüber hinaus ist es viel schlimmer als die einzelne Straftat sozusagen.
Und das ist tatsächlich wieder bei dem, muss man diesen Podcast nochmal loben, tatsächlich, also da dreht sich, finde ich, halt immer, war ähnlich bei diesen School-Shootings damals, haben die das nämlich auch ein ähnliches Konzept gefahren, dass die sehr auf die, weniger auf den Verbrecher quasi eingehen, sondern mehr halt auf die Opfer und deren Positionen und deren Gefühle und Aussagen letztendlich.
Ja, aber das kannst du nicht verhandeln. Sowas kann man vor Gericht nicht verhandeln. Das muss die Gesellschaft verurteilen. Ja. Und dazu ist sowas eben gut. Sensibilisierung auf Machtverhältnisse.
Ja. Ja, voll. Also genau das, was du sagst, ne? Ich meine, du wirst da irgendwie vergewaltigt, was ja prinzipiell schon mal ein traumatisierendes Erlebnis ist oder sein kann für viele. Und dann musst du dich halt noch mit der Frage auseinandersetzen, so zeige ich den Typen an, und wenn ja, was kommt da noch an traumatisierenden Dingen auf mich zu, ne? Also wenn, da werden ja auch die Sachen gesagt, die dann teilweise auch ja fast schon angedroht wurden, so.
Ja.
Also das ist echt,
Ja, und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es eben ganz viele Selbstvorwürfe gleichzeitig gibt, weil man sich natürlich die Frage stellen lassen muss von der Gesellschaft, vielen Leuten oder sich selber, was habe ich für meine Karriere gemacht? So, weißt du, warum habe ich dann, also das ist nicht schlimm, ja. in allen Bereichen. Und das kannst du vor Gericht halt nicht klären. Das müssen wir als Gesamtgesellschaft eben bewerten und sowas im Riegel vorschieben in Zukunft, auch wenn es nicht einfach ist.
Genau, das fand ich auch ganz interessant, als eine Frau, die Lyschia war, das glaube ich auch gesagt hat, wie sie so abgewägt hat, ob sie jetzt vor Gericht geht oder nicht. Und sie hat halt eine Pro- und Kontraliste geführt. Und auf der Kontraliste waren halt 1000 Punkte und auf der Pro-Seite stand halt einfach nur, ja, weil es sich richtig anfühlt. Stimmt, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So. Also es wird echt klar, warum das letztlich nur zwei Frauen sind. Und das hat mich echt sehr nachdenklich gemacht, ja.
Ja. Ups.
Ich höre mir das mal an. Ich sag ja, ich kann keine englischen Podcasts hören, aber ich habe auch ehrlich gesagt ewig keine mehr gehört. Vielleicht geht's auch besser
als. Und das letzte Mal bei dem letzten, den Dings mit der Trump-Sache da, mit dem kleinen Jungen, da meinst du auch, das habe ich eigentlich verstanden.
Ja, das stimmt. Ja, mir geht's gar nicht ums Verstehen, mir geben die Freude beim Hören einfach. So. Also den Hörgenuss des
Podcasts. Die ist da tatsächlich sehr schön, weil die einfach schön produziert sind. Mhm. Also so, ne, also schön war in dem Fall jetzt. Ja. Nicht so, aber die sind halt so sehr intim produziert einfach, dass man irgendwie, also finde ich wirklich, es Spaß macht, die Sachen immer zu hören irgendwie.
Ich gebe
da hat es halt nicht so richtig Spaß gemacht, weil es halt so ein echt übles Thema war. So, ne? Aber trotzdem hören irgendwie.
Ja, mit Hörgenuss meine ich auch nicht, dass es schön sein muss, sondern ihr wisst, was ich meine. Ja, ne? Weil man hört Podcasts, weil man in bestimmten Situationen, in bestimmten Art und Weisen Podcasts hört. Und sind Irritationen nicht gern willkommen.
Das stimmt. Aber ich glaube, ich würde jetzt trotzdem nicht jede Folge hören. Wahrscheinlich die mich interessieren. So.
Ich höre
Weil ich habe dafür auch gar nicht die Zeit, das jeden Tag zu hören. Also ganz ehrlich. Ich höre so viel anderes. Komm ich ja
Ach, heißt das daily, hinterher. Weil das jeden Tag kommt?
Ja, es kommt. Also fünfmal die Woche. Ne? Aber es geht halt auch meistens immer nur so eine 20, das waren jetzt auch etwas längere Folgen. Also die waren verhältnismäßig lang. Okay. Sonst ist es oft so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ne? Ich kann dir ja, wenn ich denke, dass sich eine Folge interessieren könnte, kann ich dir die dann immer
Mach das mal.
Teasen.
Sehr gern.
Ja.
Ja, Danny, hier stehen noch zwei Podcasts drin in der Liste.
Ich habe auch noch einen. Was hast du denn da?
Ja, ich habe gleichzeitig, weil ich habe das mal nicht so richtig für mich getrennt, weil ich jetzt keine wirklichen Podcasts zur Neuvorstellung hatte, weil ich musste so viel nachhören und habe einfach mal zwei kurze Szenen mitgebracht von Podcast-Folgen, die ich gehört habe, gleichzeitig eben, damit wir kurz mal drüber reden können, weil ich fand das thematisch ganz spannend.
Haben wir doch so gemacht jetzt. Also wir haben die Kategorien ja eigentlich abgeändert, dass es nicht unbedingt was Neues sind. Also ich meine, bei mir kommen jetzt tatsächlich, ich habe sehr viel Neues abonniert, aber dass wir irgendwie einfach machen, was uns gefällt.
Genau, ich habe einfach zwei Snippets vom Podcast, die ich gehört habe und thematisch Snippets als spannend fand, aber eben auch als Podcast-Tipp gleichzeitig, wer die noch nicht gehört hat, kann immer reinhören. Mein erster Snippet ist aus CAE. Ja. Sprechendes Denken mit Moritz Klenk und Tim Brütlaff. Und da habe ich euch einen ganz kurzen Ausschnitt mitgebracht, weil ich den so auch typisch eben für unseren Podcast fand.
Ich meine, es ist ja auch so eine viel kolportierte Kritik an Podcasts. So, ich meine, an uns prallt das so ein bisschen ab, aber die Diskussion kommt ja immer wieder ab. So, ja, das Gelaber oder das die Länge und da ist ja viel drin, was eigentlich gar keine Information trägt. Und ne, also so eine Kritik an dieser Länge und Darreichungsform, wo ich dann eigentlich mal sagen muss, naja, es wird halt nicht, also man kann kosmetische Maßnahmen machen, klar, und da irgendwie so ein Lippenstift draufziehen, aber eigentlich gewinnt man nicht so sehr viel davon, weil mit jeder Sekunde, die man killt, nimmt man ja auch so ein Subsignal aus dieser Botschaft heraus, was irgendwie immer so eine Trägerfrequenz, auf die man sich, denke ich, relativ unbewusst drauf synchronisiert und wo man die Geschwindigkeit des Gegenübers auch einfach übernimmt. Wenn man es richtig macht und kann. Ne? Manche Leute haben ja Schwierigkeiten und können sehr viel besser Informationen über Text aufnehmen, die hadern dann generell so mit Podcasts. Aber ich denke, was viele Leute, die Podcasts hören, entdeckt haben, ist, dass die Geschwindigkeit des Podcasts in gewisser Hinsicht auch runtertaktet so, und in so einen Ruhepulsmoment bringt. Und ich selber habe das Zuhören war früher auch so ein Quatschdampfer, der die ganze Zeit sich daran erfreut hat, sich selber reden zu hören und an anderen Leuten so aufzudrängen und in dieser Illusion gelebt, dass jede Sekunde akustischer Raum, den ich jetzt belege, zu meiner eigenen Wichtigkeit beiträgt. Ne? Das ist so ein typisches Jugendproblem sicherlich. Und
ja, genau. Ich fand die aus zweierlei Hinsicht den Ausschnitt schön, das habe ich mir notiert während des Hörens. Einerseits, weil es für unseren Podcast auch zutrifft, also diese Erfahrung mit nicht viel reden und mal den anderen zu hören, ist vorteilhaft für den Podcast an sich. Und zweitens aber auch, weil ich das vollkommen unterstützen und unterschreiben kann, dass man eben, deshalb höre ich meistens ja auch nicht schneller oder mache keinen Smart Speed an, weil dieses, man gerät den Ruhepuls in den Rhythmus der Sprechenden mit, für mich eine große Bedeutung hat, warum ich Podcasts eben auch wirklich höre. Und manche Leute eben auch, wie man sagt, Fanboy oder manche Leute gerne höre. Also wenn ich zum Beispiel methodisch inkorrekt beim Malen höre, bin ich so in diesem Rhythmus drin. Ne? Oder wenn ich weiß, ich muss langweilig was im Atelier machen, höre ich dann Aufwachen, 4 Stunden Politik, weil dann verfliegt die Zeit so bei so langweiligen Sachen, die ich tue. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, dieses, man gerät in den Duktus der vortragenden Podcasterinnen und Podcaster. Da habe ich mich sehr wiedergefunden.
Ja, kann ich auch so unterschreiben. Ich fand die Folge auch ganz nett, muss ich sagen. Also ich habe den Tim da auch...
Sprechendes Denken mit Moritz Klenk, übrigens, wer es nicht gehört hat oder hören will, Moritz Klenk, der ja seine Doktorarbeit, ne?
Als, stimmt, genau, die Doktorarbeit. Das
als Podcast abgegeben hat, mit einer SD-Karte eingeklebt. Erzählt 2 Stunden über dieses Projekt, wo er ein Jahr lang einen Podcast aufgenommen hat mit Tim Pritlov zusammen und erklärt, was sprechendes Denken für ihn bedeutet und was er eben herausgefunden hat während dieses Jahres und warum es sein Doktorthema nochmal geändert hat.
Ja.
Mhm. Habe ich noch nicht gehört.
Schön, ist eine CRE, ist das übrigens. Ja. Genau. Ja. Habe ich
auch. Mein zweiter Ausschnitt, den ich mitgebracht habe, noch was Schönes hier von mir zum Schluss, weil ich es auch ganz total spannend fand.
Oh ja.
Weil dieses Thema ja für mich auch interessant ist. Es gab eine Folge Raumzeit auch mit Tim Pritlov und die Folge hieß Bodenerkunde auf dem Mars. Da erzählt eine Expertin quasi, die mittendrin in diesen Projekten steckt, der Mars Rover, über wie funktioniert das auf dem Mars, wie funktioniert so eine Mission eigentlich, was will man herausfinden. Und da habe ich euch einen kleinen spannenden Ausschnitt mitgebracht.
Apollo hat Proben zurückgebracht. Wir haben gerade jetzt in den letzten Wochen Apollo-Proben geöffnet, die noch nie geöffnet waren. Warum hat man die so archiviert? Man hat die so archiviert, weil uns allen klar ist, dass sich die Technologie weiterentwickelt. Dass in der Zukunft Untersuchungen möglich werden auf der Basis von Erkenntnissen, die wir zu dem Zeit, als die Apollo-Proben zurückgebracht wurden, noch nicht hatten. Technologische Möglichkeiten, aber auch Hypothesen weiterentwickelt werden, die man dann in der Zukunft klären kann. Und das ist etwas, das man eben nur an Proben, die wir hier auf der Erde haben und die wir hier archiviert haben, leisten kann. Denn Curiosity arbeitet heute. Die Proben, die wir zurückbringen würden, von denen wäre auch in 50 Jahren, in 100 Jahren noch etwas da für Wissenschaftler, die dann ganz andere Fragen und ganz andere Instrumente haben, um diese Proben zu untersuchen.
Das fand ich total spannend mit der Wissenschaft, weil es fand ich als Thema total interessant, dass sie eben vor 60 Jahren gesagt haben, wir lassen Proben zu, weil wir genau wissen, es werden sich andere Fragen stellen, es werden andere Methoden entwickelt, es werden andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen und deshalb jetzt quasi so lange die Sachen aufgehoben hat. Fand ich total spannend.
Aber haben die dann, also habe ich das richtig verstanden, die haben ja auch gar nicht geöffnet.
Genau,
also
richtig, haben die mitgebracht und zugelassen.
Die haben vakuummäßig verschlossen, damit die, aus dem Grund, damit die, wenn ich die aufmache und davon vielleicht ein bisschen was untersuche, der Rest irgendwie... Genau. Mit Sauerstoff.
Ja, und das ist eben das Spannende, was, nicht, oder? Dass die gesagt haben, wir lassen das liegen und gucken mal, wann wir es brauchen, sondern die müssen ja vor 60 Jahren schon gedacht haben, und genau, wir machen das genau aus diesem Grund, dass es später andere Fragestellungen, andere Möglichkeiten geben wird. Und das fand ich
spannend, ne?
Richtig faszinierend.
Voll weit gedacht.
Die ganze Folge ist übrigens sehr faszinierend, weil es total spannend ist. Eben auch die Frage, was für Instrumente nimmt man mit, was entwickelt man neu, was ist von alten, also es ist richtig, oder auch, dass eben diese eine, ich glaube, Curiosity war, dass die eben auf 14 Tage laufen sollte, am Ende 3 Jahre irgendwie oder 6 Jahre Daten lieferte. Also sehr spannend zuzuhören.
Die habe ich noch gar nicht gehört. Ich habe nur die aktuelle da mit diesem SpaceX-Typen. Das fand ich tatsächlich auch ganz interessant.
Ja. Also wieder ein typisches Beispiel von mir, Bodenerkunde auf dem Mars, habe ich eigentlich nichts mit zu tun, typisches Podcast-Geschichte, wo ich mir denke, was willst du eine 2,5 Stunden darüber erzählen und ich hänge da 2,5 Stunden davor dieser Frau zu und bin total fasziniert, am Ende will selber auf den Mars fliegen. Ja. So, also das macht Podcast mit einem, kann ich nur empfehlen.
Ja.
So. Das war's von mir.
Sehr gut.
Ich habe auch zwei. Einen habe ich mit einem Ausschnitt. Den mache ich mal als erstes. Igor, also ich habe einen Podcast, der heißt 32 mal Beethoven. Es ist ja gerade das Beethoven-Jahr in diesem Jahr. Das heißt, es gibt sehr viel Beethoven. Beethoven wird wahrscheinlich irgendwie jeder kennen. Ist ja so eigentlich einer der bedeutendsten Komponisten, der eigentlich so die gerade die Epoche der Romantik, also dann Anton Bruckner, von dem ich vorhin schon mal erzählt hatte, also auch wieder viel, viel Film und viel, viel Score-Musik, die wir heute so kennen, ist aus diesen Sachen entstanden. Und im Prinzip ist das auch so ein Musikwissensvermittlungspodcast. Der Igor Levit, den kann man vielleicht auch irgendwie von Twitter kennen, ist ein extremst begabter junger Pianist, der ist so in unserem Alter irgendwie grob, ist auch politisch, hat ein sehr, sehr, also bei Twitter ein sehr, sehr starkes Standing. Und ich spiele einfach mal diesen Snippet, weil der einfach unheimlich schön, ich war auch nie so der Klassik-Fan in dem Sinne, ne, so dass ich, aber der vermittelt das so schön, dass man irgendwie danach denkt, oh, ich habe mir danach jetzt echt angefangen, also es gibt 4 Folgen bisher, es kommen 32, die gehen die 32 Klaviersonaten durch. Und ja, Danny, sag mal was. Du meldest
dich. Darf ich jetzt eine Frage stellen kurz? Hast du jetzt erst diesen Podcast gehört und bist dann auf Klassikkonzerte gegangen oder hat sich das jetzt, nee, ist das jetzt deine neue Blase?
Nee, das ist ja schon so ein bisschen länger so, dadurch, dass ich ja Filmmusik irgendwie einfach mache und da nun mal einfach viel Orchestrierung und so weiter. Und ich habe das immer mal so ein bisschen versucht so und dann, nee, das ist ähnlich wieder so ineinander entstanden. Also ich bin zu diesem Konzert gegangen und habe dann irgendwie, wo hatte ich aber schon die Karte und dann kam auf einmal jetzt dieser Podcast. Ploppte da irgendwie auf. Ist also mit Igor Levit und dem Sony Music Chef, der den entdeckt hat, also Sony Music Classic, Armen, irgendwas heißt er. Ich bin mal wieder nicht super mit Notizen vorbereitet. und quatsch einfach mal so ein bisschen. Genau, aber der ist wirklich schön gemacht. Das sind immer halbe Stunden Folgen. Es gibt bisher 4 Stück. Ich spiele mal ein Snippet.
Also dieses Prinzip, wir hatten das, glaube ich, in einer der ersten Folgen. Es ist nicht Melodie, es ist nicht Struktur, es ist Raum und Harmonie. Sturmsonate. Oder Opus 2 Nummer 3. Und ich glaube wirklich daran, dass hier die Wurzel angelegt ist für all das, das dann später in der Romantik kommt, nämlich à la Bruckner. 8. Symphonie, 9. Symphonie. Ähnlich beginnt. Oder Richard Wagners Rheingold. Und so weiter. Dass das ausgerechnet in Klaviermusik angelegt ist, ist schon nicht frei von Ironie. Aber
auf einer Materialebene, wenn man das so nennen würde, ist das ja immer auch die Füllung von Akkorden. Du hast einen Klang und der wird durch eine bestimmte Figur aufgefüllt.
Genau, aber
und vielleicht kannst du doch nochmal eine Hand und die andere Hand nochmal zeigen. Es sind eigentlich nur ganz einfache Dreiklangfiguren.
Nur bevor ich das zeige, ich will das nur noch einmal betonen. Hier ist all das angelegt, was dann 150 Jahre später weitergedacht wird von Komponisten heute, die nichts anderes tun, als die Hände des Pianisten wegzubewegen von den Tasten hin zu den Saiten im Flügel. Und noch einmal, im Prinzip ist das, ihr Lieben, ich stehe übrigens gerade, oder das, im Prinzip nichts anderes als das. Ich erschaffe Raum. Und ich hatte das in einer der ersten 3 Folgen gesagt. Er legt das alles an. Und wenn man das aber so auseinanderbröselt und analysiert, haben wir eigentlich nur parallele Triolen links und rechts. Beinahe schon Minimal Music eigentlich. Und wenn man sich dann davon entfernt, es wird immer weiter weg und es wird immer schneller. Jetzt nehme ich noch das Pedal dazu. Und plötzlich wird es nur noch Geräusch. Und jetzt könnt ihr euch alles drunter vorstellen. Ozean, Wellen, was ihr wollt.
langsamer. Und wir sehen wieder die Struktur. Nochmal schneller. So, und so faszinierend ist im Übrigen Üben zu Hause, weil wenn man das mal macht, das ist wirklich, das ist pure Freude.
Ja, also boah, ich hab total Bock, jetzt Klavier zu spielen. Das ist ja krass.
Also ich finde, der vermittelt einfach das schön. Natürlich hat man immer mal so ein paar Begriffe wie Akkorde und so, was ja irgendwie schon technische Begriffe sind, aber irgendwie ja doch, glaube ich zumindest, mehr oder weniger jedem so ein bisschen geläufig. Aber die erzählen halt so begeistert auch von Beethoven, wie der damals dann drauf war und was der auf einmal für Sachen gemacht hat, die halt vorher niemand gemacht hat und die dann wirklich frech und irgendwie Ironie, wie er das dann mal kurz auch angespielt hat, irgendwie ironisch, lustig, fast Rock'n'Roll waren im Prinzip. Das vermittelt der oder die beiden irgendwie total gut. Genau, und halt immer mit diesen bildlichen Sachen, ne? Du hast diese Triolen, dieses da, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wenn du das ganz schnell machst, wird es auf einmal ein Ozean oder irgendwie, ne? Es wird eigentlich nur Geräusch und wird irgendwie eine Stimmung und irgendwie, ja. Es ist sehr lustig. Also, er ist auf jeden Fall sehr. Hab noch nie jemanden so begeistert davon sprechen hören. Und das macht schon, allein das macht schon Spaß, auch wenn man dann vielleicht nicht alle Begriffe genau versteht, aber es ist immer so, dass man später dann irgendwie denkt, ach so, ja, okay, kann ich nachvollziehen.
Ich fand, seitdem ich beim Chaos Communications Kongress war, sehe ich ja mal, das ist aus Nerd-Perspektive und fand es eben so lustig, musste lachen, als er was spielte und sagte, ich stehe übrigens gerade, weil es, glaube ich, ihn ja so die Ausrede sein soll, deshalb hört sich nicht so gut an, weil ich mache das gerade so aus. Und das war für mich so nach dem Motto, und ich höre natürlich da als Nicht-Nerd und Nicht-Klavierexperte überhaupt keinen Unterschied, aber ich fand das so lustig, dass es thematisiert hat. Auch mit diesem fast Minimal-Music irgendwie fand ich schön diesen modernen Bezug.
Genau, da ist ja wirklich dieses Nils, das hast du vielleicht, ich habe das kurz so eingeworfen, ne? Da sind dann auch wieder diese Sachen, wo du auf einmal denkst, okay, da hat der den Nils Frahm oder so, die wir jetzt halt so als eher aus dem populären Bereich kommenden Sachen hören, irgendwie, da haben die ihre Sachen her und es sind dann doch diese ganzen alten Meister. Ja. Was
und noch? Ich fand es total schön, weil ich habe den Igor Levit jetzt immer nur gehört, wie diese Morddrohungsgeschichte gekriegt hat in meinen Interviews und so, das habe ich ein bisschen verfolgen. Jetzt mal ihn mit Leidenschaft über das erste Mal, dass ich ihn höre, mit Leidenschaft über das zu sprechen, was er wirklich tut, und das fand ich eben ganz rührend und ganz ja, fast melancholisch mit der Musik im Hintergrund, die sie immer gespielt haben. Ich würde mir auf jeden Fall anhören im Podcast.
Ja, ist wirklich schön. Also, das kann ich nur empfehlen. Und was dann auch nochmal krass ist, einfach zu sehen, wie heftig das war, was der Beethoven da gemacht hat. Weil auch er, der die Sachen schon 100 Mal gespielt hat, dann zwischendurch irgendwie einem was forscht, irgendwie, ja, hier, ich spiele jetzt mal diesen Teil da gerade, hört mal dazu und dann, ah, fuck, hat sich dann auch wieder verspielt. Also das ist wirklich dann hochkomplexe Sachen, die der da irgendwie geschrieben hat damals, irgendwie so zur damaligen Zeit. Und halt auch wieder dann teilweise aber Empörung ausgelöst hat, weil das darf man doch jetzt nicht so spielen und schreiben. Und ja, sehr schön. Und
das ist vielleicht der Rückgriff mit, wo wir vorhin waren, warum machen Sportlehrer, die Pädagogen sind sowas. Ich hätte mir auch so eine Musiklehrer oder Musiklehrerin früher gewünscht, die mir das auf eine ähnliche Art beigebracht hat und nicht.
Ja, ganz deswegen, ich hatte früher auch gar keinen Bezug. Der Bezug zur Klassik kam wirklich erst eigentlich, als ich so angefangen habe, mehr mit der Filmmusik mich damit so auseinanderzusetzen. Und da das bei mir halt immer in Phasen sowieso ist, ne, ich habe irgendwie dann höre ich viel Jazz, dann höre ich viel Rock. Ich höre zwar alles immer so ein bisschen, aber ich habe immer so meine Hauptmusikphasen irgendwie. Und jetzt momentan ist es das ganz viel irgendwie.
Ja, wenn man drüber nachdenkt, sowieso, wenn du jetzt Leute fragen würdest, interessierst du dich für klassische Orchestermusik, sagen die meisten Leute wahrscheinlich nein, aber wir sind ganz viel damit konfrontiert durch Filmmusik einfach. Das ist uns nur nicht bewusst, dass es ja ganz viel Orchestermusik einfach ist. Ne?
Und eigentlich ist es halt auch alles wirklich wunderschöne Musik. Also ich meine gerade eben dieses da-da-da-da-da, das kennt ja auch jeder, dieses Triolending, also diese Wellen und so. Also es ist ja eigentlich was total emotional leicht Berührendes irgendwie. Ne? Es ist ja, schön.
Sehr gut. Ja, wenn ich auch noch kurz was dazu sagen darf. Also ich fand die erste Hälfte dieses Snippets irgendwie sehr verkopft. Also wo er immer gesagt hat, er hat das da angelegt. Und dann hat er irgendwas angespielt, aber nur so 2 Sekunden. Und das war so schnell vorbei, dass ich gar nicht richtig zuhören konnte und nicht wirklich gecheckt habe, was er damit meint. Aber die zweite Hälfte, wo er das halt mehr ausgeführt hat, das fand ich wesentlich besser. Und da konnte ich dann auch folgen und hab verstanden, was er mehr vermitteln will.
Könnte auch ein bisschen an meinem Snippet liegen tatsächlich, den ich vorhin so voller Euphorie
Hätte jetzt auch vermutet, dass du zu spät eingestiegen bist. Ja.
Oder zu früh, hätte vielleicht tatsächlich diesen ersten Part auch weglassen können, eigentlich nur die letzte Minute nehmen können. Aber ja, ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. Ja.
Ja, klang auf jeden Fall sehr interessant und werde ich mir auch anhören. Ja.
Ich glaube, das kommt jetzt irgendwie, also es gibt vier, gab am 7. Januar kamen vier Folgen. Ich glaube fast, dass dann einfach nächsten Monat nochmal vier Folgen kommen. Ist vom BR gemacht irgendwie und ja.
Möchtest du meinen Lieblings-Beethoven-Witz hören?
Hau mal raus.
Beethoven war ja so taub, dass er Zeit seines Lebens gedacht hat, er malt. So.
Ja, ja. Der gute alte Ludwig van.
Das war ein Tausendsasser.
Wie finde ich das? Wie,
sag 32, mal kurz. Ich glaube, es heißt dann 32x Beethoven, ja.
Ah ja, okay.
Ich hab's schon abonniert.
Ja.
Gut.
Genau. Dann habe ich noch was.
Was hast du denn noch?
Davon habe ich aber kein Snippet. Heitere Gedanken im Sinne von High wie High sein durch Cannabis ist ein vom Deutschen Hanfverband, die scheinbar, also ich habe ja ganz anderes Thema kurz. Ich fand den Vortrag vom, wo wir gerade beim Kiffen sind, den Vortrag vom David Kriesel ganz super. Und der hat ganz am Ende, hat er nochmal so ein schönes Ding gesagt, so ihm ist irgendwie gerade so ein bisschen viel Empörung auf allen Seiten. Und da dachte ich mir, ja, da hast du echt recht, irgendwie diese ganze Empörung nervt doch irgendwie so ein bisschen. Kommt doch mal alle ein bisschen runter und zack, einen halben Monat später habe ich mich erstmal empört. Und zwar gab es vom BR einen Bericht über Turbo-Cannabis. Also, dass Cannabis jetzt irgendwie so wesentlich stärker sei als früher und LSD-gleiche Wirkung hätte, wo ich mir nur dachte, Leute, also keine Ahnung, was ihr so raucht, aber und ob ihr schon mal LSD genommen habt, aber LSD und Cannabis ist echt was anderes. So, das hat einfach nichts miteinander zu tun. So, das ist wie, ob du nun Salz und Zucker, so, das ist vielleicht eine Droge, aber mehr halt auch nicht. So, ne? Ansonsten hat das einfach nicht und niemand hat von Cannabis ernsthaft solche Halluzinationen, wie man von LSD hat. Das kann ich einfach mal so aus Erfahrung sagen. Das wird nicht funktionieren.
Wenn und es ein Mädchen gibt, mit dem ich mal LSD probieren würde, wärst du, Joscha.
Mit? Ach so,
ja, mit dir.
Das ist sehr lustig.
Du bist der einzige Mensch, dem ich vertrauen würde.
Das ist lustig. Ja, wie auch immer. Dabei, ich fand auf jeden Fall diesen Bericht irgendwie, wo ich mir dachte, ey, was ist, also wollt ihr mich verarschen gerade? So, was macht ihr für einen Begriff? Und natürlich ist irgendwie, also der war halt einfach sehr einseitig. Da habe ich mich stark empört. Weil natürlich ist Gras irgendwie logischerweise stärker geworden. So ist das halt, ne? Die Leute entwickeln, die züchten, gerade weil es halt nicht legal ist, irgendwie wird CBD rausgezüchtet und nur THC drin reingezüchtet im Prinzip, so dass du halt möglichst high wirst und das irgendwie möglichst doll knallt, so was aber vielleicht Kiffer auch gar nicht unbedingt haben wollen. Also es war so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen geärgert, so dass das einfach so jetzt immer noch so sein muss, dass solche Berichte rauskommen irgendwie und ich als jemand, der gerne Gras raucht, irgendwie als Krimineller dargestellt würde, der sich irgendwie weiß ich nicht, wie wegknallen will die ganze Zeit nur und das vielleicht auch einfach nur, aber vielleicht ja für manche Leute wie mich auch einfach irgendwie ein Genussmittel ist, wie jemand anders, der ja abends gerne seinen Wein trinkt oder so, ne? Das kann ich halt einfach nicht ganz verstehen.
Naja, zumal LSD ja auch nicht dafür gedacht ist, sich wegzuknallen, ne? Also damit verbinde ich andere Substanzen.
Generell halt, also ich finde diesen Vergleich, der war halt einfach so völlig und dann stellen sie da irgend so einen Wissenschaftler auch hin, irgendwie weiß ich nicht, der dann das irgendwie sagt so, aber der halt im Prinzip das vielleicht dann so sieht, okay, irgendwie in 60er Jahren war das Cannabis, war der THC-Gehalt noch nicht ganz so hoch, aber die haben halt früher alle Hasch geraucht, es gab ja gar kein Gras eigentlich, es gab ja fast nur Hasch, so, da war dann der THC-Gehalt auch wieder hoch, da hat man das dann halt anders potenziert, so, ne, heute kriegst du halt wesentlich mehr Gras, so, wenn man es irgendwie, wenn man sich halt in diese kriminellen Milieus bewegen muss, so wie ich es dann irgendwie machen muss, so, ich kann es ja irgendwie leider nicht legal kaufen, und kann halt auch selber nicht kontrollieren, wie stark das ist. So, ne? Hätte ich jetzt irgendwie, würde es jetzt keine Prohibition geben, könnte ich ja sagen, okay, ich will eins, da ist so viel CBD. CBD ist so dieser, Wirkstoff, der einen so ein bisschen runter und ruhiger macht, ne? Und das THC ist halt eher das, was euphoriert und euphorisiert und wirklich high macht. In diesem Kontext komme ich jetzt wieder zu dem Podcast, über den ich eigentlich reden wollte. Heitere Gedanken ist vom Hanfverband oder sind ein paar Jungs vom Deutschen Hanfverband. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht genau die Namen, weil sie das irgendwie immer nur so kurz sagen und da auch nichts weiter drin steht. Und die haben sich dem Thema, also ne, der Hanfverband ist natürlich klar für eine Legalisierung und das ist jetzt aber auch nicht so ein Podcast, der halt Kiffen ist so geil und so weiter, sondern die haben verschiedenste Folgen über letztendlich dieses zum Beispiel gibt es eine Folge über das Milieu, also ne, wo mit was für Leuten muss ich mich auseinandersetzen, die dann halt letztendlich auch irgendwie andere Drogen wahrscheinlich nicht immer, aber manchmal auch verkaufen und so, also das heißt, ich bin ja im Prinzip einfach ein Krimineller, kann ich jetzt einfach so sagen. Offiziell laut Gesetz handle ich relativ häufig kriminell und bin ein Verbrecher.
Und so ein bisschen übertrieben. Aber der Konsum ist doch nicht strafbar.
Naja, habe ich heute irgendwo eine Zahl gelesen, alle 3 Minuten wird in Deutschland gibt es ein Strafverfahren wegen Konsum. Muss ich mal überlegen, was für ein Quatsch. Also nicht wegen Handel oder so, sondern wegen Konsum. War ich echt erstaunt. So, das hätte ich tatsächlich selber auch nicht gedacht, dass die Zahl so hoch ist. So, ne? Und das ist jetzt also kein, ne, natürlich, die finden Kiffen alle gut. Der eine ist zum Beispiel, nimmt das auch hauptsächlich aus medizinischen Gründen. Und die klären, also es ist ein Aufklärungspodcast auch, klären über Modellprojekte irgendwie in Berlin auf, über CBD, was ja auch nochmal irgendwie ein ganz anderer Anteil ist, der halt heutzutage leider komplett fast rausgezüchtet wurde aus diesem ganzen Straßengras, was man so kaufen kann. Der aber irgendwie eine ganz andere Wirkung hat. Jetzt gibt's das ja irgendwie auch als Liquids in irgendwelchen Pens, die man dann wieder wegschmeißen kann, was meiner Meinung nach auch völliger Quatsch ist. Aber natürlich auch über Risiken und Nebenwirkungen, ne? Weil es ist natürlich auch so, es ist eine Droge, es kann Depressionen und so weiter indizieren. Sie haben sich auch noch mal tatsächlich über diese Doku auch aufgeregt, weil zum Beispiel als in der das war, was für ein Quatsch, ne? Wir haben eine 13-Jährige, die halt angefangen hat zu kiffen, die haben sie dann so als die Modellkifferin dahingestellt, die dann halt in eine Psychiatrie gelandet ist, ne? Aber ich meine, wenn irgendwie jemand mit 13 anfängt, Wodka zu saufen, so, also das ist halt einfach irgendwie eigentlich ein falsches Beispiel für jemanden, den man in eine seriöse Reportage einbindet als Protagonistin irgendwie, ne? Also wer halt mit 13 anfängt, Drogen zu nehmen, ich kann mich davon nicht freisprechen, aber da ist klar, dass da auch was schiefgehen kann. So, das liegt aber nicht unbedingt an der Droge, sondern halt, dass man es in so jungem Alter nimmt. Naja, du wolltest gerade was sagen. Ich habe dich so...
Ja, du hast Depression gesagt, aber eigentlich ist häufiger das Psychosen dadurch.
Stimmt, Entschuldigung. Ausgelöst werden. Genau. Ja. Hast du recht. Ja, deswegen, also ich finde, das ist irgendwie ein ganz schönes Projekt. Die fahren wohl auch so eine Kampagne zur Legalisierung. 2020 Turbo-Legalisierung haben sie es jetzt genannt, wegen dem Turbo-Cannabis. Und letztendlich klären sie aber auch nochmal auf, dass eigentlich fast alles, was die ganzen Kritiker sagen, irgendwie was halt irgendwie für Prohibition spricht, also was aus deren Sicht für Prohibition spricht, wie zum Beispiel, dass irgendwie das Gras viel zu stark geworden ist, eigentlich genau das Gegenteil ist. Also eigentlich gegen eine Prohibition spricht, sondern dafür, dass es legalisiert wird, dass ich halt einfach als Konsument in meinen Laden gehen kann und irgendwie aus verschiedenen Sorten mir was aussuchen kann und dann auch wirklich genau weiß, was ich habe. So. Und dadurch irgendwie, ja... Ich finde es auf jeden Fall
scheiße. Ja, ich habe mich damit noch überhaupt nicht auseinandergesetzt, was so Legalisierung angeht. Aber wie ist denn da so die Prognose? Also kann man damit rechnen, dass das in den nächsten, weiß nicht, 5 Jahren mal was wird oder eher nicht so?
Ich glaube, also ich kann es mir schon vorstellen. Ich meine, wenn man sich die USA anguckt, so, also allein was das an Kohle rein. Ich meine, da ist dann der Turbokapitalismus, der auch noch mal ordentlich zuschlägt. So, ne? Ich finde, mittlerweile gibt es da viele börsennotierte Unternehmen und so. Ein Bekannter von mir hat Aktien in Kanada gekauft tatsächlich. Von solchen Firmen so. Und wenn das so ist, also ich kann mir schon vorstellen, ich weiß nicht, mal gucken, was die nächste Regierung sagt, aber es gibt ja selbst auch mittlerweile, eigentlich ist es glaube ich nur noch die CDU und die AfD, die sagen nö.
Hast du nicht Thilo Jung geguckt? Selbst doch der junge Unionsvorsitzende hat doch mal Cannabis probiert, hat er gesagt.
Nee, ich habe es noch nicht geguckt tatsächlich. Aber
lohnt sich, ganz spannend. Ja. Aber ja, selbst die konservativste Regierung kommt ja auch mal nicht mehr umher. Also wenn die Drogenbeauftragte noch gesagt hat, ist es verboten, weil es illegal ist, ja. Was illegal, weil es verboten ist. Aber jetzt, du hast so viele Beispiele, Holland, USA, Kanada, also ja. Portugal. Wo willst du noch die Negative? Also es passiert nichts Schlimmes, wenn man das legalisiert, halt zeigt nee. Die Erfahrung. Und das kannst du auch mal nicht mehr wegignorieren.
Nee, genau. Also ich gehe auch davon aus, dass es irgendwie in den nächsten zwei Legislaturperioden oder so wird das vermutlich irgendwie legalisiert werden. Vielleicht ja Turbo-Cannabilisierung 2020. Ich will es gerne
hoffen. Wenn der Habeck als Kanzler ist.
Genau, also ich kann mir da vorstellen, was es sich, selbst wenn es dann irgendwie eine grün-schwarze Regierung gibt, dass das auf jeden Fall für die CDU dann irgendwann so ein ist, ja, okay, dann machen wir Gras, dafür kriegen wir die Haushaltsprämie oder was auch immer.
Nee, die bekiffte Null.
Ja, die wirklich grüne Null.
Die grüne Null.
Ja, ich sehe es auf jeden Fall irgendwie echt nicht mehr ein, dass ich irgendwie als Krimineller dargestellt würde, nur weil ich gern mal abends anrauche. So. Also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. So. Ich mach ja nichts. Also so. Und zudem sind die Fakten ja einfach da, wenn man sich Alkohol oder so im Vergleich anguckt,
ja.
Dann weiß man einfach, was letztendlich die, zumindest was den Körper angeht, irgendwie die schlimmere Droge ist. So, ne? Das ist ja irgendwie völlig klar. So. Und so, ich will auch niemandem absprechen, dass er Alkohol trinken darf. So. Also ich bin tatsächlich sogar fast der Meinung, dass man vielleicht einen noch liberaleren Drogenmarkt, also dass sich das doch mehr oder weniger jeder selber aussuchen sollte und dass man auch noch andere Substanzen legalisieren könnte. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Und das ist auch kein festes Ding, da bin ich nicht argumentativ fest, dass ich da sagen könnte, es könnte, sollte so sein, aber eigentlich finde ich auch andere Sachen nicht besonders tragisch und glaube, dass eine Prohibition meistens eigentlich nichts bringt, weil ich habe auch im Suchtbereich mal gearbeitet, also ne, ich meine, der Junkie, der halt sich sein Heroin holt, der holt sich sein Heroin. So, und das macht da oder macht das halt nicht so, ne? Aber ob das nun legal ist oder nicht, ist, glaube ich, fast relativ egal. Aber da bin ich nicht so im Thema, dass ich das irgendwie stark unterlegen könnte. Aber Kiffen sollte auf jeden Fall für alle okay sein, irgendwie. Deswegen gehe ich da mittlerweile auch völlig offen mit um und sage das einfach so. Also auch, obwohl ich eigentlich im sozialen Bereich arbeite und dass das ja theoretisch auch schwierig, wegen BTM ja im Prinzip eine schwierige Sache sein sollte, ist mir das irgendwie einfach egal mittlerweile. Weil ich sehe es nicht mehr an. Bitte Betäubungsmittel. Ach so. Ich darf ja im Prinzip so dann, weil die dann ja davon ausgehen, wenn ich jetzt hier solche Sachen kiffe, dann gehe ich ja auch in den Medizinschrank und klaue mir das Morphin und so weiter. Das ist dann die logische Konsequenz daraus.
Natürlich.
Wenn du denkst, dann drückst du dir einen Joint.
So, ja.
Habe ich euch schon mal die schlimme Geschichte von meiner Zivildienstuntersuchung mit der Haarprobe erzählt? Ja, ne?
Du hast auf jeden Fall vom Zivildienst mal erzählt, ja.
Oder? Also ich war im Zivildienst, ich musste, weil ich ja auch in der AIDS-Hilfe gearbeitet habe, das war eine Drogenberatungsstelle, musste ich vor Beginn des Zivis eine Haarprobe abgeben. Ich war im Gesundheitsamt in Thüringen, in Nordthüringen. Ich glaube, die haben sonst nur bei drogenabhängigen Haarproben, die von der Polizei geführt wurden, nehmen müssen. Ich war, glaube ich, der Erste, den sie hatten, der es freiwillig gemacht hat. Und anstatt wie bei anderen immer hier ein Haar und da ein Haar rauszuschneiden, haben die mir so ein 2 Euro, damals noch D-Mark, großes Stück hinten aus dem Hinterkopf geschnitten. Ich habe mich so geschämt, es war so schlimm. Ich hatte auf so ein riesen Loch im Kopf hinten.
Und wieso musstest du die Probe machen oder wieso wolltest du? Oder
was? Nee, weil das Gesetz sagte, wenn du Zivildienst in Drogenberatungsstellen machst, musst du nachweisen, dass du selber nichts konsumierst in den letzten 3 Monaten oder so.
Ach so.
Aber weißt du, wie ich aussah? Ich habe mich so geschämt.
Ja, aber vor allem, das ist ja auch wieder das, ja gut, 3 Monate, ja doch, stimmt. Ja,
THC ist ja auch verständlich. Ich meine, als Zivi braucht man Geld, ne? Da wird es ja kein Dealer einstellen mit Drogenberatungsstelle.
Ja, ja gut, ja, ja.
Klingt schon ein bisschen nach Breaking
Wobei Bad letztendlich, jetzt. Ich würde jedem empfehlen, der in der Drogenberatungsstelle arbeitet, mal irgendwie das eine oder andere mal auszuprobieren, einfach mal, um zu wissen, wie es ist. Habe ich das
auf jeden
gesagt?
Fall zu wissen, was Suchtdruck bedeuten kann.
Ja, beziehungsweise auch einfach mal den Rausch zu kennen. Ja. So, also ich habe während meiner Ausbildung auch mir
ja, man kann vielleicht schon
schneide ich das raus, also ich habe mir während der Ausbildung auch Lorazepam mal genommen. Und solche und das einfach mal, beziehungsweise nee, wie heißt denn das, dass das so schnell wirkt? Weiß es gar nicht mehr. Weil ich mir dachte, nö, ich will einfach mal wissen, wenn mein Klient, meine Patienten oder so, ne, die halt den übelsten Tickanfall, wie das dann wirkt, so, ne? Und es wirkt tatsächlich sehr eindämmend und also ich würde das nicht nehmen wollen.
Ja, während ich doch sehr anfällig wäre, ich habe mir vielen ehemaligen Junkies unterhalten oder Leute in Substitution, die natürlich, wenn die beschreiben, was, wie es sich anfühlt, Heroin zu nehmen, dann ist es schon sehr verlockend, das auszuprobieren. Da wollte ich mich dann schon ein bisschen abgrenzen.
Da würde ich tatsächlich eine Grenze ziehen und sagen, das sollte man
vielleicht nicht ausprobieren. Aber ich meine, jeder, der Heroin genommen hat, sagt dir, es ist das Geilste auf der Welt und tausendmal.
Ja,
das war,
ist es ja wahrscheinlich auch, sonst würden sie es ja nicht, sonst würden die meisten Leute ja nicht dieses, also das einfach so weiter durchziehen, wenn es nicht so super geil wäre. Also das gehört dann ja auch zu der Sucht dazu. Also es ist ja nicht nur die rein körperliche
Fatale,
Sucht. Ne?
Das Fatale ist ja, dass das nur einmal richtig geil ist und dass du es nie wieder erreichst.
Ja, aber du versuchst
und
es
und allein halt die Vorstellung ist halt, nee, sorry, brauche ich nicht.
Nee, brauche ich auch nicht. Also
ja gut, das ist wieder eine gesellschaftliche Frage. Da gebe ich dir vollkommen, Joscha, ich bin auch für eine legale Drogen, zum Beispiel Heroinabgabe in Apotheken. Ja, ein Gesundheitssystem in Deutschland zu bauen, was sagt, wir kriegen Leute schnell in Therapie und du kannst über 5 Euro den Druck irgendwie Heroin in Apotheke kaufen, kriegst gleichzeitig immer die Broschüre, wo es heißt, wenn du aussteigen willst, hier kannst du den gehen, von 4 Wochen hast du einen Therapieplatz und nicht, wo du jetzt 8 Monate warten musst und dir nicht das schmutzige Zeug von der Straße vom Schwarzmarkt holen musst, wenn ich auch. Aber das ist, bedeutet halt einen gesamtgesellschaftlichen Umbruch einfach.
Absolut, das ist eigentlich, ja, genau. Also vor allem auch irgendwie so.
Weil Heroin ist ja nicht das, was krank macht. Von Heroin fallen dir nicht die Zähne aus, von Heroin verlottest du nicht, von Heroin wirst du nicht obdachlos, sondern von den Begleiterscheinungen, der Suchterkrankung, genau.
Beschaffungskriminalität und so weiter. Genau. Ne? So diese ganzen Sachen.
Aber ich glaube, ich bin ja fest davon überzeugt, selbst wenn es legal Heroin in der Apotheke gäbe, würden jetzt nicht Millionen von Leuten auf einmal heroinabhängig. Das würde
auf
einfach
keinen
nicht
Fall. Also wir würden ja, also es wird ja trotzdem wahrscheinlich niemand von uns gehen. Auch so, wenn es jetzt legal ist, dann setze ich mir mal einen Schuss so. Das wird ja, vielleicht gibt es dann wieder ein, zwei, die es machen so, aber die würden es vielleicht unter anderen Umständen dann auch machen so. Ne? Und irgendwelche Partydrogen wie irgendwie MDMA oder solche Sachen, irgendwie weiß ich auch nicht, wieso nicht. Also letztendlich ist das ja bei all solchen Sachen immer, wenn du es nicht übertreibst, ist auch alles cool so. Ne? Also kannst eigentlich, wenn du halt jeden Tag irgendwie 2 Kilo Butter bist, isst, dann bist du auch irgendwann tot.
Alles in Butter. Ein Podcast-Tipp. So, wir schweifen wirklich ab.
Ja, genau. Deswegen, also ich finde diesen Podcast ganz nett. Die machen das ganz gut. Die reden da ganz gut. Die reden da aufklärerisch drüber. Nicht populistisch im Sinn, wir wollen kiffen und so weiter, sondern sehr, sehr differenziert und vernünftig. Wer sich für diese Thematik interessiert, das mag wahrscheinlich nicht jeden interessieren, so kann sich das aber gerne mal anhören. Ich fand ihn sehr gut oder finde ihn sehr gut und höre den, glaube ich, auch weiterhin mal.
Ja, ich will nur ganz kurz einen kleinen Disclaimer reinbauen. Du hast ja gesagt, wenn man das kontrolliert einnimmt, ist ja alles gut. Aber gewisse Substanzen wirken ja so, dass du es einfach nicht mehr kontrollieren kannst. Ne? Das ist ja das, was man körperliche Abhängigkeit bezeichnet. Und manches kannst du halt nur bis zu einem gewissen Grad kontrollieren und dann sozusagen den Leuten, die das nicht mehr können, die Schuld selber in die Schuhe zu schieben, weil man sagt, du bist zu dumm, das zu kontrollieren, finde ich halt auch falsch.
Nee, absolut, aber dafür gibt's dann ja, würde es dann ja Therapien geben, aber es gibt schon die Möglichkeit. Ich meine, ich habe tatsächlich irgendwie so mehr oder weniger so jetzt außer so Heroin und solche Sachen irgendwie alles mal ausprobiert, auch alles immer mal wieder irgendwie. Also wenn man sich jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt einmal im Jahr sich eine Nase Koks zieht oder ein bisschen, so würde das auch keinen, also bringt einen das körperlich nicht um. Und man wird auch nicht sofort nach der ersten Nase Kokain abhängig. Oder wenn man
ja,
sich
LSD nimmt. Ja, nee, Kokain sowieso nicht, aber so. Es gibt ja auch andere Sachen, ne? Also
klar, diese
Crystal und so.
Ja, ja, gut, das ist natürlich tatsächlich nochmal eine ganz andere Sache. Das stimmt. Also diese ganzen neu modernen Drogen, sag ich mal, die sind jetzt auch nicht mehr so neu, aber auch diese komischen Sachen wie diese Badesalz oder wie man das nennt, was da irgendwie so aus so komischen, ja, so Chemieabfälle ja letztendlich irgendwie sind.
Ja,
ne?
So. Genau,
da gebe ich dir völlig recht, so. Da hast du natürlich völlig recht. Und ich will ja auch nicht Drogen verherrlichen, so, ne? Ich sehe halt persönlich nur keinen Unterschied zu irgendwelchen anderen Drogen, die halt legal sind. So. Und sehe es eigentlich auch nicht ein, wieso ich das eine machen darf und das andere nicht. Obwohl ich ja niemanden dann damit was tue. Und persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, auf Partys, wo Leute irgendwie Ecstasy oder sonst was, die waren, sind mir meistens wesentlich sympathischer als auf irgendwelchen Alkoholpartys, so, ne? Ich sag jetzt einfach mal ganz klassisch, diese Schlagerpartys, wo ordentlich gesoffen wird, oder auf einer Techno-Party, wo sich halt ein paar Leute Teile schmeißen oder irgendwie ein bisschen MDMA oder LSD oder sowas nehmen, hatte ich persönlich immer viel bessere Erfahrungen, dass die Leute einfach wesentlich netter, freundlicher. Gut, die sind natürlich auch völligst überfüllt von Endorphinen. Die können eigentlich gar nicht böse sein. Auch da gibt's immer Arschlöcher, ne? Gar keine Frage. So, ja. es ist ein schwieriges Thema, was irgendwie sicherlich nicht ausdiskutiert in der Gesellschaft. Aber ich finde, man könnte halt zumindest mal bei Gras mittlerweile mal echt den Punkt machen und sagen, jo, lass den, der sich mal einen rauchen will, einen rauchen, so, und gut ist. Und ja, das auch in vernünftigem Umfeld, ohne dass der dadurch in irgendwelche kriminellen Milieus abrutschen muss. Und ja, nachher noch irgendwie angeklagt wird und ein Strafverfahren kriegt, so wegen ein paar Gramm Gras irgendwie so. Also, ja.
Mhm.
Sehr schön.
Nächstes Thema, haben wir noch was?
Nee, also Podcast sind wir, glaube ich, durch, ne?
Hast du dann eine Vorstellung, Christiane? Steht so etwas vor? Oder no?
Nein.
Sehr gut. Nein. Ich bin auch gut, wir müssen bald Schluss machen, weil mein Atelier hat nur noch 14 Grad. Die Temperatur.
Oh Gott. Hilfe.
Ja, guck mal, dann kriegen wir Christianes Feature sogar noch in unser Dings, glaube ich, mit rein, in unser Monatspensum.
Ach so, okay.
Ach, das kann ja sein. Genau, es gibt nicht eine Extra-Folge. Christianes Vortrag vom 36C3 machen wir als Audio-Feed-Folge. Ich fühle mich sehr geehrt, Christiane, dass du diesen Rahmen benutzt. Ja. Okay. Und wir später sagen können, als die Karriere anfing, als sie nicht nur Nazi-Podcast-Expertin wurde, sondern auch Podcast-Studien-Expertin, hat alles hier begonnen.
Übrigens, wer sich für Nazi-Podcasts interessiert, kann sich bei mir melden. Ich kann da Informationen weitergeben.
Ja, Christian hat ausgiebig recherchiert, hat eine Liste angelegt. Sehr gut.
Was haben wir da nur ausgelöst?
Zum Abschluss. Ja. Die Podcastblase, der einzig wahre deutsche Podcastpreis, wächst und gedeiht. Wir haben viele Mitstreiter schon gewonnen. Es wird sensationell. Zieht euch alle einen Sakko, einen Anzug an. Wir werden noch bekannt geben, wann die große Verleihung stattfindet. Mit Fliegekrawatte und Champagner werden wir anstoßen für die große Podcastblasen-Podcast-Gala. Es wird sensationell.
Ja, ne, denke ich auch. Das wird mit Champagner und allem drum und dran feiern wir den deutschen Podcast-Blasen-Podcast-Golden- Preis.
Ich habe eine
Ahnung. Muss aber noch einen Aufruf machen, ne?
Ach so, ja.
Ja, genau. Das kommt alles. Wir haben noch etwas Zeit. Ich habe eine Aluminiumtasse, von der ich gerade festgestellt habe, wenn ich mit einem Bleistift auf sie einhaue, klingt sie wie eine Schweizer Alm.
Jo. Was soll ich?
Also stellen wir uns vor, wir wären in den Bayerischen Alpen, es schneit. Wir sind alle eingeschneit in unser kleines Dorf. Seit 3 Tagen ernähren wir uns nur von Dosenravioli, weil wir abgeschnitten sind von der Außenwelt wegen des vielen Schnees und nehmen deshalb einen Podcast nach dem anderen auf und hören unsere Lieblingsfolgen, während wir uns in eine schöne Decke einmummeln und am Lagerfeuer sitzen. Christiane geht morgens immer Milch holen bei unserer einzigen Milchkuh. Sie heißt, Christiane, wie heißt unsere Kuh?
Elsa.
Elsa, unsere Kuh Elsa. Der Joscha backt uns jeden Tag ein frisches Brot, was wir belegen mit dem selbstgemachten Käse, den wir gemacht haben. Und so entlassen wir euch, während Elsa draußen umherläuft und Gras sucht. Wie nennen wir unsere Alm? Unsere Hütte? Die haben nochmal so einen Namen. Zum gescheiten Podcast.
Ja. Ich weiß nicht so richtig, worauf du hinaus willst.
Also. Keine Ahnung, ich improvisiere ein Ende.
Achso, ja. Ja, dann machen wir doch einfach ein Ende. Es war schön mit euch.
Ja, tschö.
Wie immer.
Tschüss.
Grüßt eure Familien und habt ein schönes Restmonatchen. Egal. Macht's gut, bis dahin.